So, herzlich willkommen bei Channelcast, Ausgabe Nummer 40. Jetzt haben wir dann bald die 50. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir was machen, obwohl es sind noch 10 Folgen. Das heißt, es ist ja fast noch ein Jahr hin. 10 Monate bei dem Rhythmus, bei dem wir es machen.
Ja, dauert noch ein bisschen.
Genau. Ja, herzlich willkommen mit dabei, wie immer, der Andreas.
Grüß Gott.
Der Markus. Der Markus.
Moin, Moin und Servus.
Genau. Und der Alex ist mit dabei.
Der ist wach und sagt Hallo.
Der ist wach, ehrlich? Wir machen heute alle noch ein bisschen selber einen müden Eindruck. Es liegt daran, man hört es vielleicht schon im Hintergrund, wir sind heute nicht im Studio. Das heißt, wir sind weder beim Andreas noch sind wir beim Alex, bei dem wir ja die letzte Folge aufgenommen haben, sondern wir sind heute in Düsseldorf. Und zwar anlässlich des Systemhauskongresses von Channel Partner, Chancen 2015, der gestern gestartet ist und heute seinen zweiten Tag hat. Und ja, wir haben die Möglichkeit ganz einfach mal genutzt, weil viele interessante Leute da sind, weil wir auch viele Gespräche geführt haben. Und wir haben heute auch noch einen Studiogast, der nachher zu uns stoßen wird. Und haben wir gedacht, da wir eh schon hier sind, holen wir uns zwei Tische, stellen die zusammen, Strom haben wir, Internet haben wir und lassen das hier mal stattfinden. Also es wird ein bisschen Hintergrundgeräusche geben, es lässt sich nicht vermeiden, ist vielleicht ein bisschen anstrengend dazu zu hören, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß habt.
Und weil wir gestern schon in Düsseldorf waren, ist das heute etwas gedämpft.
Es ist heute etwas gedämpft, genau. War doch ein bisschen spät geworden bei dem einen oder anderen.
Aber ihr habt nur Altbier getrunken.
Ich habe nur frisches Bier getrunken. Nein. Ach, ich habe tatsächlich Pilz getrunken, Königspilz.
Also es haben relativ wenig Leute hier Altbier getrunken. Ja. Ich dachte auch, dass die alle das Zeug trinken.
Mich hat gestern muss man das Mikro ein bisschen Brauereien
näher vom Mund tun. So vor dem Mund. Lass es so unten hängen. So. Ja.
So. Ja. Mich hat gestern ein Insider noch durch die Düsseldorfer Altstadt geführt und da haben wir 3-4 verschiedene Altbiere, die da selbst gebraut wurden, von den kleinen Brauereien probiert und ich trinke das ja sonst auch nie und da gibt es schon deutliche Unterschiede, was die was Geschmack und angeht. Ne? Einige sehr malzig, einige schmecken fast wie Pilz.
Ja gut, ist ja bei fast allen Bieren so und es macht ja auch einen Unterschied, ob du einen Augustiner trinkst oder einen Palane.
Das ist allerdings wahr.
Ja, das ist
so da ganz genau dasselbe. Der Alex ist gestern noch aus dem Urlaub direkt hierher geflogen, hat die Freundin nach München weitergeschickt.
Extra den Urlaub abgebrochen,
Ganz so schlimm war es nicht.
Ja.
Wir haben die letzte Folge beschlossen, damit, dass wir gesagt haben, wir wollten noch über die kleine Kaffeemaschine sprechen. Da sind wir dann aber nicht mehr dazugekommen und haben gesagt,
wir
machen die Auflösung dann am Anfang dieser Sendung.
Sollen wir die jetzt schon machen?
Das musst du
machen. Ich bin gar nicht so lustig.
Ich bin gar nicht so lustig drauf,
um das jetzt irgendwie zu machen, aber ich kann das ja mal ausprobieren.
Ja, mach mal.
Die kleine Kaffeemaschine, das war ja so eine Episode aus dem Systemhaus-Alltag eigentlich. Und zwar ein Mailwechsel zwischen Systemhauschef und seinem Azubi. Der startete mit einer Mail vom Chef an Firma, an den Verteiler Firma, also alle, betreff kleine Kaffeemaschine. Okay. Ursprüngliche Nachricht. Von Chef an Firma, betreff kleine Kaffeemaschine. Wo ist die eigentlich geblieben? Antwort von Azubi an Chef, kleine Kaffeemaschine. Ich glaube, die ist im Keller. Antwort von Chef an Azubi. Was macht die da? 3 Fragezeichen. Antwort von Azubi an Chef, Kaffee.
Was auch sonst?
Antwort von Chef an Azubi, Wieso wird im Keller Kaffee gemacht? Antwort von Azubi an Chef. Weiß ich nicht, da ich keinen trinke. Aber der... Wie heißt der? Aber der Birz und der Josef müssten das wissen. Das sind die Techies.
Aha. Die im Keller sitzen.
Die im Keller sitzen anscheinend und Kaffee trinken. Antwort von Chef an Azubi. Ist die Kaffeemaschine jetzt im Keller oder glaubst du nur, sie ist im Keller? Antwort von Azubi an Chef. Ich habe gerade festgestellt, sie war im Keller. Antwort von Chef an Azubi. In CC die beiden Techies. Hallo McFly, ist wer zu Hause? Das heißt, wir haben die ganze Mailorgie veranstaltet, wertvolle Zeit verschwendet, weil du in der zweiten Zeile geglaubt hast, dass du dachtest, da war sie mal gewesen. Ganz toll. Gar genau das ist das, was ich sage. Hauptsache, es ist mal drüber gelabert und diskutiert. Regt mich das auf. Vielen Dank, jeder weitere Kommentar überflüssig. Chef. Antwort von Azubi an Chef. Ich wollte nur behilflich sein. Antwort von Chef an Azubi. Vielen in Anführungszeichen Dank für die Hilfe. Der Verbleib der kleinen Kaffeemaschine konnte nie ganz geklärt
konnte
werden.
Konnte nie geklärt werden.
Aber in dieser Firma laufen tatsächlich alle bis heute zum Kaffeekochen in den Keller.
Tatsächlich?
Nein, nicht wirklich.
Nee. Ja, damit wäre das auch geklärt. Was ist mit der kleinen Kaffeemaschine?
Die Theorie dazu war übrigens, weshalb im Keller Kaffee gekocht wird, weil im Keller der Ausgang zum Hof ist.
Und die Raucher dort unten rausgehen.
Genau.
Ja.
Und die Raucher anscheinend zum Rauchen in den Hof gehen und dann die Kaffeemaschine in die Nähe der Raucherzone geschleppt haben.
Okay, alles
jetzt
klar.
Jetzt höre ich mich nicht mehr, Christian.
Doch, doch. Ich musste dich nur mal ein bisschen leiser drehen, weil du bist immer so...
Wieso das denn?
Ja, weil du so übersteuerst jedes Mal. Du bist so laut.
Du bist
so
laut.
Doch.
Ich bin überhaupt nicht...
Und taub auch schon. Deswegen redest du wahrscheinlich so laut. Weil du so taub bist.
Merkt das gar nicht.
Ja, müssen wir mal zum HNO-Arzt schicken.
Ja, ja, ja.
Also wir machen das in Zukunft so. Jeder der Teilnehmer muss mal einen Attest vorlegen. Der muss mal einen Attest vorlegen, dass bei ihm auch alles in Ordnung ist. Das wäre nicht verkehrt. Ja, bevor unser erster Gast zu uns stößt, was so in etwa, ja, wahrscheinlich nächsten 10 bis 15 Minuten der Fall sein wird, lass uns mal anfangen mit zwei Personalien, die wir uns noch aufgeschrieben haben. Das eine, die Gabi Pohl ist wieder aufgetaucht, die war ja bei HP.
Genau.
Und davor war sie bei
Dell.
Bei Dell, richtig.
Bei
kam
Dell
von Dell.
Ziemlich lang.
Wechselte zu HP, war dort vorwiegend für das PC-Geschäft zuständig.
Partner PC-Vertrieb.
Partner PC-Vertrieb. Und die ist jetzt bei Toshiba.
Genau, dann hatte sie aufgehört.
Wo? Bei Toshiba?
Dann hatte sie bei HP aufgehört und wollte irgendwie privatisieren und so eine Beratungsgeschichte auf die Beine stellen.
Aha.
Und hatte das auch schon rumgeschickt per Mail. Das ist auch noch nicht ganz lang her gewesen.
Okay.
Und dann ungefähr 3 Wochen später kam diese Neuerung, dass sie bei Toshiba angefangen ist. Und das finde ich schon interessant.
Mhm. Und sie braucht auch eine breite Visitenkarte für den Titel, ne? Das ist immer erstaunlich. Head of Channel Sales B2B PC
ja.
Central Europe.
Ja.
Dach.
Ja.
Ja, das stimmt.
Das muss ich erstmal unterkriegen.
Mal locker 2 Zeilen.
Also ich bin mal gespannt, wie die sich bei Toshiba schlägt, weil Toshiba war ja im Channel irgendwie so ein bisschen, also so mittelaktiv.
Ja.
Würde ich mal so sagen.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt, da gibt es ja auch viele Beispiele dafür, was passiert, wenn jemand, der durch amerikanische Unternehmen geprägt ist, wie Dell oder auch HP,
zum Japaner geht.
Also das kann gut gehen, muss aber nicht.
Und dort an einen Belgier-Reporter.
Und dort an einen Belgier-Reporter, der dort Geschäftsführer ist, der Herr Tomare, der Dirk Tomare.
Ja, und dann noch den Geschäftsbereich jetzt über den Channel voranbringen, der groß im Fokus ist bei Toshiba. Ne? Der Tomare hat ja gesagt, die B2B-Notebooks da als großes Ziel für die kommenden Monate ausgegeben, da voranzukommen.
Ja, man sollte das tun. Ich meine, das ist das einzig Vernünftige, was man zurzeit machen kann.
Ja.
Konsumermarkt ist zwar ein bisschen angezogen, aber B2B ist eigentlich der interessante Bereich.
Mhm.
Und wird auch auf Dauer meines Erachtens sehr interessante Bereich sein.
Ja. Also ich stelle es mir nicht ganz einfach vor, nicht deswegen nur, weil ich glaube von den Produkten und von dem Wissen um den Channel und so weiter, das kann die Gabi Pohl sicherlich alles, aber was man so immer wieder mitbekommt, ist halt die Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie es beim japanischen Unternehmen zugeht, doch grundlegend anders als beim Amerikaner.
Ich glaube, Toshiba und HP und Toshiba und Dell vor allem unterscheiden sich doch.
Das denke ich auch.
Ja. Stark, ja.
Genau, aber wir werden sehen. So, und die zweite Meldung,
wir sind sehr gespannt,
die wir uns noch aufgeschrieben haben, ist zu Devil. Dort ist nämlich der Axel Grotian verschwunden. Das hattest du noch, glaube ich, reingeschrieben, Markus, ne?
Ja, er ist ja nicht streng genommen jetzt nicht von Devil mehr verschwunden, sondern von
Action Europe
GmbH. Ne? Das ist ja von der Action SA, wurde Devil ja vor Jahr übernommen. Und da ist jetzt die Tendenz ganz klar, dass das wirklich die Niederlassung von dem polnischen Distributor
ist. Ich glaube, das nicht war der letzte Schritt der alten Devil.
Das war der Carsten Hartmann als Gründer und Urgestein ist im April schon gegangen und Axel Grotian war seit 2007 da Geschäftsführer, also viele Jahre. Zuletzt hat er nicht mehr als Geschäftsführer fungiert, sondern hat Logistik, Service und IT geleitet und ist seit Juni jetzt auch schon weg. Und es ist jetzt eine Niederlassung von dem polnischen Grossisten. Das ist keine die alte Devil.
Ja, das war
somit ja
also vom die, Management auch. Ich fand das ganz interessant, weil ich dachte, dass der Axel Grotian schon längstens weg gewesen wäre. War er aber gar nicht.
Nein, der Carsten Hartmann hatte auch noch vor gar nicht langer Zeit, als er noch in Amt und Würden war, gesagt, ja, da gibt es keine Änderungen und der Axel Grotian ist natürlich noch bis Ultimo dabei, aber
ja,
das war auch schon abzusehen, dass
Die Manager aus Polen kommen ja hauptsächlich von der Techdata und da, ich meine, da herrscht eine ganz andere Unternehmenskultur und ja, auch ein ganz anderes Arbeiten, als das bei einer Devil gewesen ist.
Ja, und sie haben jetzt auch die entsprechenden Distributionsverträge, die auch die Action in Polen hat. Also es gibt auch eine Änderung im Portfolio dann, ne? Also etwas weg von den klassischen Komponenten
und PC-Geschäft.
Ja, das ist auch, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wobei die Dann ist ja eigentlich der letzte, streng genommen, der letzte Komponentendistributor eigentlich die Action, die heißen auch Action, Action IT.
Ja.
Also der Gernot Zonek.
Ja, Gernot Zonek, ja.
Was ich ja auch ganz spannend finde, weil da sind ja sehr viele Leute, die im Komponentenbereich in verschiedensten Unternehmen waren, haben sich da irgendwie wieder zusammengefunden.
Auch ja, da geht schon eine Ära zu Ende, kann man so sagen, ne?
Das kann man schon so sagen, ja.
Ja, also da hat es schon...
Siebert und Kauer hat auch ein starkes
Komponentengeschäft.
Ja, gut, die machen aber
längst. Bicom hatte, solange es sie gab. Die ist ja nur auch nicht mehr.
Ich bin nicht sicher, ob die wirklich so stark Komponenten gemacht haben wie.
Sie haben zumindest noch Komponentengeschäft gemacht. War nicht der Schwerpunkt. Das ist richtig, ja. Crossatec, ja.
Crossatec hat noch Komponenten, auch Grafikkarten von.
Es gibt merkwürdige Grafikkarten, sind bei Crossatec, habe ich auch gehört.
Ich habe es auch nur gehört.
Waren bei Crossatec aufgetaucht, ich weiß es aber nicht wirklich.
Ja, die Crossatec hat gestern eine Meldung verschickt, proaktiv, dass sie diese verdächtigen Nvidia-Karten, die angeblich ja gefälscht sind, auch in Umlauf gebracht haben.
Natürlich.
Aber unbewusst und die wieder zurückgezogen haben einen Rückruf jetzt aufgesetzt und die Händler können die Ware zurückgeben und kriegen das Geld erstattet.
Ich dachte, Komponentenfälschung wäre schon seit mindestens 10 Jahren kein Geschäft mehr. Also ich meine, früher war das ja echt super. Da hast du CPUs umgelabelt und plötzlich richtig Kohle verdient.
Ja, du hast wohl eine alte Schrottkarte
da drin.
Das ist schon, unser Gast steht schon da. Den müssen wir jetzt dann mal reinholen. Das heißt, der Markus klingt sich jetzt so lange aus. Geht mal in Ruhe.
Ja, ich gehe mal in Ruhe
frühstücken. Und wir machen einfach fliegenden Wechsel sozusagen.
Dann übergebe ich mal.
Das ist auch ganz gut, dass er kommt. So, setzen Sie erstmal in Ruhe Ihr Headset auf, Herr Meier. Guten Morgen, Sie können uns hören. Wir hören Sie auch, das passt alles, ist wunderbar.
Perfekt.
Jetzt kommt natürlich die Auflösung, wer sitzt mit uns am Tisch? Mit uns am Tisch sitzt Martin Meier. Martin Meier ist der Marketingchef der... Jetzt kommt gleich meine erste Frage. Heißt es CANCOM oder CANCOM? Ich habe gestern wieder mal mit ein paar Leuten gesprochen, die mich auch gefragt haben, wie sagt man es denn eigentlich richtig?
Also das, die Aussprache kann kommen, hat sich mittlerweile doch etwas durchgesetzt.
Passt das zur Internationalisierungsstrategie des Unternehmens?
Absolut richtig. Also wenn wir mit den amerikanischen Kollegen sprechen, würden sie ja CANCOM nennen. Ja. Und ich selber war ja ein paar Jahre auch in Großbritannien und da hat niemand CANCOM gesagt.
Sondern tatsächlich?
Ja. Okay. British und American English.
Beides, sehr gut.
Beides möglich.
Ja, herzlich willkommen, Herr Meyer. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sie waren gestern ja auch hier und durften dort einen Award entgegennehmen, bereits zum fünften Mal, nämlich den des besten Systemhauses Deutschlands in der Umsatzkategorie Systemhäuser ab 250.000 Euro. Das muss man noch dazu sagen.
250.000.
Was habe ich gesagt?
250.000.
Das wäre ein bisschen wenig. Ab 250 Millionen Euro. Und ja, herzlichen Glückwunsch da nochmal an das Unternehmen, dass Sie da wieder so einen hervorragenden Platz hingelegt haben.
Vielen, vielen Dank, Herr Meyer. Ja. Hat uns sehr, sehr gefreut. War eine große Ehre, vor allem, wie Sie sagten, zum fünften Mal. Wir haben schon gestern den kleinen Karlauer kreiert, dass wir sagen, immer ein Stern mehr als der Nationalmannschaft. Im Moment halten wir es. Und ich hoffe, es dauert keine vier Jahre, bis wir die nächste Chance haben. Es ist natürlich eine Wahnsinnsehre für uns. Es erfüllt uns auch mit Stolz und Freude. Zum einen natürlich, weil unsere Kunden uns so gut bewerten, wobei die das ja nicht nur aus Sympathie, weil wir nette Jungs sind, machen, sondern sicher auch, weil sie zufrieden sind mit dem, was wir und vor allem unsere Mitarbeiter hier leisten. Und also an der Stelle kann ich auch noch mal mein Dank an alle Mitarbeiter zurückgeben und weitergeben im Namen des Managements und des Vorstands. Es macht einfach Spaß, in dem Unternehmen zu arbeiten. Ja, wir sind, obwohl es uns mittlerweile schon über 20 Jahre gibt, immer noch ein sehr junges Team, ein sehr, sehr, sehr junger Haufen, hätte ich fast gesagt. Sehr junge Firma oder jung geblieben, muss man fast sagen. Es macht unheimlich Spaß, dort zu arbeiten, ja, weil wenn ich es beschreiben dürfte oder müsste, dann, und ich werde ja auch manchmal gefragt, warum ist denn CANCOM so erfolgreich, ja, und was macht euch denn aus im Unterschied zu anderen? Und dann sind wir mal auf den Nenner gekommen, der es eigentlich ganz gut trifft, der kurz gesagt so lautet, weil man bei uns als Mitarbeiter die Freiräume bekommt, sich zu entfalten, um erfolgreich zu werden und nicht innerhalb eines ganz eng gefassten Korsettes, eines Schemas 100% einer vorgegebenen Norm entsprechen muss, sondern wenn man Ideen hat, wenn man unterschiedliche Talente hat und unterschiedliche Prägungen, jeder Mensch ist ja anders, ja, dann so nach dem Motto Stärken, ja, dann versuchen wir diese Dinge dann auch zur Geltung kommen zu lassen.
So weit halt geht, ja. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens halt. Also das ist
keine Ansammlung freischaffender Künstler, aber
schon ein Stückchen, schon ein Stückchen zielführend.
Genau.
Ja, sehr gut. Also, Sie haben da mit gutem Abstand, hat die CANCOM da gewonnen. Wobei, es wird ja in der Region, Systeme ist ja ab 250 Millionen Euro, jetzt ist irgendwie drin, natürlich auch schwieriger. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, als wir, glaube ich, mit dem Thema vor 6 Jahren gestartet haben, waren es exakt 3 Häuser, die dieses Kriterium überhaupt schon mal erfüllt haben, einen Umsatz größer 250 Millionen zu machen. Das war die Bechtle, es ist die CANCOM und es war Computer Center. Die T-Systems haben wir damals gar nicht mit reingenommen, weil wir gesagt haben, T-Systems ist nicht wirklich ein klassisches Systemhaus im eigentlichen Sinne. Deswegen haben wir die rausgenommen. Jetzt, wenn wir heute mal draufschauen, haben wir mittlerweile 9 Häuser, die dieses Kriterium erfüllen. Es sind einige dazugekommen, wie eine Fritz & Machiol, eine Allgeier,
Comparex.
Eine Comparex natürlich und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht sagen, die Luft wird dünner da oben, das ist jetzt auch ein Schmarrn, aber man sieht, es gab in den vergangenen 5 bis 6 Jahren doch einen sehr großen Schub, dass viele Systemhäuser den Sprung in diese, ja, einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben, was ihre Umsätze anbelangt. Und ich habe mich gestern auch noch mit dem Oliver Schallhorn unterhalten von der 14 Matschol, der hier zugegen war. Und da kommt man ja immer so ein bisschen ins Philosophieren, weil man sich schon lange kennt. Und der sagt auch, also vor 5, 6 Jahren hat so dieser ganz große Professionalisierungsschub auch angefangen. Ne? Unternehmen, Systemhäuser sind an die Börse gegangen. Das erfordert dann auch einmal, ja, ein bisschen andere, sich anders aufzustellen. Ja? Also da geht es nicht mehr mit diesem Hemdsärmlichen, sondern da muss eine gewisse Professionalität ganz einfach auch dahinter sein. ist viel viel mehr Transparenz auch da. Und da hat er gesagt, ja, es ist heute schon anders als früher.
Das ist in der Tat richtig. Ich würde den Zeitraum sogar noch ein kleines Stück weiter zurückdatieren. Wir hatten ja so, im Prinzip sind ja einige, die jetzt groß geworden sind, auch Kinder des neuen Marktes,
richtig,
die diesen überlebt haben. Ja, der neue Markt ist ein Begriff, den man schon lange nicht mehr gehört hat. Das jetzige Prime-Standard, beziehungsweise ganz wenige davon haben es auch in den Tech-DAX geschafft. Ich meine,
wer erinnert sich noch an die M&S beispielsweise? Ja, also, ja. War ja damals ein ganz großer Player im Markt, ne? Genau. Hanke und Peter.
Genau. Ja, oder Hanke und Peter.
Axis, ja.
Axis, ja. Ja. Wobei, witzigerweise, die Menschen gehen nicht verloren. Ja. die sind ja doch in ein oder anderen Bereich in den aktuellen Unternehmen auch dann aufgegangen. Auch bei uns sind Teile der Assets und Management auch eingeflossen. Also von daher, die Menschen gehen in der Regel nicht verloren. Das ist ja das Schöne in unserer Branche. Aber es verändern sich doch die Unternehmen. Und zurück zu dem, also es war eher so Anfang um die Jahrtausendwende, Anfang der 2000er Dekade. Ich meine, wir sind 99 an die Börse, weiß das noch sehr gut. Ja, auch eine Bechtle ist ja so um den Zeitraum, hat ihren IPO durchgeführt. Und die Unternehmen haben es halt dann geschafft mit dem Kapital, das da eingesammelt wurde, ja, was in einem Fall eher mehr, im anderen eher weniger, aber egal, es war die Absprungbasis dafür dann, das Wachstum für die Zukunft voranzutreiben. Und die Unternehmen waren unabhängig von der Kapitalstärke im Sinne von Akquisitionswährung, aber ganz klar auf Wachstum, auf überdurchschnittliches Wachstum eingestellt. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben, im Unterschied zu anderen, die für sich und mit sich und der Welt zufrieden waren, sagen, ja, wenn wir wachsen, ist gut, wenn nicht, dann auch. Und uns geht's ja ganz gut. So. Und das hat uns eigentlich immer schon sehr stark geprägt, dieser Wille zum überdurchschnittlichen Wachstum, ja. Ohne dass man jetzt von Besessenheit sprechen wollte, ja. Aber es macht schon Spaß, wenn man entsprechende Dynamik reinbringt und drin hat. Und sowas prägt dann auch eine Kultur eines Unternehmens. Und ich glaube, das ist schon bezeichnend für Kencom, wenn man es jetzt von der Seite betrachtet.
Herr Meyer, wir hatten ursprünglich, oder wir haben eigentlich 5 Fragen für Sie vorbereitet, die machen wir jetzt aber nicht. Und zwar deswegen, oder wir machen sie nachher, wir machen sie dann am Anschluss. Wir reden erstmal ein bisschen über ein anderes Thema, wo Sie, glaube ich, auch gut hier dazu passen sozusagen, weil Sie haben ja gestern gesagt, dass Sie seit vielen, vielen Jahren bekennender Macianer sind, also Apple-User sind, in der Apple-Welt groß geworden sind. Sie haben wahrscheinlich auch eins vor sich stehen, richtig? Das gehört dem Kollegen Reuter. Cancom ist natürlich auch einer der großen, wenn nicht gar der größte Apple-Reseller. Das heißt, sie sind natürlich in dieser ganzen Apple-Welt auch gut zu Hause, reden dort auch immer wieder mit den Apple-Leuten, mit den deutschen Vertretern, sprich Herrn Bussard und Ähnlichen. Und ich habe heute nochmal ein Thema mitgebracht, über das ich ganz gerne auch mit allen Beteiligten nochmal ein bisschen sprechen möchte. Es geht ja jetzt stark zu auf die nächste WWDC, also die nächste große Apple-Konferenz, die jetzt dann Anfang September stattfindet, ich glaube 9. September oder sowas ist es. Und im Vorfeld dessen natürlich fernab von iPhone 6, das so ziemlich sicher gilt, dass das kommen wird, ist, glaube ich, gesetzt und nicht mehr zu diskutieren. Aber ein anderes Thema, und zwar das Thema Smartwatches. Finde ich mal ein ganz spannendes Thema, weil man wahnsinnig viel darüber liest, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass viele Unternehmen sich dort fast einen Wettstreit liefern. Samsung wirft eine Smartwatch nach dem anderen auf den Markt. Es gibt Anbieter, die in Richtung Fitness gehen oder aus dem Fitnessbereich auch herauskommen. Es gibt LG, die da natürlich was machen. Interessanterweise hat sich auch HP zurückgemeldet und hat gesagt, wir wollen auch eine Smartwatch bringen. Fand ich mal eine ganz interessante Nachricht. Motorola mit einem neuen Konzept, mal eine runde Uhr mit richtigen Zeigern und bestimmten Funktionen. Ich frage jetzt mal einfach so in die Runde, kann mir bitte einer mal erklären, was ich mit einer Smartwatch anfangen sollte, warum ich eine brauche? Ich sage gleich offen und frei heraus, ich halte von diesem ganzen Smartwatch-Thema nämlich überhaupt nichts. Aber vielleicht kann mich jemand erzeugen. Herr Meyer, haben Sie eine Idee? Glauben Sie daran, dass Apple eine Smartwatch auf den Markt bringen wird?
Also nicht, dass ich es wüsste, aber ich glaube fest daran, dass sie sowas bringen werden, denn das sind Lifestyle-Trendthemen. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, das wir hier in die Diskussion aufnehmen müssen. Ich will es mit einer kleinen Anekdote beantworten, Ihrer Frage. Als Apple, oh Gott, wann war das, vor gefühlt über 10 Jahren, den iPod erschaffen hat, was ja, sag mal, das erste innovative Produkt war, außerhalb der Macs. Ja. Ja, Apple war ja nur Macintosh, sonst gar nichts. Und als die den iPod gebracht haben, da haben wir uns angeschaut und ich mich gefragt, ein Walkman mit Festplatte, für was brauche ich denn das? Ja. Und wer braucht auch kein Mensch.
MP3-Spieler gab es ja zu der Zeit schon. Ne?
Und die waren, und genau, die waren sensationell.
Schon, aber nicht in der... Aber nicht in der Form, nicht in dieser Ausprägung, dieses, was ja da alles dahinter steckt. Mit, die, also ich meine, wer hat denn heute noch CDs? Ja, ich glaube, wir haben es, mir hat es ein Kollege aus der Branche erzählt, er sagt, der hat eine sündhaft teure High-End, Hi-Fi-Anlage für zigtausend Euro. Er hat gesagt, weißt du was, ich habe die rausgeschmissen und habe jetzt nur noch meine Sonos, was auch immer, Box und das alles nur noch digital und fertig. Ja. Also das Ganze wurde innerhalb einer Dekade komplett gedreht. Ja, ich selber bin zwar ein bisschen auch nostalgisch, ich glaube, wir alle haben Sinn für Nostalgie, ohne uns jetzt da einen Stempel aufdrücken zu wollen. Ich habe auch gerne nochmal eine CD und ich gehöre auch zu der Sorte Leuten, die in Ausnahmefällen dann auch noch eine CD dann quasi digitalisiert, aber es ist vollkommen entgegen dem Trend oder entgegen der aktuellen Situation. Das heißt, es ist ja sehr rückwärtsgewandt. Das heißt, die Frage ist gar nicht, glauben wir, ob man es braucht oder für was ist es sinnvoll, sondern ich bin sicher, ich habe so das Gespür, das wird ein Trend, der sich einfach durchsetzt, der einfach kommt. Ja. Es gibt ja schon jetzt um iPhone und Co. diese kleinen Helferlein von Third Parties, wo ich so ein Gummiarmband oder so ein festeres Armband habe, das mich dann weckt, indem es leicht vibriert und es meine Herzrhythmus, sonst was Frequenz misst und merkt, bin ich jetzt in einer Tiefschlaf- oder einer Aufwachphase. Also mit allen möglichen Gimmicks und Dingen, wo jeder sagt, braucht kein Mensch, also jeder, wir jetzt hier am Tisch. Was sich aber als Trend durchsetzen wird. Und ich meine, ich habe auch festgestellt, der Trend geht weg. Ich bin auch ohne Armbanduhr. Ja. Früher musste man seine Rolex, Omega, was auch immer haben und jetzt hat man halt sein Smartphone oder keine. Und ich denke, das wird vielleicht so ein bisschen die Rolex oder Smartwatch
der
jüngeren Generation.
Also ich kann den sinnlichen Mehrwert einer Smartwatch nach wie vor nicht erkennen. Also viele erklären mir dann, hat viel mit dem Thema auch Notifications zu tun, ja. Da frage ich mich halt immer, was nutzt es mir dann, wenn ich auf meiner Uhr sehe, wer mich angerufen hat? Mein Handy vibriert ja eh gleichzeitig, ja. Ich kriege die SMS da drauf. Ich sitze vorm Rechner, habe meinetwegen das Smartphone noch neben mir liegen. Ich kriege alle Notifications dann dreimal. Die Geräte sind dann nicht so intelligent, als dass sie es irgendwie wissen würden, wohin sie es schicken müssen. Also da kann ich es nicht erkennen. Ein Thema, Gesundheitsbereich, da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen gesondert darauf kommen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Aber weil Sie Steve Jobs da nochmal reingebracht haben, beziehungsweise das Thema iPod, muss man ja auch wissen, Steve Jobs war ja Musikliebhaber. Für den war ja das Thema Musik extrem wichtig. Und in seiner Biografie und anderweit liest man ja, das war für ihn die Motivation, diesen iPod zu bringen, um dieses Thema Musik voranzubringen.
Ja.
Jetzt frage ich mich, ob Steve Jobs auch derjenige ist und derjenige wäre, der dieses Thema Smartwatches nach vorne bringt. iPhone, klar, das war, er hat gesagt, mit den herkömmlichen Telefonen, das geht gar nicht, da brauchen wir was Vernünftiges, also hat er das iPhone entwickeln lassen, nach seinen Vorstellungen. iPad auch klar, er hat gesagt, wir brauchen einen Computer, den man mitnehmen kann, mit einem völlig neuen Bedienkonzept, da ist das iPad draus entstanden. Aber deutet es vielleicht tatsächlich ein Stück weit darauf hin, dass wenn Apple in Richtung Smartwatch geht, dieses Thema Gesundheit, Sammeln von Gesundheitsdaten in jeglicher Form, die das Einfallstor sein könnte, von Apple in die Richtung zu gehen, also den Menschen dahingehend zu unterstützen, zu sagen, wir unterstützen dich, was deine Fitness anbelangt, wenn so?
Ich würde es gar nicht mehr von der Seite her betrachten. Also es ist sicher etwas, was dort einen nicht zu unterschätzenden Anteil annimmt. Also Thema Gesundheit, Sport, Fitness etc. Aber ich komme wieder auf dieses Thema Lifestyle zurück. Ja. Es ist einfach hip, wenn wir uns anschauen, wie die Leute heute, jungen Leute oder auch wir, ja, jeder von uns hat ein Smartphone, wir bekommen schon gar kein normales Telefon mehr, wie wir kommunizieren, wie wir interagieren. Wir sind always on, ja, jeder von uns checkt im Schnitt alle 10 Minuten seine Mails, andere alle 2 Minuten etc. etc. Es ist ein völlig anderes Kommunikationsfall, ein völlig anderes Miteinander umgehen und es ist einfach out, ja, für viele, was heißt out, eine ganz normale Armbanduhr, die sonst nichts kann, um Himmels Willen, was will ich denn mit sowas, sondern Interaktion ist doch das Stichwort der Stunde. Ich muss mit jedem Device meine Daten austauschen, muss interagieren, wo ich gehe, schalte, walte. Ich will wissen, wie viele Schritte habe ich heute gemacht, wie lange bin ich da und da angestanden, etc. etc. Also alles wird ja erfasst. Also das Thema Big Data nimmt ja wahnsinnig Einzug auch in unser Alltagsleben. Also wenn wir uns Runtastic anschauen, ich glaube, jeder von uns hat zig Kollegen, ich bin heute 7,3 Kilometer mit Runtastic gelaufen, juhu, ja, wen hätte es denn früher interessiert, wenn ich jemand erzählt habe, ich bin heute 7 Kilometer gejoggt. Ja. Also dieses, ich tue was und will es selber wissen und bin statistisch sozusagen fanatisch in diese Richtung getrimmt und ich will es Gott und der Welt mitteilen und alle finden es toll. Ja. Und da ist so ein Device, ist einfach eine konsequente Ergänzung, um das Ganze abzurunden, weil mein Smartphone hat den Nachteil, ich muss es immer wieder anmachen und gucken, hat mir jetzt jemand was geschickt? Oder das heißt, ich habe ja nicht ständig meinen Blick drauf, aber wenn ich eine Smartwatch habe oder ein Device, das ich am locker, lässig am Handgelenk trage, dann ist es der letzte Meter sozusagen im Weg hin zur vollkommenen digitalen Transparenz.
Man muss auch dazu sagen, das ist das, was ich in letzter Zeit beobachte, dass die Smartphones wieder größer werden. Und in dem Kontext passt, ja,
genau, wir haben das Dinge.
Ich glaube, in dem Kontext geht es einher. Also ich glaube, was Martin Meyer gerade gesagt hat, der Klassiker, dass man die ganze Zeit sein Handy halt hervorholt, auch im Gespräch, es wirkt ja auch zum Teil nicht so höflich. Das kann man natürlich elegant mit einer Uhr auch lösen. Aber das glaube ich nicht, das ist der Knackpunkt. Ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich.
Aber was will ich denn darüber lösen, ehrlich gesagt, Alex? Wenn da draufsteht, mich hat XY angerufen.
Ja, aber diese, wir sind ja scharf auf diese Information die ganze Zeit. Also ich meine, ganz ehrlich, es macht auch keinen Sinn, dass wir alle 10 Minuten unsere E-Mails checken. Es hat sich halt eingespielt. Ich glaube nicht, dass es wieder rausgeht.
Aber du wirst doch nicht E-Mails lesen wollen über sowas.
Also nicht vielleicht
E-Mails, oder steht dort, du hast 23 E-Mails bekommen. Gut, was nutzt mir diese Information?
Ja, du weißt nichts. Ja, von wem du die. Naja, ganz so ist es ja nicht. Du weißt ja, von wem du diese E-Mails bekommen hast. Und wenn du da erfährst, dass du von einem wichtigen Geschäftspartner, Kollegen, Vorgesetzten eine Mail bekommen hast, dann hast du auf jeden Fall mal genau die Information, wo auch ein kleines Display reicht, um diese Information zu bekommen, wo du nicht unbedingt jedes Mal vor allen Leuten deinen 8 Zoller rausholen musst. Oder 11 Zoller zum Teil.
Also ich seh das schon auch so. Die Frage ist falsch gestellt. Also die Frage, wer braucht das, ist eigentlich komplett falsch gestellt. Es wird kommen und wenn es einen Nutzen hat, wenn die Leute einen Nutzen sehen, werden sie es einsetzen und das Verhalten wird sich komplett ändern. Wer hat einen iPod gebraucht, als der gekommen ist? Kein Mensch. Ich bin auf der Presseveranstaltung gewesen und habe gedacht, dann so Chaka Chaka iPod. Ich habe gedacht, was? Die trommeln die Leute zusammen für einen blöden MP3-Player, der das Fünffache kostet von einem normalen schon mehrere Hersteller, zum Beispiel Diamond Multimedia, plattgegangen sind, weil die komplett auf MP3-Spieler gesetzt haben. Aber ich dachte, hallo?
Ich glaube, es geht auch damit einher, dass einfach alles smart wird. Ich bin jetzt im IFA auch sehr gespannt, der jetzt bald kommt, der auch alles smart machen möchte und vorstellen möchte. Möchte ja im Entertainment-Bereich viel auch vorstellen, nicht nur Smartwatches. Ich glaube auch, wir brauchen noch keinen Kühlschrank, der intelligent ist. Aber wenn plötzlich die Kühlschränke anfangen, intelligent zu sein, dann wird man sich auch über kurz oder lang so einen zulegen, weil auch die Auswahl am Markt entsprechend sein wird, weil tatsächlich auch Spielereien plötzlich praktikabel werden. Nicht, dass wir es jetzt brauchen, aber der Trend geht dahin, alles mit IT, wie Martin Meyers auch gerade meinte, mit Big Data auszustatten, wo man jetzt noch gar nicht dran denkt. Und irgendwann spielt sich's ein, die Angebote, in dem Fall wird das Angebot auch die Nachfrage bestimmen, glaube ich.
Ja, und die Leute setzen es ja ein, auch in Arten, über die sich die Leute, die es mal erfunden haben, überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Also das.
Aber ich muss gerade.
Die Geschichten ja. finden sich. Manchmal findet sich's auch gar nicht. Manche Dinge verschwinden dann ja einfach wieder in der Schublade, weil es dann doch eine Scheißidee war und keiner was damit anfangen konnte.
Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die Smartwatches, die jetzt schon auf dem Markt sind, also
ist doch wahr.
Die es von Samsung beispielsweise gibt, die ja da doch sehr stark dahinter sind. Ist ja keineswegs so, dass die Verkäufe da durch die Decke gehen.
Nein, man
also sieht
sie
verkauft sich ja wirklich nur in homöopathischen Dosen. Und es gibt auch viele, die das Ding mal 2 Wochen anhaben, dann wieder auf die Seite legen, weil sie schon sagen, mich nervt es ja alleine schon, eine Uhr, die ich an der Hand trage, mindestens einmal am Tag laden zu müssen. Ja, also das ist ja irgendwie eigentlich nicht so wirklich das Konzept dahinter. Ne?
Aber daran haben wir uns alle gewöhnt, ob ich jetzt 1, 2 oder 3 Devices anstecke. Jeder hat sein Smartphone, sein Tablet,
ja, aber das ist halt noch sein. Ist ja auch klar, sagt man, kann man mitmachen. Aber es ist auch immer wieder ein Stück weit mehr Belastung, das sie haben. Ne? Sie haben plötzlich irgendwann, wissen sie nicht mehr, wie spät es bei Ihnen der Akku leer gelaufen ist. Und jeder kommt immer ständig in die Situation rein. Ne? Aber ich
das sind halt technische Probleme zu lösen, ohne die sich das Zeug, glaube ich, schon auch nicht durchsetzen wird.
Also ich bin da sehr kritisch und man merkt es schon, ich will da einfach auch mal ein bisschen kontra halten. Ich kann mir einzig und allein vorstellen, wenn Apple etwas in der Richtung macht, wird es sehr stark in den Bereich Fitness und Gesundheit reingehen. Also auch mit dem Healthbook, was sie da konzipiert haben. Sie haben ja auch eine API geschaffen, eine Schnittstelle geschaffen, andere Hersteller eingeladen, dort beizutragen, diese Gesundheitsdaten, die es ja auch von allen anderen Geräten gibt. Ich kann ja heute auf eine Waage draufsteigen, die meldet wiederum zurück, was ich wiege und trackt das irgendwie. Aber diese ganzen Daten, dieses Thema Big Data, was du sagst, das muss ja auch irgendwo mal zusammenlaufen. Und diesen Hub, das könnte Apple sein, die sagen, wir sammeln das alles ein und stellen es in geeigneter Form da.
Apple ist einer derjenigen, die es geschafft haben, beziehungsweise vielleicht sogar derjenige, der diesen ganzen Hype und Hub, diesen Trend initiiert und ausgelöst hat. Ich meine, Apple war ja damals zu dem Gedanken Sport, Fitness, Apple hatte damals, als der iPod rauskam, dann auch schon die Verbindung mit Nike, mit dem Schrittzähler. Ja? Und das ist schon, 10 Jahre liegt das zurück, ja. Aber nochmal zum Grundsatz. Es ist auf der einen Seite sicher, Fitness wird ein wichtiger Bereich sein, in dem man sich austoben wird. Aber wenn man nur mal ein weiteres Buzzword strapaziert, das Internet of Things oder Internet of Everything, wie auch immer, also wie jetzt Alex Rodau gerade sagt, zum Thema intelligenter Kühlschrank. Es wird alles intelligent, ja. Ich glaube, die Leute, die heute 20, 30 sind und jetzt ein Haus bauen, werden keine Kabel mehr in dem Haus verlegen, im Sinne von, und dann habe ich irgendwo dann auch Netzwerkanschluss. Das wären ja die IT-Cracks von vorgestern gewesen, sondern die denken wirklich an ein komplett vernetztes Haus. Es ist ja heute schon so, dass ich per App mein Haushalt steuern kann. Ja? Im Moment halt nur in Anführungszeichen mit Dingen wie Licht, Heizung etc., Jalousien verdunkeln und so weiter und so weiter. Aber morgen werden wir eine App bekommen und die wird uns sagen, oh, pass mal auf, wenn du heimgehst, vergiss nicht den Kühlschrank aufzufüllen. Und übrigens, die Getränke gehen auch aus und so weiter. Ja. Und das Ganze wird mir halt dann schon per Signal auf meiner, was auch immer, wie gearteten oder wie genannten Watch mitgeteilt und sagen, go shopping oder was auch immer. Ja. Also, und das ist einfach, wie vorhin von mir versucht darzustellen, das ist einfach dieser letzte Schritt nochmal, mir immer dieses digitale Leben, unser Leben wird noch ein ganzes Stück weit digitaler, als es jetzt schon ist. Also wir uns vielleicht, gut, wir sind jetzt alle
schon. Sagen Sie es ruhig.
25.
Sprechen Sie es ruhig aus.
Wenn ich mir vorstelle, also wir wären jetzt hier oder würden jetzt hier einen 18-Jährigen sitzen haben, würden wir sagen, was redet ihr denn eigentlich? Ja, so nach dem Motto, rückwärtsgewandt oder irgendwie technikavers, wie auch immer, sondern es ist einfach da und es wird kommen. Und von der Seite muss man es betrachten, ob man es jetzt für sinnvoll erachtet oder nicht. Genau, Andreas, wie du sagtest vorhin, zum Thema, die Frage stellt sich nicht. Es wird kommen, bin ich mir sicher, und es werden sich unheimlich viele verschiedene Lifestyle-Trendthemen entwickeln, wo diese Technologie dann sich komplett austoben und entfalten.
Ich wollte nur noch anmerken, ich kriege schon ein bisschen Angst, wenn ich daran denke, dass jetzt auch noch der Kühlschrank zum Beispiel mit einbezogen wird und wie die ganze Zeit die ganzen Facebook-Notifications bekommen, dass die Freunde noch, dass denen noch 3 Eier fehlen im Kühlschrank oder Cola bestellt wird, so wie wir jetzt auch schon die ganze Zeit immer mitkriegen, wer wohin läuft, wenn ich mir dann überlege, dass über Big Data noch viel mehr Daten gesammelt werden und die Leute nicht nur das bei Facebook in die Öffentlichkeit stellen, sondern natürlich auch Thema Datensicherheit. So ein Hub hat natürlich auch, ja, gerade im Gesundheitsbereich,
natürlich.
Hat das natürlich auch enorme Fragen, ne? Also die Leute, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Trotz dieser ganzen Diskussion um Datensicherheit, die ja die Branche führt, sind die jungen Leute nach wie vor da irgendwie ganz bedenkenlos und geben wirklich alle Informationen aus. Also ich meine, auch wenn ich joggen gehe, ist die Information, dass meine Wohnung zum Beispiel leer steht oder wenn ich im Urlaub bin, diese ganzen Dinge, ich meine, an die man denken muss, oder auch Thema Gesundheit, was da alles gesammelt wird, Pulsdaten und so weiter. Herzfrequenz ist natürlich auch
klar, ich meine, dieses Thema kann man weiter spinnen und das haben ja andere vorher auch schon gemacht, die gesagt haben, der erste Schritt wäre, wir sammeln alle Gesundheitsdaten für mich selber, damit ich selber mal schauen kann. Das zweite ist der Vergleich. Also ich messe, benchmarke mich an einem Standardwerten, liege ich da innerhalb der Toleranz, stimmt mein Blutdruck, mein Blutzucker und was weiß ich.
Aber wo wird werden man ja die Daten sagen, abgelegt, wenn du sie,
die werden
wenn,
sicherlich, wenn du sie das kann ich im Prinzip noch, könnte ich rein theoretisch zumindest noch lokal machen. Der nächste Schritt wird dann natürlich sein, ich messe mich mit anderen. Ja, ich messe mich mit anderen, das ist der nächste Schritt. Und dann gibt es natürlich auch die Versicherungen, die dann irgendwann mal hergehen und sagen, wenn du mir deine Daten gibst, mache ich ein maßgeschneidertes Angebot für dich. Ich verspreche dir auf alle Fälle, es wird unterhalb der des Versicherungspreises sein, den du heute bezahlst. Also das verspreche ich dir schon mal. Ja. Wie viel drunter, wenn wir dann sehen,
hängt die Gesundheit vom Druck ab.
Ja, ne?
Absolut richtig, ja. Und grundsätzlich aus meiner Warte ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ja. Die Frage ist aber immer nur, wie Alex vorhin meinte, ja, ich gehe joggen, meine Wohnung steht leer. Das heißt, wen gibt es und inwiefern gibt es Leute, die mein Profil zu meinem Nachteil nutzen oder um mich zu beherrschen, wie auch immer zu dominieren. Das ist ja auch so ein Stück weit immer die Angst, die uns Deutschen in erster Linie nachgesagt wird, wo man dem Amerikaner nachsagt, dass er etwas freizügiger ist.
Da wohnt ja auch die NSA, das ist ja
genau. Aber so ist es genau, ja. Die ist ja gut.
Ja, das sind die. Das stimmt. Man vergisst das ab und zu.
Richtig, ja.
Ja, interessantes Thema. Also ich bin gespannt. Also Sie glauben relativ sicher daran,
ich bin sicher,
da was kommt in der Richtung.
Ich auf die Gefahr hin, dass ich mich oute, als der iPod kam, wie vorhin gesagt, haben Sie mich gefragt, glaubst du, das wird ein Hype-Produkt sein?
Ja, habe ich auch gesagt.
Ja. Auch kein Mensch, ja. Ein paar Jahre später kam das iPhone und dann wurde die gleiche Frage wieder an mich gestellt. Das war iPhone, brauchst du das? Sag ich, Quatsch. Ein Telefon ist da, um zu telefonieren. Wenn ich einen Computer, genau wie Sie vorhin sagten, wer will denn auf einem armbanduhrgroßen Display schreiben? Wenn ich Sie gefragt hätte vor 8 Jahren, wer will denn auf einem 5 Zoll großen Display stundenlang irgendwelche Mails oder sonst was machen? Hätte auch jeder gesagt, Quatsch, will niemand. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir gehen mit den Maßstäben ran, wie wir geprägt wurden vor, ich sag mal, 10, 20, was auch immer Jahren, was wir für richtig und sinnvoll und vernünftig erachten und wirtschaftlich, wie auch immer. Und die Frage ist eben nicht mehr, welche Parameter, die wir vor 20 Jahren angelegt haben, sondern was ist heute einfach da, was wird sich als Trend durchsetzen und in welche neuen Richtungen geht das Ganze, ja? Wie mit Internet of Things und so weiter, wie
vorhin. Es ist ja letztendlich auch eine Akzeptanzfrage in der Masse und nicht bei Leuten wie uns. Wenn ich jetzt mal vergleiche, so ein Smartphone, wie ich im Moment habe, ist doch wahr.
Ja, ja,
wenn ich vergleiche ein Smartphone, wie ich jetzt habe, und ich hatte lange Zeit so ein Nokia, da haben wir damals schon Witze drüber gemacht, so ein Nokia E61, feste Tastatur und so ein etwas größerer Bildschirm. Und die meisten Dinge, die ich mit dem Smartphone heute mache, sind mit dem Nokia damals auch schon gegangen. Ich habe die auch schon gemacht, aber ich war der Einzige. Weil es halt scheiße umständlich war und weil man sich einarbeiten muss und weil die meisten Leute einfach keine Lust dazu haben. Und weil dann Leute wie Apple hergegangen sind und die Dinge wahnsinns vereinfacht haben und schon springen mehr Leute auf. Das ist halt so. Also wir sind da überhaupt nicht der Maßstab, weil wir technikaffin sind. Wir nehmen Wahnsinnshürden in Kauf. Das machen viele Leute nicht. Die machen das halt genau, wenn das so einfach ist wie beim iPod im Vergleich zum MP3-Player. Und dann sind die auch bereit, Wahnsinnskohle dafür zu bezahlen. Was man vorher nicht gemusst hatte.
Richtig.
Ja. Das stimmt schon, ja. Ja gut, warten wir es ab. In ein paar Tagen werden wir es ja dann wissen, ja, ob da was kommt oder nicht. Ja,
da bin ich echt mal gespannt.
Lassen Sie uns, Herr Mayer, noch auf die 5 Fragen kommen, wobei wir die erste schon fallen lassen können. Die hätte gelautet, können Sie noch pitchen? Stellen Sie in 30 Sekunden Ihr Unternehmen und Ihr Tätigkeitsumfeld vor. Hätten Sie aber locker hingekriegt als Marketinggeschäft, ne?
Ja, das hätte ich mir zugetraut.
Lassen Sie uns auf die zweite Frage kommen. Die zweite Frage lautet, die hast du, glaube ich, formuliert, Alex. Vielleicht ja. Magst du sie auch vortragen.
Genau, also die Frage ist mal grundsätzlich an alle Systemhäuser, die Cancom trifft die aus meiner Sicht in einem besonderen Rahmen sogar noch zu, besonderen Maße. Wie lauten Ihre Antworten? Wir sind ja per Du, wie lauten deine Antworten? Als Systemhausverantwortlicher, mitverantwortlicher auf den Strukturwandel in der IT. Die Frage zieht darauf ab, dass natürlich zum einen sich alles in Richtung Cloud, Big Data, Internet of Everything bewegt, zum anderen auch, genau, wie ich finde, die Branchen in dem Kontext, die einzelnen eine zunehmende Bedeutung auch bekommen.
Die Branchen genau, seitens ja, der ja. Kunden jetzt, meinst du?
Okay. Genau, also okay. Ich lasse jetzt mal bewusst so offen die Frage ohne sie, weil ich schon merke, du möchtest loslegen. Und also dann stellst du sie bewusst offen, die Frage. Also die IT wandelt sich. Wie stellt sich Cancom dazu auf? Wie sieht Cancom die Antwort darauf?
Ich will das Ganze vielleicht kurz eröffnen mit so einem kleinen Zitat von Meg Whitman, die letztes Jahr auf der Global Partner Konferenz gesagt hat, die Welt erfährt gerade frei übersetzt einen dreifachen Sturm, also einen Triple Storm, bestehend aus Cloud, Big Data und Mobile. Und es gibt ja ein Stück weit auch das genau das wieder, was du gerade gesagt hast. Und es ist so. Also drückt zum einen aus, dass wir in der Vergangenheit, wenn ich mir jetzt anschaue, die Dekaden waren ja immer geprägt durch große evolutionäre Schritte. Ja. Wir hatten in den 70er, 80er Mainframe, dann Client in den 90er, beziehungsweise ein Server, dann Client-Server-Architektur. In den 2000ern kam dann das Internet und das Ganze auch hinterlegt mit verschiedensten Brands und Logos, Herstellern etc., die ja. gekommen und teilweise gegangen sind. Ja, und jetzt haben wir halt die Dekade des Cloud Computing und Cloud Mobile, Big Data etc. Ja, wobei Big Data ja auch ein Phänomen ist, das mit Cloud extrem eng zusammenhängt. Ja, und Mobility letztendlich, worüber sprechen wir gerade, ja, mit der AirWatch etc. oder wie auch immer sie heißt. Das sind ja alles Dinge, die auch dem Bereich Cloud, Mobility und Big Data in einem zuzuordnen sind, in Reinform, muss man sagen. Wie stellen wir uns dem Thema? Wir haben klar erkannt, die Welt verändert sich rasant. Ja, viel schneller, als sie das in den 2000ern getan hat. Die Geschwindigkeit nimmt unheimlich zu. Ich war offen gesprochen überrascht, gestern auch, über das Feedback, die Aussage auf der Awardverleihung von Regina Böckle, dass bei den Projekten, die befragt wurden, oder bei den Systemhäusern, die im Zusammenhang zu den Projekten befragt wurden, das Thema Cloud nach wie vor eine untergeordnete Rolle, war, glaube ich, der Ausdruck, einnimmt, sondern sehr, sehr stark das Thema Infrastruktur noch vorherrscht. Das ist richtig, ja. Es wird auch immer Infrastruktur geben. Wir werden immer Infrastruktur brauchen, in gewisser Weise. Aber die Dinge wandeln sich. Man muss schon sehr genau hinschauen, wie schnell und dynamisch sich dieser immer noch verhältnismäßig kleine Bereich wandelt. Das ist das eine. Und wie sich der andere Bereich weiterentwickelt, der im Moment noch das absolute Schwergewicht ausmacht. Der stagniert ja mehr oder weniger, wenn ich das jetzt en gros die Infrastruktur betrachte, beziehungsweise ist ja eher rückläufig, das allen voran, was das Client-Geschäft anbelangt. Ja. Auch wenn wir jetzt zwischendurch einen XP-Hype richtig. Hatten,
ja.
Also XP zu Windows 8, darf man sich um Himmels Willen nicht drüber hinwegtäuschen, dass das klassische Client-Geschäft und Client-Server-Geschäft unter einer starken Bedrohung steht. Das heißt, die Welt verändert sich, weil sich das User-Verhalten verändert. Die User wollen einfach immer und überall Daten konsumieren, brauchen mobile Devices und das verändert die Infrastruktur komplett. Ich kann nicht mit einer traditionellen Server-Client-Architektur das Userverhalten der Menschen abbilden. Von heute abbilden und lösen. Das ist vollkommen unmöglich. Und wenn ich aber diesem traditionellen Bild verhaftet bin, dann werde ich irgendwann hinten runterkippen. Ja. Und wir haben das sehr, sehr gut erkannt mit dem Setup, mit der Strategie, die wir für uns entwickelt haben, und richten unser Unternehmen konsequent auf diesen Trend, auf diese Transformation aus. Das heißt zum einen im Bereich der Infrastruktur, das heißt also der Kunde braucht eine dynamische Infrastruktur. Wir bieten dem Kunden eine Cloud-Lösung, das heißt Cloud-Lösung, das heißt wir haben verschiedene Lösungen entwickelt. Also unser Umbrella, unser gesamtes Cloud-Offering steht ja unter dem Stichwort die Business Cloud oder deutsche Business Cloud. Ja. Aber die Business Cloud ist das Stichwort, wo ein Kunde dynamisch IT konsumieren kann, wo immer er steht und geht. Das heißt, zu jeder Zeit, auf jedem Device, in jedem Ort dieser Welt hat er IT in dem Umfang.
Herr Mayer, jetzt muss ich kurz unterbrechen, jetzt wird man zu marketinglastig. Weil, ich sag mal, die Vorteile oder das, was Lösungen aus der Cloud heraus versprechen, ist, glaube ich, jedem prinzipiell klar. Die große Frage, die sich mir eher stellt, geht in die Richtung, sehen Sie denn gerade insbesondere in Deutschland diesen Markt schon als so reif an, als dass die Vorhaben, die Cancom hat, und Cancom war ja einer, der sehr früh in dieses Thema auch rein ist, sich sehr früh auch zu diesem Thema positioniert hat, sind denn da die Erfüllungen oder die Erwartungen, die man dort reingesteckt hat, bisher erfüllt worden? Ich halte mal dagegen. Sie sagen mir dann, ja, stimmt oder stimmt nicht. Ich sage mal zum einen, lassen Sie uns mal das Thema anschauen, Office 365. Microsoft tut sich nach wie vor sehr, sehr schwer in Deutschland, dieses Thema an den Start zu bekommen. Jeder in der Branche sagt, die Deutschen oder die Länderorganisation sagt in Deutschland fast unmöglich. Also ist einfach wahnsinnig schwierig, dieses Thema zu platzieren. Warum? Weil natürlich gerade die Unternehmenskunden sagen, ich bin noch nicht wahnsinnig und packe meine ganzen Dokumente, meine Excel-Sheets, wo meine Businesspläne drauf sind, meine ganzen E-Mails, meine ganze Kommunikation in die Cloud herein, wohlwissend darum, dass es gewisse Dienste gibt, sprich die NSA und andere Dienste, die sehr großes Interesse an diesen Daten haben und die auch ständig abschnorcheln. Deutschland, Land der Erfinder, Hochtechnologie, kann man ja absolut nachvollziehen, diese Bedenken. Microsoft hat ja daraufhin reagiert in dem Sinne, dass sie gesagt haben, wir hören uns die Bedenken an, wir verstehen das auch. Wir werden den Schritt gehen und das abkoppeln und eine Cloud machen, die zumindest mal innerhalb Europas läuft. Sitzt, glaube ich, war Irland oder ist Irland, haben dort das Rechenzentrum ausgebaut.
Ja.
Was passiert? Genau. Wir lesen 14 Tage später einen Gerichtsbeschluss einer amerikanischen Richterin, die sagt, ist mir doch scheißegal, ob diese, ich sag's jetzt mal ganz überschwitzt, mir scheißegal, ob diese E-Mails in Irland liegen. Wir werden darauf zugreifen und es gibt einen richterlichen Beschluss und Microsoft musste diese Informationen auch rausrücken. Das heißt, das Ganze wird ja wieder ad absurdum geführt. Und das sind ja die Botschaften, die auch bei diesem Unternehmen ankommen, die dann sagen, keine Ahnung. Zweites Beispiel möchte ich nennen, und das ist auch ein Unternehmen, mit dem sie relativ viel Geschäft machen, ist Adobe. Adobe war ja auch einer der Player, absolut, die sehr früh gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir von diesem On-Premise-Geschäft weggehen, in Richtung Cloud rein und haben dort ihre ganzen Produkte rein. Der Adobe-Chef hat damals gesagt, es werden etliche schwierige Quartale kommen, weil wir die Umsätze nicht schaffen werden. Es werden rote Zahlen geschrieben werden. Wissen wir, wir haben halt Abo-Geschäft und dann zieht es halt irgendwann an. Eigentlich super. So, Adobe hat es ja in viel, viel kürzerer Zeit tatsächlich geschafft, aus diesem Tal herauszukommen und wieder nach oben loszulegen, mit einer Ausnahme Deutschlandgeschäft. Deutschlandgeschäft nach wie vor extrem schwierig, weil es diese großen Vorbehalte gibt. So, und jetzt schließt sich der Kreis nochmal, weil ich sage, Cancom ist natürlich auch ein deutsches Systemhaus. Wie gehen Sie konkret mit diesen Themen um? Kommen die Kunden genau mit diesen Themen, so wie ich es in der Art heute geschildert habe, und wie löst man das? Auch dauerhaft.
Ja. Okay. Die Antwort muss mehrere Teilantworten beinhalten. Zum einen, wie sieht die Situation seitens der Kunden aus? Welches Bild haben wir vom Markt? Da muss ich einen Schnitt bilden zwischen kleineren, ja, mittleren und großen Kunden. Die ganz großen Kunden, das ist übrigens der gleiche Trend in den USA. Ich hatte mit dem Vorstand von HP dazu ein Gespräch vor voriges Jahr schon. die bestätigen, der Trend in den USA grundsätzlich ist wie in Deutschland. Große Unternehmen mit Tradition legen absoluten Wert auf Data Ownership. Die wollen ihre Daten in ihrem Warehouse, in ihrem Data Warehouse, in ihrem Rechenzentrum haben, haben keinerlei Motivation, das einer AWS, Microsoft, wem auch immer, in die Hand zu geben. Ja. Also wenn es um businesskritische Themen geht und je älter, je größer, je traditioneller die Unternehmen sind, desto stärker der Drang, die Daten bei sich im Rechenzentrum oder Trusted. Bei einem vertrauenswürdigen Partner wie in der Kencom, Pironet, im Rechenzentrum zu haben. Also was ja quasi betrachtet wird wie ein eigenes. Ja. Also nicht wie Public Cloud. Aber im Umkehrschluss, und dann kommen wir jetzt an das untere Ende sozusagen der Unternehmenspyramiden, der Pyramide, die vielen kleinen, jedes Startup-Unternehmen, jeder kleinere mittelständische Betrieb mit 50, 80, was auch immer, Seeds, und davon haben wir ja Tausende, Millionen Unternehmen, die auch in Deutschland gibt es. Über 2 Millionen Unternehmen, die dem kleinen Mittelstand zuzuordnen sind. Ob ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier einen Handwerksbetrieb leite oder ein kleines Handelsunternehmen habe, da ist es dem Inhaber relativ egal, ob irgendeiner aus der NSA
die Installationspläne oder jemand von Microsoft, für die nächste Toilette mit abschmorchelt.
Genau, ganz genau. Das wird nicht als unternehmenskritisch oder relevant betrachtet, sondern da geht es ganz einfach darum, IT ist ein Produktionsfaktor, den ich, wie ich es vorhin gesagt habe, und da auf die Gefahr, dass ich wieder in Marketing-Singsang verfalle, ich will dynamisch IT konsumieren, so viel oder so wenig, wie ich gerade brauche, wo ich es gerade brauche, auf welchem Device ich es gerade brauche. Das ist die Anforderung.
Und Kosten.
Ja, wie wir auch, wenn wir ein Smartphone nutzen. Genau, natürlich, ja, klar. Alles dynamisch und natürlich entsprechend mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis versehen, also dass das attraktiv ist. Das heißt, wir fragen uns ja auch nicht, wie die Millionen anderen Smartphone-User, wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Ich will es einfach verwenden, ich will es einfach nutzen, diesen Standard. Und genauso gehen sehr, sehr viele Unternehmen, kleinere Unternehmen mittlerweile an das Thema ran. Also da verändert sich
Also ist das tatsächlich so eine Erkenntnis, die man bei Ihnen im Haus hat?
Ja. Ja. Wir sind heutzutage noch nicht so weit in der Masse, dass auch die kleinen Unternehmen alle in die Cloud gehen werden. Aber meine Ansicht ist, dass wir einen Wahnsinns-Hype, eine Bewegung haben werden, für die Klein- und Kleinstkunden, ja, die für Systemhäuser ohnehin schwer greifbar sind zwischenzeitlich, denn die werden ja alle von den E-Tailern Amazon und Co. abgegriffen. Ja, wir selbst sind ja groß geworden zum Stück in diesem very small business Umfeld. Ja, Adobe sparen sie an, Apple etc., da kommen wir ja ursprünglich auch mal her, oder zumindest ein Teil von uns. Und das sind Kunden, wenn wir weiterhin auf diese Legacy-Strategie setzen würden, dass wir Kunden, die 1 bis 9 Arbeitsplätze haben, setzen, dann würde es uns wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr geben oder mit Sicherheit nicht mehr lange. Das sind alles Kunden, die sehr cloud-affin sind oder werden.
Wie schwer fällt es einem als Manager, oder es sind ja auch bestimmt immer wieder dann sehr schwierige Entscheidungen zu treffen gewesen in der Vergangenheit. Also das immer wieder das eigentliche Kerngeschäft irgendwo aufzugeben und neue Wege zu gehen. Das ist ja auch, man ist ja auch als AG sein eigenes Ziel verpflichtet, seinen quartärlichen, seinen Aktionären also natürlich. Und dann immer wieder gilt das die ganze Zeit. Man kann sich ja nicht bei jedem Trend auch immer 100%ig sicher sein, dass man auf die richtigen Karten setzt. Ja. Wie schwer fällt es einem auch so als persönlich, als Mensch dann immer wieder diese Entscheidungen zu treffen? Oder sichert man sich da in der Runde ab? Oder haut dann einer auf den Tisch und sagt, das machen wir jetzt? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht leicht. Das ist auch das, was ich mitbekomme, wenn ich mit jetzt beispielsweise letztens auf der WPC wieder mit mittelgroßen Systemhosts...
Was ist WPC?
Weltpartnerkonferenz von Microsoft, okay. Entschuldigung. Mich da mit Chefs unterhalten habe und da ja auch sehr viele neue Trends vorgestellt worden sind. Es redet sich ja alles immer so leicht daher. Wir geben unser laufendes Kerngeschäft aus, das Integrationsgeschäft.
Das dich bisher ernährt.
Genau, was dich ernährt. Und wir bilden jetzt mal die Leute in eine andere Richtung aus. Du hast ja nur ein beschränktes Personal, was du ausbilden kannst und dein Know-how nur. Und deswegen würde mich das interessieren. Ne? Also weil da sind ja überall Menschen auch dahinter und bestehende Prozesse. Und Legacies aufzugeben, auch im eigenen Umfeld, ist doch eigentlich, ist es eine Naturellfrage, oder wie kommt man zu dieser Art, sich ständig so zu entscheiden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Komponenten. Zum einen braucht man einen Schuss Paranoia, dass man sich nie auf dem Erreichten ausruhen darf. Man braucht einen großen Schuss Offenheit, Neugierde, dass man sich in der Welt umsieht. Ich meine, es ist ja auch gestern gefallen, unser Vorstandsvorsitzender Klaus Wallmann hat knappes halbes Jahr im Valley gelebt. Ja, also mittendrin, mit festem quasi Wohnsitz, war dort permanent vor Ort. Und die Trends, die ausgelöst werden, werden nun mal zu einem großen Teil im Valley geboren. Ja. Und ich muss schon auch die Bereitschaft aufbringen, dann alles hinter mir zu lassen, jegliche mögliche Komfortzone, so viele hat er nicht, ja. Und dann sozusagen ich bei allem Tagesgeschäft in Anführungszeichen, gut, dafür hat das Unternehmen ja auch ein gutes, starkes Management, aber bei allem Geschäft, das immer noch zu bewältigen ist, gehe ich jetzt mal für ein halbes Jahr ins Valley und setze mich mitten rein, sieh mir das an, was dort wirklich an Trends geboren wird und welcher Trend es vielleicht schafft und welcher nicht. Ja, diese Begeisterungsfähigkeit, die das Unternehmen hat und über die Jahre sich bewahrt hat, ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, weil sie dieser Wille und Zwang, sich auch wieder komplett neu zu erfinden. Genau wie du sagst, wir waren bis Ende der 90er Jahre ein reines Handelsunternehmen, Anfang der 2000er. Und wir sind auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Also 2003 war auch für Kencom kein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, ja, wo es viele verrissen hat. Wo wir sehr viel Lehrgeld bezahlt haben. Ja. Aber aus diesen Erfahrungen haben wir halt gelernt, dass der reine Handel, das reine ich kaufe und verkaufe Apple, Microsoft, was auch immer, Produkte, nicht wirklich dauerhaft eine Zukunft hat. Zumindest nicht, wenn man ein so personalintensives Geschäft betreibt, wie wir das tun. Ja. Die einen sind in Richtung E-Tail abgebogen, möglichst keine Beratung, Kosten senken und Preis runter und
was ihr ja auch mal
Wachstum
probiert
habt, auf
der Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja. Wir haben das probiert, haben uns aber eingestanden, das sind wir nicht und haben dann auch gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also das war das Abenteuer darf man nicht
war sagen. War das Thema Hard of
Home of Hardware? Home of Hardware. Martin, genau, Wild, ja. das war das Thema. Genau, richtig. Ja. War eine spannende Erfahrung, war eine lehrreiche Erfahrung. Wir haben uns dann am Ende des Tages eingestehen müssen, wir sind zu sehr B2B orientiert, waren da ja auch schon losgelöst vom traditionellen reinen Handelsgeschäft und auch sehr stark in Richtung Dienstleistung, Infrastruktur, Managed Services etc. Ja, so am Sprung sozusagen in die Cloud-Ära, ja, wenn man so möchte, so Ende der 2000er Dekade und haben für uns dann erkennen müssen, die ticken völlig anders. Ja. Das sind völlig andere Menschen im Sinne von, die sind ganz anders konzipiert als es. Wir sind da viel, wir müssen sagen, langsamer, aber wir denken in ganz anderen Strukturen. Ja. Also Wertschöpfungstiefe und was habe ich davon und Kunden entwickeln und sonst was. Also sowas denken E-Tailer primär erstmal gar nicht, sondern da geht es einfach darum Schlagzahl, ja, Drehzahl. Ja. Ich brauche auch immer den besten Preis, immer das neueste Setup, Produkte etc. etc., den neuesten Trends, die neuesten Gimmicks und. Was will der Markt, was wollen die Kunden und. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, obwohl wir witzigerweise in derselben Branche unterwegs sind. Ja. Und da haben wir für uns auch viel gelernt, die Dinge zu machen, die wir gut können und die konsequent zu machen. Mir fällt da übrigens ein schlauer Spruch, einer der vielen von Steve Jobs ein, der mal gefragt wurde, warum seid ihr denn so erfolgreich? Und dann hat er gesagt, weil wir viele Dinge nicht gemacht haben. Ja.
Ja.
Gut, man muss neue Dinge ausprobieren, aber nicht alles. Ja, aber das, was man probiert, soll man versuchen, richtig zu machen. Und bisher war uns, Touchwood, das Quäntchen Glück auch hold. Und wir konnten da immer vorne und oben mitschwimmen. Ja. Aber wir sind ein Stück weit von dem Thema Cloud, Transformation in die Cloud weggekommen. Also die Bereitschaft der Kunden zum einen, die kleineren werden viel schneller in die Cloud gehen als die ganz großen. Wir haben die mittelgroßen Kunden und die Frage ist, wie sehen denn unsere Kunden aus? Bei der Frage sind wir abgebogen. Wir haben zum einen mittelständische Kunden, die für sich erkannt haben, wir sind jetzt nicht nur an einem Standort und wir brauchen IT und nicht nur als lästigen Produktionsfaktor, sondern die es wirklich erkannt haben, welche Vorteile dieses Cloud Computing mit sich bringt. Die muss ich nicht bekehren und für die ist es relativ einfach, unsere Cloud-Lösung oder eine unserer Cloud-Lösungen, wir sind ja da flexibel, zu implementieren. Und da ist der Mehrwert absolut gegeben. Das heißt, ich habe Produktivität, ich habe Sicherheit, ich habe Mobilität, Agilität etc. etc. Ja, das Unternehmen kann heute und morgen ein Unternehmen zukaufen oder auch mal einen Standort schließen,
wenn man anders skalieren kann,
die IT angebunden oder abgekoppelt. Ja. Mhm. Das ist also die Skalierbarkeit. Genau, das ist das Stichwort. Ja. Also das sind viele, viele Vorteile, die Cloud Computing, in dem Fall unsere Lösung, mit sich bringt, was man einfach mit einer traditionellen IT niemals lösen kann. Ja. Man stellt sich nur vor, ich habe ein Major Release, eine neue Windows- oder Office-Version und ich will die ausrollen.
Das wie viel schaut man da auf Bechtle, wie viel schaut man auf Computer Center, Comparex, wenn man diese Dinge kreiert, wenn man dieses Portfolio erstellt, das Business Development betreibt? Schaut man da auf den Wettbewerb, was die da schon im Angebot haben? Nicht?
Nicht wirklich. Offen gesagt, nein. Man sicher, man kennt sich, ja, und man respektiert sich, würde ich sagen. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Situation im Markt. Das ist ja kein verfeindetes Bild. Natürlich ist es ein Wettbewerbsumfeld, das mit Sicherheit. Aber was das Thema Strategie und Ausrichtung anbelangt, gerade in Richtung Cloud, ich versuche jetzt nicht überheblich zu klingen, aber ich glaube, da sind wir in der Innovation, in der Innovationsführerschaft im Vergleich zu anderen. Da schauen wir auf uns, da schauen wir auf den Markt. Was will der Markt? Wo kommen die Trends her? Was tut sich in anderen Ländern bereits? Also vor allem natürlich vornehmlich ja. in den Staaten. Und für uns leiten wir dann das Bild ab, wo geht das Ganze hin? Ja. Und das mündet dann letzten Endes in dieses Bild, in diese Strategie. Cloud wird kommen. Es ist ein Trend, der nicht aufhaltbar ist. Er ist ja schon da. Die Frage ist nur, wird kommen im Sinne von, es wird ein Massenprodukt. Ja. Zu dem, was Frau Böckler gestern gesagt hat. Es ist im Moment noch eine Randerscheinung, wobei viele bekommen ja gar nicht mit, wie stark es schon da ist. Denn welcher Kunde sagt denn, liebes Systemhaus, danke für die letzten 10, 20 Jahre, ich bin dann mal weg. Ich gehe dann mal in die Cloud. Sagt ja,
ja
in vielen Fällen gar kein Kunde. Ja. Mhm. Und viele bekommen das auch gar nicht mit. Ja. Also das wird massiv kommen. Die mittelständischen Kunden sind diejenigen, auf die wir sehr stark zielen. Für die haben wir Lösungen, Konzepte und einfach einen Mehrwert. Ja. Der Kunde kann sich in jedem Bereich verbessern, finanziell, sprich was die Kosten anbelangt, da Einsparpotenzial, Dynamik, Agilität, wie vorhin schon gesagt. Ja.
Also das wäre auch gleich die nächste Frage, die wir in unserem 5-Fragen-Katalog haben. Wir hatten ja eigentlich 5 Fragen. Die erste Frage, um nochmal die Hörer wieder mit an Bord zu holen, die den Katalog vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben. Die erste Frage wäre gewesen, pitchen Sie das Unternehmen? Das zweite Frage ist, in dem Falle, wie lauten die Antworten als auf den Strukturwandel der IT? Und die dritte Frage ist jetzt, und die geht auch sehr eng mit dem einher, was du gerade gesagt hast, mit dem Mittelstand angehen. Nun ist es so, das Thema Schatten-IT hat ja eine zunehmende Bedeutung in der Branche. Und es holen sich die einzelnen Abteilungen, holen sich, was sie brauchen. CRM ist nur ein Beispiel. Es gibt ja unendlich viele andere, alle in der Branche wissen, wovon ich spreche. Wie stellt sich Cancom darauf ein? In der Kundenansprache, auch im eigenen Portfolio, überhaupt auch dieses Thema zu besetzen. Schatten-IT, ja.
Thema Schatten-IT ist explizit, ja. Gut, es ist ein Thema, das wir in unserem Sales-Pitch, will ich jetzt mal sagen, sicher mitführen, aber jetzt nicht das Lead-Thema. Das ergibt sich im Gespräch mit unseren Kunden, zu denen wir ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen. Und wir merken natürlich, jeder Kunde ist unterschiedlich und hat einen unterschiedlichen Stand und Status und Wissens- und Erkenntnisstand. Und wenn man im Gespräch feststellt, der Kunde sagt, bei mir gibt's das nicht. Also ich
scanne mal kurz das Netzwerk und sagt dem Einsatz der Dropbox 85%.
Eine große Münchner Versicherung. Genau, ja. Eine große Münchner Versicherung hat sich mal vehement gegen WLAN ausgesprochen. Gut, das ist ja wirklich schon fast eine Dekade. Aber das ist so ein Beispiel, das mir sehr haften geblieben ist. Und gesagt, Sicherheitslücke ist nicht sicher genug. Ich vertraue auf unser LAN. Und das gibt's bei mir nicht. Und dann hat man halt kurz ausgeleuchtet und festgestellt, die hatten ja mehrere Dutzend private
Hotspots aufgebaut.
Hotspots aufgebaut. Und dann war das Gespräch beendet, beziehungsweise dann war die Diskussion beendet. Und Schatten-IT ist ganz klar ein Ergebnis, wenn ich als Unternehmen versuche, einen nicht nur einen Trend, sondern eine Bewegung in einem Markt, in dem Fall IT, abzuwürgen und auszublenden, der aber voll da ist, ja, dann kommen solche Dinge ganz klar hoch. Ja, dann sind sie auch nie aufzuhalten. Das heißt, ich habe als Unternehmen doch nur die Chance, diesen Dingen offensiv.
Ich wollte gerade sagen, im Prinzip sagt einem die Schatten-IT doch, wenn man sie denn zur Kenntnis nimmt, was die Leute eigentlich wollen. Ja, also die wollten WLAN. Genau. Also haben sie sich eins geschaffen. Ja. Die wollten eine Lösung haben, um oder Dateien irgendwo abzulegen und ein Kollege drauf zugreifen kann. Dropbox, sage ich mal, ja, und etc. Ja. Also dann muss man halt da entsprechende Lösungen ganz einfach vorhalten.
Lasst mich die Frage mal ein bisschen reformulieren. Das ist ja ganz interessant. Weil ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen von Systemhausseite hauptsächlich diese Formulierung öfter gehört. Der Kunde sagt, aber erzählt's nicht unserer IT. Und es ist ja auch ein Thema, was im Moment zum Beispiel jemand wie IBM sehr stark spielt. Die allgemeine Frage wäre, wie schätzt ihr das denn ein, Status oder Stellenwert der IT im Unternehmen als eine strategisch wichtige Abteilung versus jemand, der hinten dran halt erfüllt, was das Unternehmen haben will und keine eigene Meinung und dann schrittchenweise an Macht verliert. Also wie seht ihr?
Ja, also die IT ist längst über den Status eines Produktionsfaktors rausgewachsen. Also ich glaube, mittlerweile hat auch der Letzte, der jetzt nicht unbedingt einen Fünf-Mann-Laden verantwortet, verstanden, dass wenn ich die IT unterschätze, dann bringe ich mein Unternehmen zwangsweise in Gefahr. Ja? Wir hören ja aller Orten und allenthalben, das ist allein aus dem Bereich Security, wenn ich das unterschätze. Ich meine, es gibt ja mittlerweile einen CSO und hatte ich immer gemeint, das wäre der Chief Sales Officer. Gibt es übrigens auch, gab es die Abkürzung, aber das verwendet keiner mehr, das ist der Chief Security Officer. Also das ist bezeichnet ja ganz klar, dass es innerhalb dieses C-Level-Bereichs, dieses Top-Management-Bereichs, nicht nur den CIO, Chief Information Officer, sondern Chief Security Officer. Also selbst in diesem, es gibt ein zweites Vorstandsressort, wenn man es so übersetzen möchte, innerhalb der IT, speziell für den Bereich Security. Das heißt also, IT insgesamt ist ein unternehmensgefährdender Faktor, wenn ich ihn unterschätze, wenn ich ihn nicht richtig gewichte, und ist aber auch ein unternehmensfördernder Bereich, wenn ich ihn richtig einsetze. Ja. Also nur ein weiteres kleines Beispiel aus der Welt der Apps und Smartphones etc. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr revolutionär neu, wenn man sich ansieht, wie stark Apps das Unternehmen nicht nur im Produktionsbereich unterstützen, sondern im Vertriebsbereich, im Marketingbereich etc. Das heißt, wie viele Unternehmen, selbst mittelständische Unternehmen, also ein befreundetes Unternehmen, mir privat persönlich bekannt, ja, das im Holzhandel tätig ist, setzt iPads ein mit einer App, die ihre Vertriebsmitarbeiter wesentlich produktiver macht. Das heißt also mit Intelligenz, wie viele Kunden hast du in diesem Postleitzahlengebiet, wie viele kannst du denn heute anfahren, wo hast du denn zuletzt ein Angebot abgegeben, wo hast du verloren, etc. etc. Das heißt, ich kann mir da intelligent eine Route planen und so weiter mit, in Anführungszeichen, relativ wenig Intelligenz. Aber es ist unheimlich auf der Hand liegend und brutal, wie stark der Effizienzzugewinn durch diese Apps, durch diese kleinen Helferlein wird. Und da ist IT einfach ein unheimlicher Produktionsfaktor, beziehungsweise ein Produktivitätsfaktor, nicht Produktionsfaktor, Produktivitäts- und effizienzsteigernder Faktor. Ein weiteres nettes...
Alex, nächste Frage.
Ja.
Eine machen wir noch.
Eine machen wir noch. Ich glaube, über die Frage 5, das wäre die große Chance. Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Aber spannende Frage ist, die Distribution wandelt sich. Die steht natürlich im Fokus, auch in dem ganzen Strukturwandel, den wir angesprochen haben. Die sucht ja auch an vielen Stellen ihre Rolle. Die Frage ist, welche Forderungen ihr an die Distribution habt, was diese Themen angeht.
Gibt es Forderungen überhaupt?
Gibt es überhaupt Forderungen? Ja, das ist die gute Frage. Ja. Beim Thema, also die Distribution muss man vielleicht anders aufziehen, ist ja schon seit mehreren Jahren, und die Kollegen aus der Distribution mögen es mir an der Stelle nachsehen, aber die suchen ja nach der Sinnfrage, denn das Produkt an sich wird immer weniger wert, in Anführungszeichen, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch übertragen. Also die IT ist weg von der vom Produktzentrischen, wie es vor 5 bis 10 Jahren noch war. Und damit verliert natürlich auch die Distribution unheimlich an Einfluss. Die Softwarebranche wird ihnen wegbrechen auf Sicht 5 Jahre, maximal 10 Jahre, eher 5 Jahre. Adobe ist ein sehr gutes Beispiel
keine Distribution
dazu.
Mit wie viel Distribution
ich fast keine Distribution mehr. Und das wir arbeiten das berühmte 80-20-Prinzip. Es gibt eine Handvoll Distributoren, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, mit denen wir auch eben alle aktuellen technischen Möglichkeiten ausschöpfen, EDI etc. Anbindung. Aber in Summe sind es vielleicht 25 Distributoren, mit denen wir, also namhaft quasi, weil man darüber sprechen kann, dass wir mit denen arbeiten. Aber insgesamt zur Frage, die Distribution ist in einer extrem schwierigen Situation, wenn nicht sogar in einer Art Sackgasse. Denn man sieht ja auch, die versuchen sich auch im Thema Cloud Computing bzw. Cloud Distribution zu erfinden, was alles andere als einfach ist. Denn wo brauche ich denn den Distributor? Allenfalls als Aggregator vieler kleinerer Softwarehersteller, wo ich eine Plattform einsetzen kann, über die ich
ich glaube, ehrlich gesagt, da reden Sie sich aber auch schön, die Distributoren. Also ich meine, es gibt ja einerseits die Forderung,
das ist so
viele, die sagen, konzentriert euch auf das, was ihr am besten könnt, nämlich Thema Logistik, macht eine gute Logistik, das ist einfach funktioniert, den ganzen Rest könnt ihr lassen. So, und da haben Sie, und da gebe ich Ihnen völlig recht, natürlich das Problem, dass Sie sagen, wenn wir uns alleine darauf beschränken, können wir nicht wirklich richtig überlegen, weil wir leben natürlich ein Stück weit auch von dem Thema Entwicklung der Märkte. Ja, die sagen natürlich auch, wir müssen die kleineren Fachhändler, ich nehme die Cancom jetzt mal aus, aber lassen Sie uns mal an die vielen kleineren Fachhändler denken, die weiterentwickelt werden sollen, auf Wunsch der Hersteller. Und der Hersteller natürlich wieder Geld reinwirft in die Distribution, damit sie das machen. WKZ, wir kennen ja alle dieses Thema. So, und aber man ja eigentlich sagen müsste, ist denn das wirklich Aufgabe der Distribution, das zu übernehmen? Ne? Und ich glaube, da haben Sie völlig recht. So, wie geht das? Das kann irgendwie nicht so richtig zusammengehen.
Ja. Ne? Also um die Frage konkret zu beantworten, und Sie haben es ja schon vorbeantwortet für mich, die Distribution hat aus meiner Sicht für die kleineren Systemhäuser ihre Daseinsberechtigung im Bereich natürlich Logistik und Finanzierung, das heißt also Enablement und unter die Arme greifen, will ich es mal ganz weit formulieren. Für große Systemhäuser ist sie wirklich nur ein Logistiker. Ja, also deswegen, das heißt ja Distribution und nicht eierlegende Wollmilchsau. Und das können die ganz gut, das können die in Teilen besser als wir. Wir nutzen die Distribution auch sehr stark, um in vielen, vielen Fällen Direct Shipments durchzuführen. Das heißt also wirklich, die Systeme sind konnektiert, der Kunde kauft bei uns ein, der VB drückt auf den Auftragsknopf und das Ding wird zack aus der Distribution verschickt. Wunderbar. Also auch da versuchen wir nicht besser als die Distribution zu sein, sondern also da muss man sie auch in ihrer Kernkompetenz dann auch wertschätzen und belassen. Und da sehen wir sie. Und da haben wir auch eine super Synergie. Also es wird mittlerweile so, dass wir seit ein paar Jahren schon weit über 50% der Warenlieferung, der einzelnen Warenlieferung, die wir tätigen, werden per Dropshipment in dem Fall vom Distributor direkt zum Endkunden geliefert. Wunderbar, tolle Synergie. Aber
okay, also die Antwort zusammengefasst, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist, wir haben bis auf Macht eure Logistik gut weiter, haben wir keine Forderung.
Mit der Einschränkung, wir als großes Systemhaus,
würde
man sagen. Ne? Der wäre
genau, richtig, ja.
So,
ja,
gut, wunderbar.
Ja, vielen Dank.
Genau, Herr Mayer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mal bei uns ein bisschen zu Gast zu sein. Haben wir jetzt gut eine Dreiviertelstunde geplaudert. Der Markus läuft schon dauernd auf und ab. Darfst jetzt gleich wieder reinkommen, Markus. Also ganz herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite aus. Und ich habe gehört,
Vielen
Sie gehen
Dank.
Jetzt in Urlaub. Stimmt das? Ja? Gut.
Ja, haben wir ja was genau. Ja.
Darf ich?
Ich gehe auch. Von
hier aus
in
Urlaub.
Schöne Erholung. Okay. Ich mache einen Zwischenstopp zu Hause. Und wir fahren
super.
Dann gleich weiter.
Also, dann erholen Sie sich gut.
Super. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In München. Tschüss.
So, jetzt machen wir schnell Wechsel. Markus setzt sein Headset wieder auf.
Ich habe ihn jetzt 20
Minuten schon mal Kaffee
gesehen. Ich habe nur Wasser getrunken und müsste irgendwann mal auf die Toilette, aber ist jetzt auch
das
egal.
Das Mittagessen ist hier übrigens sensationell. Also gestern war das Mittagessen, das Buffet,
also ich wollte noch einen Satz dazu verlieren,
ja, natürlich.
Zu dem Besuch von Martin Meyer gerade eben. Denn er hat ja am Anfang, hat er ja ein bisschen ungreifbar so gesagt, ja, bei Cancom haben alle die Freiheiten, ja, ihre eigenen Projekte voranzutreiben. Und es ist ja so, es ist ja nicht ganz unbekannt vielen, dass ich mit meiner Agentur ja die Cancom.info betreibe, das Firmenjournal. Und ich dort ja auch viel Einblick bekomme und auch viele Freiheiten bekomme, was den Umgang mit Cancom angeht. Das heißt, wir treffen uns mit allen Arten von Abteilungen. Wir haben uns ja gestern Abend noch mal drüber unterhalten, Christian. Also wir treffen uns mit Vertrieb, mit Marketing, mit aber auch den einzelnen Experten für den und verantwortlich für die Bereiche, wenn wir uns zu dem informieren wollen. Und ich kriege dort wirklich auch mit, wie die Leute arbeiten. Und das Spannende finde ich wirklich, das kann man vorteilig und auch nachteilig sehen. Dort funktioniert es aus irgendeinem Grund. Es funktioniert natürlich, es ist ein riesengroßer Konzern, der sehr, sehr viele Baustellen hat, beispielsweise Integrationen von Unternehmen wie Pironet oder jetzt auch durch die weiteren Zukäufe, die es gibt. Auf der anderen Seite ist es so, es ist in der Tat so, dass Cancom.info ist auch letztlich so entstanden, dass ich mir dieses Projekt einfach angerissen habe. Also ich habe die Manager dort überzeugt und überredet und ihnen gesagt, ja, wenn ihr Content habt, in dem Falle jetzt für den Bereich, seid ihr auf der guten Seite, was eure Pressearbeit angeht. Und so kriege ich das auch in vielen anderen Bereichen mit. Also, dass viel Business Development stattfindet, weil sie holen ja auch viele Leute aus dem Markt. Durch den attraktiven Standort München haben sie ja, oder auch in Hamburg und Berlin, haben sie ja gute Argumente auch. Und holen sich wirklich findige Leute, die Business vorantreiben und auch entwickeln. Zum Beispiel auch im Kontext mit den Glanzkennern, die sie haben, die Apps entwickeln. Das heißt, die nehmen sich dann die verschiedenen Portfolio-Bereiche von Cancom und bauen Produkte. Und ich finde es dort, funktioniert das sehr gut. Also, dass man in ein Systemhaus geht und einfach macht. Und man spricht sie natürlich ab. Da gibt es auch Überschneidungen, aber das ist alles eine sehr, zumindest auf der Ebene, auf der ich jetzt auch beratend dort tätig bin, ist das wirklich so. Also es wird dort gelebt. Also wenn dort einer eine Idee hat oder eine Vision, wird nicht alles per se angenommen, aber man fängt mit dem Projekt an. Und das ist, ich weiß nicht, wie es bei Bechtle oder Comparex funktioniert. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Bechtle eine andere Struktur hat durch diese vielen kleinen Niederlassungen.
Gut möglich, aber wir haben sicherlich mal irgendwie die Möglichkeit auch,
das wäre mal eine interessante
Vergleichsstudie. Vertreter von jemand anders auch mal, ja. mal in der Sendung haben, den man dann explizit da mal drauf ansprechen kann,
ja.
Also wie es dort gelebt wird. Ich meine, du hast da jetzt natürlich ein bisschen größeren Einblick in das Thema.
Ja, ich bekomme auch mit, wie im Marketing zum Beispiel gearbeitet wird, auch im Vertrieb, dass jetzt zum Beispiel Surface 3, dann kreieren die Events gemeinsam mit Microsoft, die sie machen können, Produkte, Bundles, die sie verkaufen können, eine Go-to-Market-Strategie gemeinsam mit dem Hersteller, und das kommt auf die Qualität der einzelnen Mitarbeiter drauf an, was sie aus den Möglichkeiten machen, und das, ich beobachte den und ich bin ja quasi dann für die Außenkommunikation da parallel tätig zu diesem Projekt und bekommen dann auch mit, wie dann diese Dinge entstehen.
Gut, du hast aber jetzt auch keinen Vergleich. Du könntest besser einen Vergleich ziehen, wenn du jetzt nochmal auch für eine Comparex arbeiten würdest oder für die Bechtle oder was weiß ich.
Genau.
Ein ebenbürtiges. Ne, so, und ja. Dann kann man das natürlich nicht ganz herstellen. Ich vergesse schon die ganze Zeit hier mal auf die Taste M zu drücken und Kapitelmarken zu setzen.
Mach mal eine Kapitelmarke.
So, Markus, du bist wieder an Bord. Wir machen ein Stück weiter und ich wollte nochmal über ein Thema sprechen, kurz mit euch, einfach mal so exemplarisch, man kann es auch einfach nur hinhören. Und zwar war das Thema, was letzte Woche sich ereignet hat, die Insolvenz der Saal Computer AG in Augsburger Systemhaus. Mhm. Traditionsunternehmen, würde man fast schon sagen,
ja.
Also viele, viele lange Jahre auf dem Markt. 25 Mitarbeiter waren dort beschäftigt. Und jetzt kam eben die Nachricht der Insolvenz. Der Inhaber ist der Alfred Saal selber, daher kommt auch der Name, 72 Jahre alt. Und der hat den Kollegen von der Computer Reseller News dann noch ein kurzes Interview gegeben oder sie haben zumindest mit ihm gesprochen. Und ich möchte das jetzt einfach mal ganz, ganz kurz vorlesen, weil ich da ein paar äußerst interessante Stellen drin finde.
Mhm.
Also, hier steht: Die insolvente Saalcomputer AG hat schlechte Karten und kann wohl nicht fortgeführt werden. Viele Mitarbeiter des 25-köpfigen Systemhauses in Augsburg seien schnell woanders untergekommen, betont Alfred Saal im Gespräch mit der CRN, noch bevor er dann auf die Gründe der Insolvenz zu sprechen kommt. Dass in dieser Situation zunächst die Zukunft der Mitarbeiter zur Sprache kommt, ist nicht überraschend. Alfred Saal ist 72 Jahre alt, ein mittelständischer Unternehmer mit Leidenschaft, Verantwortung und freilich durchaus eigenen und eigenwilligen Vorstellungen, der hinter seinem Unternehmen und seinen Mitarbeitern auch in Krisenjahren stand. Ich habe viel eigenes Geld investiert, doch letztlich konnten wir die Rückschläge in der Vergangenheit nicht bewältigen, sagt Saal. Mit Rückschlägen meint der Unternehmer zwei Zahlungsausfälle von Großkunden, die jeweils eine hohe sechsstellige Forderung schuldig blieben. Die Insolvenzen des damaligen Flugzeugbauers Grob Aerospace 2008, die im Übrigen in Mindelheim sitzen, sowie 2012 die Pleite des Druckmaschinenherstellers MAN Roland in Augsburg, rissen, also 2008 und 2012, rissen tiefe Löcher in die Bilanz bei Saal. Zusätzlichen Druck bekam das Systemhaus im Handelsgeschäft zu spüren. Amazon tut uns grausam weh, beklagt sich Alfred Stahl über die Geschäftskunden, über Geschäftskunden, die beim E-Tailer einkaufen und dem regionalen Dienstleister nur noch die Stange halten, wenn er bereit ist, 60 Tage Zahlungsziel einzuräumen. Von einer Marge von 1% bei einem 500 Euro teuren PC kann man nicht leben. So, da höre ich jetzt mal auf. Jetzt sage ich mal, finde den Fehler.
Also kein Fehler ist es, dass ein Grund gewesen sein kann für die Insolvenz, wenn Großkunden ihre
2008 und 2012.
Ja, das hängt. Nein, das hängt ja lange nach. Solche Geschichten können ja extrem lang nachhängen.
Natürlich, also ich sage mal jetzt von 2008 bis 2014 haben wir jetzt mal 6 Jahre.
Die interessante Frage ist, ist tatsächlich, hätte er in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen müssen? Was hätte er machen müssen? Das wissen wir aber nicht.
Also
der,
ja.
Ja, die.
Der letzte, also. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist exemplarisch dafür, dass
wir im
eine Generation haben.
Im Handelsgeschäft verhaftet geblieben und natürlich nicht drüber hinausgewachsen.
Null. Okay. Gar nichts.
Ja, das meinte ich ja. Mit kein Fehler war es.
Da kannst du nichts machen.
Da kannst du nichts machen. Wenn du den Laden nicht weiterentwickelst, hast du natürlich ein Problem.
Trotz alledem, Andreas, und ich glaube, da ist schon was dran. Seit 2008 und 2012 ist es gewesen. Natürlich kannst du nichts dran machen und natürlich hängt es auch eine Weile an. Aber wenn du es als Unternehmen nicht schaffst, da irgendwie rauszukommen, die Konsequenzen zu ziehen und dir zu überlegen, in welche Richtung
ja, ich dann, den Laden irgendwann
dicht sondern machen. Anschließend ist auch noch passiert. Die Antwort kommt: Von einer Marge von 1% bei einem 500-Euro-PC verdiene ich nichts.
Ja.
Deutet für mich schon ein bisschen darauf hin, dass es wohl insgesamt bei dem Unternehmen einiges schief gelaufen. Und das ist nicht alleine
ja, darauf beschränkt. Nein, und er hatte dann ja noch das Problem, dass seine zwei Vorstände sich mit der halben Belegschaft anschließend noch selbstständig gemacht haben
ja.
Und ihm dann massiv Konkurrenz in den Bestandskunden.
Hey, klar, ist widerspricht dem ja auch nochmal dafür.
Ja
warum gehen denn Vorstände mit einem Teil der Mitarbeiter irgendwo anders hin und Unternehmen und gründen ein eigenes
ja,
Unternehmen?
Ja, da gibt es viele Gründe für.
Ja, einer der Gründe kann ja auch sein, weil man sagt, wir können das im Moment in der Umgebung,
wir haben da keine Zukunft, wir sehen keine Zukunft in der Umgebung.
Das ist richtig.
Ganz genau. Wir wissen aber nicht, ob es so war.
Ganz genau.
Vielleicht ist es ja auch schöner, für die Mitarbeiter kann man schon verstehen, für die ehemaligen, die dann ein eigenes Unternehmen lieber aufbauen, als in dem Unternehmen angestellt zu sein, wo sie vorher waren, ne? Ging mir auch ähnlich. Also insofern, das kann man schon nachvollziehen, dass das dann aber so massive Auswirkungen haben. Gut, lassen wir mal dahingestellt sein. Es war vielleicht eher das Problem, dass er den, wie du sagst, den regionalen Kundenkreis ja noch abgegrast hat dann vielleicht. Aber ich musste auch etwas stutzen, wie du auch, wenn das heißt, ein Grund für die Insolvenz war die Großkunden, die ausblieben, und dann der nächste Satz halt Amazon.
Ja, aber das ist ja so das der allgemeine Jammer in der Branche über über Zeiten, die sich ändern und über ja, böse E-Tailer und so.
Ich fand es eben mal so exemplarisch, mal so ganz typisch. Zwei Dinge, auf die gezeigt wird, der böse Amazon und die PC-Preise sind kaputt. Und da muss ich halt immer sagen, also ja, wenn mir jemand ist, mit so einer Argumentation geil, kommt, muss ich immer sagen, du hast den Schuss nicht gehört. Und dieser Schuss, der hat bereits vor 5 Jahren schon, ist der schon geknallt.
Allerdings, was ein guter Punkt von ihm ist, ist die Zahlungsmoral gerade mittelständischer und größerer Unternehmen ist absolut grausam. Das hörst du.
Ja, aber damit haben alle
zu kämpfen. Das hörst du von so vielen Systemhäusern. Es ist wirklich katastrophal und die größeren Mittelständler fangen jetzt an, seit einiger Zeit Dinge in der IT-Industrie einzuführen, Konditionenmodelle, die normal im Lebensmittelhandel üblich sind. So Delcredere-Geschichten und sowas, wo du dann die Projekte nochmal auspresst, die ja wirklich nicht lustig sind. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit jemandem aus der Lebensmittelbranche und hatte dem so geschildert, was bei uns gerade passiert. Das hat er, kenne ich schon lang. Und naja, das ist ja ein Erfolgsrezept der Großen, zum Beispiel in der Metro, wie die schon seit Jahrzehnten ihre mittelständischen Lieferanten auspressen über Konditionen. Und das geht halt jetzt auch bei mittelständischen Unternehmen, wenn die IT kaufen los. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Grund ist. Und ja klar, jammert der Saal drüber, dass die Welt schlecht geworden ist. Der Mann ist seit 26 Jahren im Geschäft.
Aber wir haben doch
da hat sich viel geändert. Ja. Und das ist kein junges Team, was er da hat.
Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gerade das lebende Beispiel am Tisch gehabt. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich einen persönlichen Bezug zu Cancom habe, sondern ich meine, wir haben gerade gehört, wie Martin Meyer gesprochen hat. Wir lesen, was Herr Saal äußert. Also
Es sind solche Welten dazwischen. Und ich denke, deswegen ist das Thema einfach auch nochmal ansprechenswert. Also man muss sich einfach mal klar machen, es gibt noch eine, ich weiß nicht wie groß es ist, aber viele Teile der Händlerschaft draußen oder Handelsunternehmen draußen, wo man relativ sicher sein kann, dass die Überlebenschancen gegen Null tendieren.
Ja, ja.
Und zwar immer dann, wenn so eine Einstellung vorherrscht.
Ja. Naja, sagen wir mal so, wenn du tatsächlich diese Einstellung hast und auf der anderen Seite passiert dann was Dramatisches, wie zum Beispiel ein Zahlungsausfall oder sowas, dann hast du natürlich schlechte Karten.
Ja, aber Zahlungsausfall ist das eine.
Nein, weil dann ist es zu spät zu reagieren.
Ja, aber
weil du mit der falschen Einstellung schon vorn dran unterwegs bist.
Ja, du hättest auch mal einen jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiter aufbauen können, der vielleicht dieses Unternehmen dann auch mal übernimmt, der auch mal neue Ideen reinbringt etc. pp. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Das will ich damit sagen. Ja, dass es einfach wirklich extrem an der Zeit ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, ist mein Unternehmen da auch wirklich gut aufgestellt und für die Zukunft ein Stück weit zukunftsorientiert. Muss man einfach mal
sagen. Ja, sicher, das musst du dir, Überlegung musst du dir immer stellen. Und wenn du halt dieses klassische Systemhausgeschäft immer so weiterlaufen lässt, dann ist das schon schwierig. Ja. Und es ist ja auch so, dass es erheblich viele Systemhäuser gibt, die privat geführt sind, im Privatbesitz und die jetzt langsam in diese Nachfolgeregelungsprobleme laufen. Da können so Leute von Synaxon eine ganze Menge zu sagen, weil bei denen oder von der Comteam, weil bei denen treten die Probleme ja auf.
Ja, ja.
Und es gibt meistens keine Lösung, weil die Häuser schon so auf dem Unternehmer zugeschnitten sind, dass alles zu spät ist, dass man überhaupt die Kultur gar nicht mehr anders reinkriegt.
Ja. Ist so, aber es ist halt ein Stück weit Marktbereinigung auch.
Es kommen immer wieder neue. Irgendwie schade um diese alteingesessenen Häuser auf der einen Seite, aber das ist halt die Dynamik im Markt. Und ich war schon dann erschüttert. Ich kenne den Saal auch schon seit bestimmt 10 Jahren oder sowas. Und das ist so ein ganz gediegener Unternehmer und ganz bodenständig und ja, schade eigentlich.
Tja.
Laut Microsoft wächst der deutschlandweite Channel. Also gut, es ist natürlich immer die Frage, was bezeichnet man als Channel? Sicher.
Haben Sie das irgendwie definiert?
Ja,
oder?
Ja, also es gilt ja seit Jahren immer als Messgröße die Partnerzahl von Microsoft. Und die geht jetzt wieder aktuell an die 40.000, die deutsche Partnerzahl. Und das war schon mal bei
Die war schon deutlich.
Die war
schon
32,
ja.
Ne?
Ja, so irgend 28, sowas. 30.
Aber das liegt ja auch immer dran, wen Microsoft als Partner haben
genau
will
das.
Und wen sie nicht haben wollen. Ja,
das heißt, sie
definieren sich ihren Channel eigentlich selber.
Ja, wobei, es ist trotzdem repräsentativ. Ich hatte mich damals in meiner Zeit mit Channel Partner intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe damals... Ich weiß nur noch das Ergebnis der Investition.
Du hast doch damals auch miterlebt, die Umstellung, die Komplettumstellung des Partnerprogramms hin zu Kompetenzen und so
ja,
weiter.
Genau,
das war
genau.
ja die Zeit,
genau.
Als du an Bord warst.
Ne? Quintessenz ist aber auf jeden Fall die Definition. Es ist zwar richtig, dass sie sich selber definieren können, aber es sagt schon sehr viel aus über die Größenordnung auch des deutschen Channels. Und das ist eine Frage, die ich immer wieder auch stelle. Und aktuell ist es halt tatsächlich so, dass diese ganzen ISVs halt sehr, sehr viel dazukommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommen halt sehr viel Beratungsunternehmen, die halt einfach fürs Empfehlen von Office 365 und Co. Sich dadurch als Partner bezeichnen dürfen. Also fern vom Integrationsgeschäft.
Es sind ganz andere Unternehmen und die sehen wir heute nicht, weil die klassischerweise nicht unserer Branche angehören. Interessantes Beispiel von gestern, jetzt muss ich mal hier in den Stapel Visitenkarten kramen. Weil ich hatte gestern.
Musst du die auch euch immer einpflegen, die Visitenkarten? Weil
ich habe gestern recht interessantes.
Du bist ja immer sehr eifrig am Sammeln.
Ich fotografiere die immer sofort ab.
Ja, du musst
ich
die schnell
so eine
bearbeiten,
App, die
sonst
die
geht
dann,
das nicht.
Die überführt in elektronischen.
Ansonsten werden die in Stapelarchiv.
Ja, ja.
Und man muss sich halt mit den Leuten dann anschließend verxingen oder sowas. Das funktioniert recht gut.
Okay.
Also ich habe sehr viele Xing-Kontakte, weil das halt sehr viel Conversion von Karten ist.
Von Visitenkarten.
Ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von ScaleUp. Der ist hier auch als Besucher bei der Veranstaltung. Der ist ein Rechenzentrumsbetreiber. Ist ein relativ junger Typ. Der ist Anfang Mitte 30. Sie betreiben deutschlandweit 4 Rechenzentren, die mit einem eigenen Backbone verbunden sind.
Untereinander.
Untereinander. Und das ist recht hochperformant. Die mieten Kapazitäten bei so großen Level 3 Rechenzentren. Und stellen da halt ihr eigenes Equipment rein. 15 Mann-Firma. Jetzt erzählt er mir, der ist seit 15 Jahren im Geschäft. Und das Geschäft geht, das ist der Kühlschrank.
Das ist der Kühlschrank, das, was
das kann man
so
nicht ab, das kann man nicht abschalten. Das ist schrecklich.
Irgendjemand hat denn da.
Oh ja.
Ja, Wahnsinn.
Wieder eingeschaltet. Vorhin war schön ruhig.
So, jetzt passt auf. Der Rechenzentrumsbetreiber, der hat als Konkurrenten so Host Europe und solche Firmen. Und dann sagte er, er hat traditionell eine Kundschaft E-Shops. Er hat dann gesagt, Friends for Friends.
Friends for Brands,
macht mehr Sinn, ne? So ein relativ großer E-Shop.
Ja.
Diese Klientel hat er schon ganz lang und da sind die auch wirklich sehr stark mit gewachsen. Und dann sagt er, seit kurzem arbeitet er mit Systemhäusern. Er hat Systemhäuser entdeckt.
Mhm.
Und sagt, das ist toll, weil Systemhäuser haben ganz andere Kunden. Das sind keine E-Shops, sondern die kommen mit Unternehmenskunden, die dann bei denen halt Infrastruktur mieten. Die machen Infrastruktur als Service. Und sagt aber, diese Systemhausbranche, obwohl er seit 15 Jahren im IT-Markt unterwegs ist und schon sehr lange früher bei HP angeschlossen war, dann inzwischen bei Dell als Partner angeschlossen ist, hat er überhaupt nicht gesehen. Das heißt, da ist eine totale Trennung. Das hat er kürzlich erst entdeckt und hat gesagt, Systemhauskonferenz, vielleicht sind da noch mehr von den Jungs. Da fahre ich mal hin und spreche mal ein paar an, vielleicht finde ich da noch mehr. Und der sagt, es ist ein absolut interessanter Markt, weil Systemhäuser inzwischen dastehen und sagen, okay, wir brauchen Hosting, wir wollen das nicht selber machen, wir müssen das irgendwo zukaufen und die schalten sich mit ihm jetzt in Kette. Ich war wirklich von den Socken, weil der sah die Branche bis jetzt auf eine Art und Weise, die wir, wenn wir auf Channel schauen, überhaupt nicht sehen, obwohl das auch Channel ist.
Ja.
Also es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und das sind jetzt kommt so ein ganzer Schwung an Unternehmen so in unseren Channel reingespült, wie Hoster, wie ISVs, die wir früher auch selten gesehen haben, weil der ganze Channel doch sehr hardwarelastig gewesen ist, Webagenturen und so weiter und so fort.
Wir haben ja gestern schon uns darüber unterhalten, dass wir eigentlich unseren Claim ja auch abändern sollten.
Jetzt wir sollten mal, unseren Claim wirklich
abändern. Wir haben jetzt unter der Podcast für Reseller-Distributoren und noch irgendwie was, blablabla. Das war nur noch das zu schreiben, Podcast für die IT.
Für die IT-Branche.
Wir müssen es mal ein bisschen weiterfassen.
Nee, oder für die, und für Service.
Ja, ja, genau.
Ne? Das hast du ja gerade angedeutet. Das sind ja so die absoluten Shooting-Stars. Ne? Alle wollen jetzt die Service-Provider, ob es eine IBM ist, eine NetApp, alle wollen die hardware-lastigen Händler. Das war ja bei der letzten IBM-Partnerkonferenz. Da wurden die Server-Händler, gut, da stand der Verkauf schon fest, gar nicht mehr eingeladen. Die wollten man gar nicht mehr haben, die Hardware-Händler, sondern nur noch die Provider, ne? Hat der Steffen Hüppermann auch gemeint, ja, Provider und NetApp genauso, die suchen alle die Provider und Hostart, Managed Service Provider, ne? Das ist die neue Edelgruppe.
Also müssen wir uns da das wir natürlich dem Thema folgen.
Und ich glaube, das ist auch eine interessante Antwort auf die Anmerkung von Regina gestern, weshalb so wenig Cloud-Projekte oder so wenig nicht traditionelle Infrastruktur- oder IT-Projekte tatsächlich in eurem Ranking vorkommen.
Das sollte man vielleicht mal den Hörern noch erklären. Die sind jetzt da völlig alleingelassen, wenn wir immer von einer Regina sprechen. Wer ist Regina und Regina, was hat sie getan?
Genau, Regina Böckte von der Channel Partner, Redakteurin bei Channel Partner, jetzt zuständig für Events, hat gestern mit dem Ronald Wilczek, Chefredakteur Channel Partner, zusammen die Systemhouse Awards vergeben, wo halt Systemhouse prämiert worden sind, wo der Cancom ja gewonnen hatte. Und um den Zusammenhang mal herzustellen, Regina hatte dann gesagt, also es sind sehr wenig Cloud-Projekte eingegangen, die bewertet wurden von Kunden. Und offensichtlich geht Cloud noch nicht so richtig gut. Und wir hatten es ja vorhin auch schon mal im Gespräch mit der Cancom. Und meine These wäre jetzt, vielleicht gibt es ja sehr viele Cloud-Projekte, aber die Leute, die Cloud-Projekte machen, sehen sich nicht als Systemhäuser, haben wenig Bezug zur Channel Partner und haben ganz wenig Bezug auch zur Computerwoche und zu dem, was da läuft, weil man sich ganz anders versteht. Und ich denke, das ist eine interessante These. Dem müsste man mal nachgehen.
Dem müsste man mal nachgehen. Ja. Auf der anderen Seite hat ja Martin Meyer selber gesagt, dass der Cloud in vielen Bereichen also nach wie vor noch eine Randerscheinung ist.
Die
Cancom. Viele verstehen vielleicht unter so einem Projekt, das ist ein Infrastrukturprojekt für uns.
Ja. Naja, sagen wir mal so, was ich schon interessant fand, gestern war am Tisch dann noch gestanden der Frank Richter von der Cancom, als ich mit dem Geschäftsführer von diesem Hoster gesprochen habe, war der Richter von der Cancom noch dabei gestanden und der hat gesagt, diese Anfragen, die wir kriegen für Infrastruktur als Service, also irgendwelche Leute, die nur wollen, dass wir ihre Server für die irgendwo im Rechen sind, das machen wir gar nicht. Mhm. Also solche Anfragen lehnen wir ab, das ist nicht unser Kern. Mhm. Wir wollen Mehrwerte liefern, wir wollen Anwendungen, wir wollen Lösungen liefern, aber so dieses Reino, das ist nicht unser, und die beiden waren dann sofort im Gespräch und sagten, Mensch, wir wären die genau sowas erfüllen.
Ja.
Und es ist anscheinend so, dass es genau nach den Dingen schon eine Nachfrage gibt, nach so Private-Cloud-Lösungen, die irgendwo gehostet im Rechenzentrum stehen, weil ich das Ding nicht mehr in der Bude haben will. Und könnte ich mir schon gut vorstellen.
Vielleicht können wir sie nachher noch fragen. Regina kommt da vielleicht.
Die Regina kommt ja nachher noch dazu,
in den
Channelcast, dann fragen wir sie mal.
Müssen zu den Awards befragen wollen.
Ja. Aber wir waren ja die interessante Frage, die auch Alexander ja gerade aufgegriffen hatte, war ja, gibt es nun weniger Händler und Händlersterben? Du hast das
über Microsoft. Ich glaube, es verschiebt sich. Meine These ist, es verschiebt sich.
Der Michael Dressen sagt, es gibt nur 1000 bald.
Klar, sagt er.
Recht niedrig angesetzte Zahlen.
Es gibt keins.
Nein, die Zahl der deutschen Händler nähert sich an die Zahl der Aslan-Kunden. wäre meine These dazu.
Nein, also sagt nicht, es gibt keins, also glaubt nicht dran, haben sie gesagt.
Ne? Nein, die sagen, sie sehen die Strumpfung tatsächlich nicht.
Neuanmeldung, ja.
Also sie sehen die absolute Strumpfung nicht. Wobei, wenn mit denen sprichst, sie sagen schon, es sterben viele, aber es gibt immer wieder neue und es kommen immer wieder welche dazu. Und das.
Ja. Aber wir haben keine belastbare Studie.
Es gab noch nie wirklich belastbare Zahlen.
Da muss ich dich korrigieren.
Von wem soll es die geben?
Ich kann es im Laufe der Sendung jetzt sagen. Ich habe nämlich damals für die Channel Partner habe ich damals von einem Amt, ich glaube es war Bundesamt für Statistik, dediziert auf die IT-Branche die Zahlen bekommen. Also sie haben also veröffentlicht nur die allgemein die Händlerinsolvenzen in Deutschland.
Es gibt vom Statistischen Bundesamt gibt es Zahlen.
Auf aber Nachfrage die sind, auch zur IT-Branche.
Ja, die gibt es auch zur IT-Branche, aber die sind aufgrund der Kategorisierung nicht wirklich so aussagekräftig, dass man was damit ich kenne die auch. Die gibt es schon ganz lang.
Ja.
Na gut, aber wenn die Definition sind nicht so belastbar, dass man vernünftig was damit anfangen könnte.
Ja, aber wenn die Definition erstmal gleich bleibt, siehst du ja, ob dieser Markt schrumpft oder nicht. Das zweite Thema ist natürlich, dass es auch eine Verschiebung gibt, das sehe ich ganz genau. Also es kommt halt eine andere Qualität an
Klientel rein,
Wiederverkäufern dazu. Ja, es sind halt Menschen, die verkaufen Know-how weiter, Berater etc., Consultants, die Leute erstmal dahingehend beraten, ob es für ihr Unternehmen beispielsweise Sinn macht, in Richtung Cloud mal zu überlegen oder sonst da irgendwas.
Also ich glaube, die Zahl der
die machen kein Produktverkauf.
Ich glaube, die Zahl der Handelsunternehmen, die von Produkthandel leben.
Ja, das wollte. Wenn man es darauf
einigen, dann kannst du sagen, das ist stark rückläufig. Ja. Allein schon, weil die meisten, die bisher davon gelebt haben, inzwischen mit wahnsinns hohen Dienstleistungsanteilen.
Ja, dann verstehe ich aber nicht, wie eine Also sich dann hinstellen kann und zu sagen, sie sehen das nicht. Was soll denn danach kommen? Ich meine, diese ganzen Berater und Consultants kaufen keine Produkte ein.
Genau, das ist ja kein Geheimnis, das B2C-Handelsgeschäft, dass das schrumpft und von den Herstellern gar nicht mehr richtig auch als Channel angesprochen wird. Das ist klar. Das war ja auch eine große Zahl und da wäre mal interessant, aktuelle Zahlen zu bekommen. Mhm. Das ist sicherlich stark rückläufig. Und das waren ja auch Kunden, die bei einer Also etc. Ingram Tech Data bestellt haben. Mhm. Und das sind weniger, klar. Die Berater, die Consultants, die bestellen...
aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Unternehmen, die früher Webseiten gebaut haben, inzwischen dann systemhausähnliches Geschäft haben und ihren Kunden tatsächlich Anwendungen liefern und Hardware liefern. Und inzwischen hast du natürlich auch sehr viel Rechenzentren, die in großen Stückzahlen einkaufen. Und ich glaube nicht, dass die über irgendeinen Reseller einkaufen, sondern die haben ja quasi selber so einen Channel-Status. Die sind ja nicht die Leute, die die IT anwenden, sondern bei denen ist die halt gelagert und wird die betrieben.
Ja.
Im Auftrag von.
Also was definitiv extrem schrumpft, ist das Service-Geschäft. Ist sehr spannend, weil ich dort auch jetzt in letzter Zeit viel mit der Cancom NSG zu tun hatte, die bei Cancom fast die Hälfte aller Mitarbeiter sind in der Cancom NSG beschäftigt. Das ist die Service Group von Cancom. Die ist damals aufgekauft worden.
Ja.
Genau. Und Carsten Grunert ist der Chef, der war auch schon der Chef, bevor die aufgekauft worden. Sie waren, glaube ich, Siemens-Tochter ganz ursprünglich. Und die haben, er berichtet mir sehr viel aus der Branche, weil die, ganz interessant, die machen das Servicegeschäft für Wettbewerber wie Computer Center und Artus und Co. Stellen sie das Servicepersonal, weil sie jetzt quasi diejenigen sind, die sich am Markt durchgesetzt haben und wer halt natürlich das ganze Personal hat und die entsprechende lokale Struktur in Deutschland, der kann halt die besten Preise anbieten und dadurch ziehen sich halt die ganzen Systemhäuser aus dem Servicegeschäft auch zurück und mieten sich das Personal beim Wettbewerber Cancom an.
Was ist der Service, den die machen?
Die betreuen...
So Hardwender...
Genau, also alles. Also Umzüge von Rechnern, ja. Einrichtung von Arbeitsplätzen, viel auch natürlich die TK, ITK an den Arbeitsplätzen und genau, aber es geht da vor allem um Umzüge. Also sie betreuen da, hier wird eifrig gebaut und gedruckt. Nein, sie betreuen wirklich jetzt zum Beispiel aktuell jetzt auch wieder Siemens, haben sie letztes Jahr 50.000 Umzüge von Arbeitsplätzen betreut. Und er berichtet halt, dass sie die einzigen sind im Markt, ich weiß jetzt nicht, wie weit es stimmt, die halt da dem ganzen Trend noch trotzen, weil sie halt eben so personell so breit aufgestellt sind. Es ziehen sich immer mehr Player aus dem Markt zurück und mieten das Personal bei ihnen. Und die treten dann quasi die...
War das nicht was der Michael Reiser ganz früher gemacht hat?
Der hatte Rollout und Rollback gemacht unter Prometheus, ja.
Prometheus, ja.
Das Problem ist schon diese Low-End-Services, die du hast. Da herrscht ein extremer Preisdruck. Mhm. Es ist ja ein großer Serviceanbieter. Wie hieß denn der letztes Jahr pleite gegangen? Dem HP-Umfeld sehr stark unterwegs gewesen sind, habe den Namen vergessen. Und es ist ja inzwischen auch so, dass die Distribution, die ALSO, aber auch eine Ingram, sehr stark diese Serviceorganisationen zukaufen, nämlich genau diese Serviceorganisationen, weil die mit
niedrigen Margen umgehen können.
Weil die mit niedrigen Margen umgehen müssen und weil es sich für viele Systemhäuser halt nicht rentiert, das selber zu machen.
Ja.
Aber sie müssen es halt. Irgendeiner muss den Service ja machen. Und dann kannst du das halt irgendwo zukaufen. Und das ist für einen Distributor schon der logische Schritt zu sagen, Kostenblock in der Wertschöpfungskette, der auf Systemhaus-Level nicht so richtig abzubilden ist, machen dann mal wir.
Wobei das halt auch schrumpft. Also es ist ja immer weniger Servicebedarf da, weil ja immer mehr ins Rechenzentrum wandert.
Ich weiß nicht, ob sich das so massiv auswirkt.
Wurde mir
das
so gesagt,
massiv
auch von der NSG. Und sie machen jetzt zunehmend eben auch Rechenzentrumsbetreuung. Aber es wurde mir so gesagt, dass der Bedarf auch unterm Schnitt enorm sinkt.
Also was ich gehört hatte, ist,
ja,
dass im Servicebereich generell kompletter Personalnotstand herrscht. Und man sich wahnsinnig schwer tut, also egal wo, ob das jetzt beim Distributor in der Serviceorganisation ist oder bei den Systemhäusern, extrem schwer tut, Personal zu finden deutschlandweit. Also das heißt, komplett leerer Markt mit erheblichen auch Nachwuchsproblemen, weil IT halt nicht mehr, IT-Admin nicht mehr sexy ist, wie das früher mal war.
Mhm.
Also das, und ich weiß nicht, ob der Servicebedarf tatsächlich so stark sinkt. Ich glaube, in einem Segment kann ich mir das vorstellen, wo halt tatsächlich viel ins Rechenzentrum geht. In so einem Segment, wo es um kleine mittelständische Kunden geht, glaube ich das eher nicht. Ich glaube, da steigt der Servicebedarf eher. Und die IT-Abteilungen der Unternehmen sind ja nicht dick besetzt. Die werden ja eher dünner besetzt.
Ja.
Und Admin wird ja massiv reduziert. Und irgendwer muss das ja tun.
Natürlich.
Außer du gibst deine ganze IT ins Rechenzentrum, ja, wo wir aber auch noch die Diskussion haben, ob das jetzt irgendwie der Major-Trend ist oder doch noch nicht. Und eher noch nicht der Major-Trend.
Wir haben aber kein belastbares Zahlenmaterial.
Nein, aber ich spüre Widersprüche.
Das war jetzt, dreimal, ich habe gehört.
Widersprüchliche Informationen, das deutet darauf hin, dass hier irgendwie,
also
dass hier irgendwas nicht stimmt.
Also wir haben die Bandbreite zumindest von 1.000 Händlern, die übrig bleiben, von
40.000,
die Microsoft-Schätzung, ist eine Differenz
von
90.000.
Irgendwo
dazwischen wird es sich einpendeln.
Nein, aber ich glaube bezeichnend ist, dass der Channel offenbar in Deutschland, wie auch immer man ihn definiert, nicht schrumpft in diesen Zeiten und dass wir unseren Flyer umbenennen müssen. Hin.
Der Podcast für Service.
Berater. Müssen wir dann auch Beratersprech üben, oder? Damit wir das
wird.
Aber ich werde dem übrigens nachgehen, weil das war damals ein Thema, was ich sehr spannend gefunden habe und das habe ich mir als Hausaufgabe notiert.
Bis zum nächsten Podcast, das nachzurecherchieren.
Ja, also ich habe ja damals diese Zahlen, das können wir dann nochmal diskutieren, vom Bundesamt für Statistik bekommen.
Mhm.
Und da gehen wir dann nochmal die Definition rein und ich werde mal die Händlerinsolvenzen der letzten Jahre mal auf jeden Fall.
Ja. Das finde ich eine schöne Hausaufgabe, ehrlich.
Ja, aber das nutzt wirklich jedem mal was, ne?
Ja.
Ganz uneigennützig.
Wir müssten die Credit Controller der drei großen Distributoren mal befragen zu dem Thema. Die sagen zu dem Thema auch was. Ich kenne drei von drei. Ich kenne die alle drei.
Na also, haben wir schon zwei Aufgaben vergeben. Du machst die...
Ich nenne Alex die Namen und Kontaktdaten.
Genau, dann haben wir mal zwei unterschiedliche Quellen. Dann können wir mal das gegenüberstellen.
Das ist schon wirklich spannend.
Irgendwie matchen kann. Schreib dir die Hausaufgaben.
Und die Anzahl ins Hausaufgabenheft.
Ja, genau.
Und die Anzahl kaufender Kunden in der Distribution ist eigentlich schon ein gutes Indiz. Also die Anzahl regelmäßig kaufender Kunden ist schon ein gutes Indiz.
Ja, sicherlich.
Dafür, wie der Markt aussieht, aber auch
dann
dafür, wie der Gesundheitszustand des Unternehmens.
Dann werden wir nächstes Mal eine belastbare Zahl
präsentieren. Das ist unser Ziel.
Das könnt ihr vergessen. Ich glaube nicht. Ich habe aufgehört, an die Belastbarkeit des Zahlenmaterials zu glauben vor 15 Jahren.
Vielleicht
ist es auch länger her.
Aha.
Das hilft doch nur der Glauben weiter. Aber was haben wir jetzt
schon? Schau mal drauf, was
ich habe noch eine Personalie ausgegraben. Die rief uns die Schattenredaktion zu Und ich nenne das einfach an der Stelle ganz kurz, weil wir auch zur Distribution irgendwie übergehen. Mhm. Oder irgendwie, weil die Diskussion ja auch schon distributionslastig war, wie viele Händler das gibt. Und zwar neue Aslan-Geschäftsführerin Barbara Koch.
Ja.
Seit der letzten Sendung. Der Geschäftsführerposten bei Aslan war ja eine Zeit lang verwaist und ist jetzt besetzt mit einer IBM-Managerin, mit einer relativ prominenten, die bei IBM in den USA schon unterwegs gewesen ist. Ja, die das aber meines Erachtens...
Blick, ja,
ne, das ist IBM überhaupt kein Widerspruch. Nein, das ist kein Widerspruch. Das unterstreicht eher doppelt die Aslan-Einschätzung. Allerdings ist die Barbara Koch anscheinend von IBM Hardware und nicht von IBM Software gekommen.
Mhm.
Aber das ist eine recht interessante Personal. Aber kennt die IBM.
Ja.
Das ist immer ganz interessant, wenn Herstellermanager beim Distributor anfangen.
Absolut.
Geht manchmal gut, aber nicht immer.
Ja, richtig. Ja. Genauso andersrum.
Genauso andersrum.
Und auch vom Hersteller in den Handel hinein geht auch nicht immer gut.
Nein.
Ja.
Kann erheblich
bei deinen Leisten.
Ja, da gibt's also wenige Ausnahmen, wo das funktioniert hat. Da war doch mal der, wie heißt denn dieser eine Geschäftsführer bei Dell, der mal eine Zeit lang bei Bechtle war im...
Ach, der, Jürgen Renz.
Jürgen Renz.
Der vorher der bei der IBM bei, PCD
von der IBM
war.
IBM kommend, mhm. dann das ging ja alles überhaupt nicht gut, ne?
Nein, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Also, von daher.
Aber bei der IBM hat er auch nicht, also,
ja.
Hatte so ein bisschen Höhen mit Höhen und Tiefen funktioniert.
Großbrand bei Wortmann, glaube ich, da gibt es auch keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, denke ich.
Es hat bei Wortmann gebrannt, es hat die Fertigungshalle erwischt.
Ja.
Also die Server und
PC und Serverfertigung, ja.
Ja.
PC und Serverfertigung, also Desktop ja. und Server, Notebook ja. nicht.
Richtig.
Oder?
Ja. Genau.
Also da soll es ja aber trotzdem
munter
weitergehen und man versucht es schnell möglichst umzudrehen. Wobei ich gestern noch jemanden getroffen habe, der ein großer Wortmann-Partner ist und der gesagt hat, Lieferzeiten bei PCs sind im Moment so um die 8 Wochen statt früher einem Tag bis 2 Tage, was an dem wahnsinnigen XP-Schub liegt. Also
der
hat mir das auch nochmal ganz klar bestätigt und hat gesagt, das ist im Moment der helle Wahnsinn.
Es ist ganz
Er will auf der einen Seite das Unternehmen nicht hochskalieren, weil er halt auch natürlich weiß, das ist absehbar.
Die Party ist irgendwann
die Ende
vorbei.
Das Ende ist absehbar. Irgendwann schrumpft es dann natürlich wieder.
Die meisten Hersteller haben ihre Lieferzeiten, glaube ich, inzwischen auf ein erträgliches Maß reduzieren können.
Ja.
Das war bis Anfang Mitte Juli war das bei allen Herstellern sehr dramatisch. Mhm. Seitdem geht's und es liegen die Nerven schon blank. Also die Hersteller sind schon sehr nervös
jetzt.
Beobachten genau die Bestände, wie die abfließen. Und eine Lenovo muss sehr, sehr aggressiv unterwegs sein. Eine HP nicht ganz so.
Weil die das Ende schon kommt.
Eine Acer sehen, hat die Preise gerade runtergezogen als Antwort auf eine Lenovo und auf eine HP. Ja, weil man halt befürchtet, dass irgendwann die Party sehr ruckartig vorbei sein könnte. Und dann willst du natürlich nicht
mit der
Halle voller Rechner dastehen und der Letzte sein, dem dann die Stellplätze im Unternehmen fehlen.
Ja.
Also da liegen die Nerven schon blank und man muss auch nochmal sagen, dieser XP-Hype, den es gegeben hat, ist eine absolute Sonderkonjunktur, die nicht bedeutet, dass der PC-Markt jetzt plötzlich wieder gesund ist. Nein. Und über die nächsten Jahre zweistellige Raten erzielen wird. Also definitiv nicht. Das heißt, jeder, der PCs macht, sollte sich schon mal informieren, wie es dann demnächst weitergeht und was die neuen Trends im kleinen Sektor, im kleinen Segment
sind. Zum Beispiel Smartwatches,
Zahnräder assemblieren.
Ja. Ich glaube da nach wie vor nicht.
Zahnräder schleifen.
Ja. Ein bisschen warten. Jetzt brummt's wieder,
jetzt ist der
Kühlschrank
da hinten
offensichtlich, die Kühlanlage da hinten wieder angegangen, irgendwann geht sie dann hoffentlich wieder aus. Ich weiß auch gar nicht, wie stark man das dann innerhalb der Aufnahme auch überhaupt hören wird, aber wahrscheinlich ähnlich stark, wie wir es hören. Vermutlich.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Werden wir dann sehen. Nachdem wir hier auf dem Systemhaus-Kongress sind, lass uns vielleicht noch über...
Ach, ich habe noch eine Geschichte außer über die Distribution, die ich gebeten wurde zu sagen.
Gut, dann
nochmal bekannt zu geben.
Hast du Geld dafür bekommen, weil du
nein,
sagen musst?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Bloß, wir hatten letztes Mal ja eine Diskussion über die ALSO Weltbild und Dröge.
Ja, ob Gustav Müller-Hergt Weltbild so, oder ob es da irgendwie Zusammenarbeit gibt. Ob man da
so eine Amazon größeren Stils bauen möchte, irgendwie sowas Amazon-ähnliches. Und ich wurde gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass Gustavo Möller-Hergt als CEO der ALSO natürlich nicht nur die Interessen des Großaktionärs oder Mehrheitsaktionärs Dröge vertritt, sondern tatsächlich die Interessen aller ALSO-Aktionäre.
Was soll uns das jetzt bitte sagen?
Ich glaube, es war einfach wichtig, darauf hinzuweisen, wobei ich davon ausgehe, dass das so ist. Punkt. Nein, nur habe ich es gesagt.
Ich krieg's jetzt irgendwie nicht zusammen.
Nein,
ich auch nicht. Ich habe.
Es ist halt der.
Hör's mir nochmal an.
Es ist halt der Hinweis. Es ist halt der Hinweis gewesen. Vertrete nicht nur die Interessen von Dröge, sondern die Interessen aller ALSO-Aktionäre.
Hat aber doch niemand gesagt. Das
hatten wir auch nicht gesagt.
Ja, also was soll denn?
Nein, ich habe es jetzt auch
also
nur.
Jetzt komm, sag, wie viel Geld hast du dafür bekommen, dass du das hier sagst?
Wenn ich dafür Geld bekommen hätte, wenn ich dafür Geld bekommen würde, würde ich vielleicht nur noch sowas für Geld machen. Nein. Ja.
Du hast hier übrigens noch stehen, ehe wir zur Distribution gehen, Impressum im Xing-Profil ist Pflicht. Habt ihr ein Impressum bei Xing angelegt?
Nee, ich muss ja nicht, ich habe ja kein eigenes Unternehmen.
Ach, wenn du Unternehmens...
Muss ja nur machen,
wenn du
Unternehmensgeschichten da drauf machst auf
über Xing. Zwei Klicks erreichbar normalerweise immer, ne?
Ja, die haben es jetzt noch geändert, die haben den Button da jetzt auch nach oben gezogen.
Ja.
Aber ich als Angestellter eines Unternehmens brauche natürlich kein Impressum. Ja. Du? Ja? Du brauchst eins.
Okay.
Alex braucht auch eins.
Ich fand das nämlich eigentlich.
Andreas braucht auch.
Wir haben kein Unternehmensprofil.
Es geht nicht ums Unternehmen.
Wir sind nicht als Unternehmen und ich bin Angestellter eines Unternehmens.
Nein, geht nicht ums Unternehmensprofil. Es geht nicht darum, ob das eine Unternehmensseite ist, Andreas. Es geht darum,
Erklärst du mir, ich bin zu doof.
Also, nach einer Abmahnung erster Xing-Nutzer wegen fehlender Impressen im Frühjahr gibt es nun ein erstes Gerichtsurteil. Das Landgericht Stuttgart bestätigt, dass ein Xing-Profil ein Impressum mit allen Pflichtangaben haben muss. Jetzt pass mal auf. Das Landgericht Stuttgart hat mit dem Urteil die Pflicht bestätigt, dass alle Pflichtangaben enthalten muss. Dafür beurteilt das Gericht ein persönliches Xing-Profil als Telemediendienst des Profilinhabers, da er die Inhalte selbst gestalten kann und als Werbung für seine entgeltliche Leistung verwendet. Daher muss auch die Regeln für das normale Impressum eingehalten werden. Bla bla bla, ich lese mal weiter. Irgendwo habe ich das. Das aber das recherchiere ich gerne noch bis zum nächsten Mal. Meines Wissens nach gilt es nur dann, wenn du jetzt Inhaber dieses Ladens zum Beispiel bist oder Selbstständiger bist und irgendeine Dienstleistung anbietest. Ja, dann, so wie du jetzt, du hast eine Agentur, ihr bietet Dienstleistungen an, dann muss in dein Impressum...
Ich bin komplett angestellter Geschäftsführer.
Nein, ich finde das ein bisschen... Ich finde die ganze Diskussion nur etwas
natürlich
abartig.
Ist abartig.
Die Frage ist ja auch, wie man das Ganze sieht. Ich bin ja vielleicht auch als Privatperson auf Xing, ne? Also
ja, das ist eine interessante Frage. Gut. Ja.
Aber
also irgendwie ist die ganze Diskussion ein bisschen.
Sonst wäre es ja, wenn.
Ja. Also ich schaue da nochmal nach. Irgendwo stand es da mal in irgendeinem Juristenblog stand es mal relativ klar drin, wie das zu handhaben ist. 2017. Da haben wir noch was dazu. So, da. Warte mal, da stand es, glaube ich. Die Richter begründen ihr Urteil damit, diese legen sie so aus, dass zum Beispiel Freiberufler, Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer auch auf Xing ein vollständiges Impressum anbieten müssen. Also es geht um Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Freiberufler. Das sind die drei, die ein Impressum anlegen müssen, wenn sie in Xing sind. So, und da trifft es euch nun mal ganz hart, Jungs. Ja, da braucht ihr nicht so schal. Ne? Da ja, heute Nachmittag gleich mal ein Impressum anlegen hier. Ne? Jetzt ist das ja alles öffentlich.
Was ist mit LinkedIn dann entsprechend?
Kommt dann gleich die
LinkedIn hat hier überhaupt keine Bedeutung.
Ich glaube, wir haben... Ich hoffe mal, wir haben keine Abmahnfreunde.
Ich wollte gerade sagen, ne, sonst jetzt hast du morgen gleich einen Fax hier auf dem Schreibtisch liegen. Da muss man aufpassen. Also mich betrifft es jedenfalls nicht, ich bin außen vor. So, nachdem wir hier auf dem System aus Kongress sind, lass uns nochmal über ein Thema sprechen, über einen Beitrag, den der Alexander Roth geschrieben hatte. Da könntest du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu zählen, Alex. Und zwar geht es ums Thema richtig kommunizieren. So erreichen Systemhäuser ihre Kunden. So lautete, glaube ich, die Überschrift dieses Beitrags. Was war für dich Anlass, dieses Thema mal aufzugreifen?
Ein Blick in den Markt und meine Tätigkeit.
Ja.
Es ist so, wir haben ja heute viel über den Strukturwandel in der Branche gesprochen und genauso wie sich technisch die gesamte IT-Branche wandelt, wandelt sie sich auch auf Kommunikationsseite. Ich glaube, wir sind ja alle tätig in dem Umfeld und kriegen ja auch mit, dass sich unsere Themen ändern. Das ist aber nur ein Teil. Es geht aber natürlich auf der anderen Seite darum, dass sich die Kundengruppen auch ändern und dass die insbesondere auch eine andere Ansprache, Aufmerksamkeit ist ein seltenes Gut geworden, dass sich die Ansprache wandeln muss. Und hier geht's in die Ansprache in jede Richtung. Ich krieg's ja bei Cancom mit, obwohl das Unternehmen so modern ist. Tun die sich natürlich entsprechend schwer, und das hat nichts mit der Größe zu tun, stets an alle Mitarbeiter immer die richtigen Worte zu finden, um die eigene Strategie an den Mann zu bringen, zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite den Kunden gegenüber, auch den Partnern gegenüber und nicht zuletzt natürlich auch der Presse gegenüber, wenn man in die Öffentlichkeit möchte. Und hier hat die Systemhausbranche, ich glaube, da sind wir uns alle einig am Tisch, ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren überhaupt nicht gemacht.
Also du redest jetzt, um es mal ein bisschen runterzubrechen, davon, wenn ich heute nach einem Systemhaus suche im Netz, ja, google darüber, weil ich irgendwie ein Problem habe als Kunde,
ja,
finde dann irgendwie ein Systemhaus in meiner Region, klicke da drauf und dann
finde ich katastrophal.
Dann trifft mich eigentlich der Schlag, weil ja, es eine Webseite ist, die irgendwie 1997 zu CompuServe-Zeiten erstellt wurde und seitdem her nicht mehr gepflegt wurde.
Wenn man sich auch anguckt, wie das moderne Unternehmen, also die USA ist da einfach schon deutlich weiter, wie modern die vorgehen und geschickt auch die Kunden angeln. Und hier geht es nicht nur darum über SEO und über Google, das ist aber ein Teil, genau wie du es gerade gesagt hast, sondern es geht ja auch darum, dass man sich unterhält mit Kunden und dem Marketingbroschüren geben möchte. Es muss ja nicht immer nur ausgedruckt sein, aber es kann ja auch ausgedruckte sein. Die gesamte B2B-Kommunikation ist in der Systemhausbranche, wie ich das feststelle, bis auf einige wenige Ausnahmen, wirklich kriegt sie ein sehr extrem mangelhaftes Urteil von meiner Seite. Und es sind oft einfache Hausaufgaben und Tricks, die zu machen sind und die nicht immer auch mit großen Investments zu tun haben, sondern mit einer bestimmten Art von Denke, und hier einfach mal nicht mehr diese alte Schule. Man denkt immer noch, wenn was Kommunikation angeht, so eindimensional. Also das habe ich festgestellt in der Branche. Das heißt, ich mache eine Marketingkampagne, ich mache eine Homepage und damit hat sich's. Aber heute ist jetzt, Kommunikation jetzt, interaktiv
jetzt ich,
geworden.
Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch und sage, ja, nachdem es so viele wirklich extrem schlechte Webseiten draußen gibt und das über Jahre hinweg schon,
ja,
scheint es auch offensichtlich keine Notwendigkeit zu geben und auch keinen Bedarf zu geben. Also ich spreche da auch immer wieder mal ein oder andere Haus davon und dann sagen die, da brauche ich überhaupt nicht. Also ich habe da meine Kunden und wir machen das per Telefon und was weiß ich.
Aber das bringt ja auch das neue Geschäft mit sich, das Geschäft, wie sich es wandelt, dass ich prinzipiell ist es ja die Grundregel, ein Cloud-Geschäft, und da geht ja auch die Reise hin, braucht mehr Kunden, weil die Margen geringer sind. Dafür kann ich da auch leichter skalierbar natürlich agieren als Systemhaus mit den entsprechenden Lösungen. Das heißt, ich brauche einen größeren Kundenkreis. Ich spreche auch neue Kundengruppen bei meinen Kunden an. Und natürlich, wir haben uns ja vorher auch parallel über das Systemhaus Saal unterhalten, und das war ja genau das Problem. Wenn ich auf die Homepage gehe von Systemhaus Saal, bei allem Respekt, da zieht es mir die Schuhe aus. Mhm. Und das ist genau diese Denke. Nein, es ist wirklich genau diese Denke, die du auch gerade gesagt hast. Ja, natürlich, wenn das Geschäft läuft, wir haben uns gerade mit Martin Meyer vorher darüber unterhalten, dann brauche ich auch natürlich mein regionales Haus, brauche ich keine, muss ich erstmal nichts tun, weil natürlich läuft es, kommt das Geschäft weiter rein, aber ich muss ja mein Geschäft weiterentwickeln, ich muss ja Antworten auf die Entwicklung des Markts finden und muss auch darüber entsprechend, muss meine Kommunikation entsprechend anpassen. Und ich kann mich darauf ausruhen, dass ich Bestandskundengeschäft habe, ja, und kann da mit persönlichen Kontakt das tun. Aber es fängt ja schon an, wenn ich die Lösungen erweitern möchte, meine Kunden informieren möchte über weitere Schritte, die Bestandskunden. Dass, ich sehe immer wieder Broschüren zum Beispiel, die Schriftgröße 7,5 haben.
Mhm.
wo sich die Zielgruppe der Broschüre, nämlich in der Regel Verantwortliche von Unternehmen oder von Abteilungen, oft der älteren Generation noch anhören, die einfach nicht Schriftgröße 7,5 lesen wollen. Also da fängt schon mit diesen Themen an. Oder ich lese gleich auf der ersten Seite von dieser Broschüre oder der Homepage irgendwas von ISO-Zertifizierung, wo sich keiner auskennt. Und ich glaube, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, ich muss zum einen wissen, dass Kommunikation heute interaktiv geworden ist. Social Media ist da nur ein kleiner Aspekt davon. Und der zweite, den möchte ich noch sagen, der zweite Punkt ist, jetzt hast du mich rausgebracht.
Ich habe dich nur angeschaut, ich habe gar nichts gesagt.
Der erste Punkt ist, dass ist diese Interaktion, und der zweite Punkt ist, dass ich weggehe von dem, immer zu erzählen, was ich eigentlich habe, von meinem eigenen Standpunkt, sondern dass ich mich in die Fragen meiner Kundengruppen reinversetze. Also nicht zeige Leistungen meines Unternehmens, sondern gleich die Pain Points meiner Kunden adressiere.
Klar.
Und das klingt profan, aber die Hausaufgabe machen.
Jetzt sage ich aber mal, so ein Unternehmen wie eine Saalcomputer, die du jetzt beispielsweise, die muss halt einfach mal ein Stück weit herhalten dafür. Tut mir auch wirklich leid, aber ist jetzt
ja, bei allem Respekt, ja.
Ist jetzt einfach auch wirklich da mal greifbar, diese Geschichte. Wir haben gehört, Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Unternehmen weder jemand hatte, der für das Thema Marketing, Kommunikation oder wie auch immer zuständig war. Ja, im besten Falle hat es wahrscheinlich die Assistenz noch nebenher gemacht, wenn der Herr Saal gesagt hat, machen Sie mal eine Anzeige in der Augsburger Allgemeinen. Na, rufen Sie da mal an, dass wir... Ja.
Ich kann so nicht arbeiten.
ist jetzt auch wirklich gemeint, und ich entschuldige mich jetzt auch schon beim Herrn Saal und auch bei allen Mitarbeitern in diesem Unternehmen. Sind da nicht mehr viele. Muss jetzt einfach mal wirklich ein Stück weit dafür herhalten, aber Andreas, Alex sagt ja auch, bei der Webseite zieht es ihm dann die Schuhe aus. Also da gab's ja mit Sicherheit niemand, der sich darum gekümmert hat. Wahrscheinlich hat man irgendwann mal 1000 D-Mark damals auf den Tisch gelegt und gesagt, macht uns mal so einen Internetauftritt, ne, dass wir da was haben, und dann steht da die Telefonnummer und die E-Mail.
Genau, so ist es ja. Das
geht sicher. So, und da ist es dann einfach stehen geblieben. Jetzt ist natürlich die Frage, die Frage, lohnt sich das denn das nachweislich sozusagen für solche Häuser, da mal Geld in die Hand zu nehmen und irgendjemanden zu beauftragen, der es in Ordnung bringt? Und zweitens, ist es nicht eine Art Abzocke, die da letztlich dann auch betrieben wird, weil derjenige dann natürlich sagt, und im Übrigen muss in jedem Monat, muss da ein ordentliches Update natürlich rein, ne? Und wir machen das dann natürlich auch für Sie gegen, also ich nehme jetzt mal so ein bisschen die Position desjenigen ein, der das dann auch bezahlen soll. Muss. Was?
Ich habe schon gerade gesagt, es ist gar nicht mal der Preis, es ist eine Einstellungssache dem Thema gegenüber. Und das ist, WordPress ist ein Beispiel, ist ein unglaublich günstiges Tool, auch um Homepages zu erstellen, um ein Beispiel zu nennen. Und das sind einmalige Hausaufgaben, die man zum Teil erlegen muss. Wie weit man das hochsteigern möchte, ob man tatsächlich, wie das die Pironet zum Beispiel macht, das Thema Hosting zu besetzen im Web über Schlagworte und da jeden Monat einen fünfstelligen Betrag reinzustecken an SEO, um dort Kunden zu generieren über das Web. Das ist eine ganz andere
Geschichte. Ganz andere Geschichte, klar. Genau. Es geht jetzt hier im Prinzip um die Visitenkarte.
Also ich breche wirklich zum Teil die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich Homepages von Systemhäusern sehe und denke mir, ihr müsst doch einfach nur ein paar Hausaufgaben erledigen, und da geht es gar nicht um teures Geld, sondern da geht es um einmalige Maßnahmen, und dann würde, es kommt natürlich auf die Ziele, die man damit definiert. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, junge Leute anzusprechen, Recruitment, also es muss ja nicht immer nur die Neukundengewinnung sein, zu informieren über neue, ein anderes Ziel könnte natürlich sein, über neue Lösungen, die Bestandskunden zu informieren, wenn man sich erweitert. Das dritte könnte sein, eine Aufmerksamkeit in der Regionale zu erzeugen. Es ist natürlich mit den Zielen verbunden auch, die man da reinsteckt. Aber es gibt ja häufig Hausaufgaben, und dann ist es aber immer so, und das ist halt das, was mir begegnet, wo du sagst, ja, Geld wird dann verbrannt, dann kommen die plötzlich auf die Idee in irgendeiner Vorstandssitzung, und so erlebe ich das sehr häufig und auch mit Anfragen an meine Agentur, dass die dann irgendwie plötzlich Panik kriegen, weil sie merken, sie haben jetzt seit 4-5 Jahren nichts mehr gemacht, jetzt muss irgendwas her, und dann wird irgendeine Maßnahme beschlossen und da wird dann wirklich Geld verbrannt. Dann wird dann ein Firmenvideo gedreht, wo nicht mal eine Plattform herrscht, viel zu lang auch oder wie auch immer, dann wird irgendwie irgendwelche Maßnahmen, eine Broschüre rausgegeben oder irgendwie eine große SEO-Kampagne oder eine
das sind Tutorial. Dann, das sind dann diese Videos, wo du dann auf den Homepages siehst, ja, wo dann da so der Schwenk kommt über den Parkplatz des Unternehmens,
ja, ja,
und
genau.
Du dann siehst, aha, da steht noch der Audi 80 hier irgendwie rum, weil das Video mittlerweile so uralt ist.
Ja.
Und schon seit 8 Jahren auf der Homepage drauf.
Absolut, oder der Klassiker ist, ja, oh, wir brauchen unbedingt Aufmerksamkeit mal in der Computerwoche oder in der Channel Partner, wie auch immer. Lass uns ein Advertorial schalten oder was auch immer. Lass uns eine PR-Maßnahme machen. Und dann wird plötzlich Gas gegeben, ohne dass irgendwie die Hausaufgaben auch dazu erfüllt worden sind, dass der hinterher ein Ansprechpartner da ist, dass der Content entsprechend bereitgestellt wird. Das heißt, es wird ja dann plötzlich Geld ausgegeben und im großen Stile dann auch zum Teil sogar verbrannt für irgendwelche einmaligen wilden Schüsse, weil man irgendwie merkt, man hat in die Richtung nichts mehr gemacht. Und da sage ich halt, einfache Hausaufgaben, und das fängt im Kopf an.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Das hast du schön gesagt, das ist so.
Und
jetzt rufen wir doch mal die Webseite auf von Freiraum. Ist die schon fertig, Andreas?
Unsere Webseite ist
analysieren wir mal deine Presse.
Ich hab's letzte Mal
unsere von Webseite ist komplett
Jahr. Andreas, Vorsicht, ich bin gerade scharf drauf. Ich schieße.
Es gibt ein Impressum,
unsere
Anschrift und eine Telefonnummer.
Ja, genau. Das Wesentliche ist drauf.
Das reicht euch.
Die Leute können uns erreichen, die Leute rufen uns tatsächlich an.
Aber da haben wir doch jetzt so einen typischen Fall.
Wir haben ein Neukundengeschäft.
Ja, da haben wir jetzt mal so ein typisches Fall.
Also
euch ist das Thema Homepage Schnurz. Ihr sagt, es ist wichtig einfach nur, dass die Kontaktdaten drauf sind. Alles andere.
Ja, sagen wir es so. Das Thema Homepage ist ein sehr komplexes. Das Thema Homepage ist natürlich deswegen sehr komplexes, weil es auf der einen Seite ein relativ großer Aufwand ist, vernünftige Inhalte drauf zu bringen. Und wir dann der Meinung sind, besser minimalistisch als irgendwas Halbgares. Und dann ist bei einem Laden wie bei uns, der relativ klein ist, so, dass sobald ein Kundenprojekt kommt, und das ist bei den meisten Systemhäusern auch so, sobald ein Kundenprojekt kommt, hat das Kundenprojekt Vorrang. Das heißt, du lässt alles stehen und liegen und machst das Kundenprojekt und irgendwann setzt du dich dann mal wieder dran, bis das nächste Kundenprojekt kommt.
Ach ja, man muss Freiraum-Marketing eingeben.
Nein,
Freiraum eingegeben und da bin Freiraum ich
Apfelgarten ist was,
Usedom.
Es gibt schön. Es gibt in Deutschland zig Firmen, die Freiraum heißen und total unterschiedliche Dinge machen. Das ist ganz interessant.
Mit Y ja noch dazu.
Auch mit Y, ja.
Mhm. Nein, aber
Freiraum-Marketing, dann kommst du auf unsere Seite, da ist eine Visitenkarte drauf, dann weiß man genau, wo man anrufen muss.
Der Klassiker ist ja auch, der Klassiker im Systemhausumfeld ist ja auch nicht der, dass man unbedingt über SEO ein Unternehmen findet. Das macht wirklich, Pironet macht das im Beispiel vor, das haben wir gesagt, das ist ein Extrembeispiel im Bereich Hosting. Es geht eher darum, man lernt sich auf eine Veranstaltung kennen, man tauscht Visitenkarten aus und dann erkundigt man sich halt über das Unternehmen. Auch ganz klassischer Bereich ist eben der Recruitment-Bereich, dass sich halt junge Angestellte halt gerne auch wiederfinden irgendwo im Unternehmen, wenn sie dort anfangen.
Also so kriegt ihr keine Praktikanten, Andreas.
Was?
Ja. So kriegt ihr keine Praktikanten.
Wir haben demnächst eine Praktikantin.
Das ist aber deine eigene
Kann
Tochter.
Ich schon mal Nein, wir haben demnächst eine Praktikantin. Das ist eine Marketingmitarbeiterin vom Systemhaus, die bei uns ein Praktikum macht.
Schon.
Tatsächlich.
Aber Christian, so schlecht ist die Webseite auch nicht. Sie ist zumindest nicht
absolut nicht. Ja. Sie ist eher minimalistisch.
So gesehen stimmt es natürlich. Ja. Aber allein, dass da noch Mail to, Doppelpunkt und so weiter. Ich meine, das machen wir alles. Ja, gut. Also ich will jetzt hier kein Bashing machen, Gottes Willen.
Nein.
Wir wollen nicht von dem Saal jetzt zu Herrn Raum umschwenken.
Und trotz meines hohen Alters bin ich noch nicht ganz so alt wie Herr Saal.
Ja, gut.
Ja.
Gut, also auf jeden Fall, um das noch abzuschließen.
Ja.
Ich habe den Artikel, deswegen, da habe ich mal so ein paar grundlegende Hausaufgaben reingeschrieben, die man machen kann.
Mhm.
Ich habe ja gesagt, es fängt im Kopf an, allein schon in der Einstellungssache, es ist auch eine Zieldefinition, natürlich, was man erreichen möchte. Aber prinzipiell sind es ein paar Hausaufgaben, die das Unternehmen übernehmen kann. Und unabhängig auch von den Zielen, die man hat, weil man ist ja auch automatisch, ist man ja passiv auch immer irgendwie im Fokus. Wenn sich Kunden beschweren, werden Plattformen geschaffen, wenn es keine gibt. Und da ist es doch besser, wenn man auch ein bisschen über die Inhalte bestimmt, die über eine, so Beispiel Social Media, wenn ich dann machen halt einfach die unzufriedenen Kunden, machen plötzlich eine Plattform auf über das Unternehmen, wenn sie, also es wird über ein
Unternehmen. Also Social Media ist dann das nächste nochmal.
Das nächste Feld, ja.
Ja, ja, das ist ja dann das nächste Feld. Es muss ja auch noch jemand zusätzlich pflegen, ja.
Und, ja, natürlich.
An jemand machen. Da braucht ja auch die Fähigkeiten dazu, die Skills, der muss sich da ein bisschen auskennen. Wir sind da, sagen wir jetzt natürlich ein Stück weit Profis auf dem Gebiet. Ja. Wir wissen natürlich, wie man mit solchen
Themen
umgeht.
Aber davon spreche ich
ja
noch nicht mal. Ich rede ja von den ganz grundlegenden Hausaufgaben, die einfach nicht erfüllt werden im Channel. Und ich finde es sehr schade, weil ja doch unser Systemhaus, also zumindest die guten Unternehmen, und es gibt ja eine ganze Menge davon, jeder Größenordnung in Deutschland, sehr, sehr gute Arbeit abliefern, aber witzigerweise auf der Kommunikationsseite nicht vorbildlich arbeiten. Und dann kommen aber ständig immer diese Schüsse, diese Wilden, die ich halt mitbekomme. Mhm. Und das ist dann eben der Punkt, wo ich sage, das ist letztlich günstiger, vermutlich einmal die Hausaufgaben zu machen und dann ein bisschen auch die Spielregeln zu lernen, wie man guten Content bereitstellt, wie gute Veranstaltungen macht, wie man die Themen findet, auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit den Verlagen. Und dann kann man auch sich selber behelfen, wenn einmal die Strukturen stimmen.
Mhm.
Und darum geht ja jetzt der Artikel, wobei der natürlich auch eben nur an der Oberfläche kratzt. Aber ich habe ja wirklich sehr, sehr viel tagtäglich damit zu tun. Und wir helfen ja Systemhäusern dabei, und das machst du ja auch an Andreas Unternehmen hier, Hilfe zur Selbsthilfe zu betreiben. Da geht es weniger darum, die ganzen super technischen Pressemitteilungen zu verfassen, sondern da geht es eher darum, die Spielregeln, wie so eine Pressemitteilung überhaupt mal aussehen soll und wie so eine Homepage überhaupt mit der Ansprache an Kunden aussehen kann oder wie man selber eben auch denken sollte, wenn ich jetzt halt diese Stockfotos sehe, dann kriege ich Kopfweh, und man kann so viele Persönlichkeit reinbringen, wenn man einmal für 250 Euro einen Fotografen bucht, der gebrieft wird.
Der gebrieft wird.
Darum geht's natürlich.
Der gebrieft wird.
Der gebrieft wird. Von jemandem, der eine Ahnung hat und den dann briefen lassen und den dann einmal ins Systemhaus reinschicken und auf eine bestimmte Art und Weise Fotos schießt und damit eigenes Material, die Homepage entsprechend befüllt. Und schon sieht das Ganze auch mal persönlich aus und nicht nach Stockfoto. Und das war ein Invest von 250 bis 300 Euro mal.
Mhm.
Und das heißt, es ist nicht immer das große Geld, aber es ist der richtige Ansatz, der oft fehlt. Und dann ist natürlich dann der Klassiker, es wird ein Fotograf geholt und der hat keine Ahnung, schon zweimal nicht von IT, schießt schicke Fotos, die aber dann im Kontext auf der Homepage unbrauchbar sind. Also das ist dann auch wieder, man muss sich, da muss da mit Verstand vorgehen und da ist auch immer Beratung, heißt dann immer, hat immer so einen schlechten Ruf. In dem Falle kann Beratung auch, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, auch hier für den Andreas mit, uns alle mit, auch für euren Verlag mit, ja.
Oh Gott.
Nicht schaden. Ja.
Wo geht dieser Podcast?
Für mich, Markus, machst du sowas auch.
Der Podcast driftet gerade total ab. Jetzt setze ich aber noch einen drauf.
Ja.
Und was wir natürlich auch sehen, wir sehen ja sehr viel Channel-Kommunikation, die von Herstellern an und von Distributionen in Richtung Systemhäuser gemacht werden. Und die Klage ist immer sehr groß, wir erreichen mit unserer Kommunikation den Handel überhaupt nicht.
Mhm.
Und wenn man sich dann mal anschaut, das ist so ein bisschen die Perspektive mal gedreht, wenn man sich dann mal anschaut, was tatsächlich, ich sag gar nicht an Themen, sondern an Texten rausgeht in der Masse, dann würde ich sagen, es ist kein Wunder, dass die kein Mensch liest, weil die sind schlichterdings nicht lesbar.
Yeah.
Es ist,
das willst du gar
es
nicht
ist
lesen.
Ein grauenhafter Verhau. Also selbst so einfache Dinge wie Positionierung. Das heißt, wem schicke ich gerade ein Mailing? Es ist ein Händler. Ich will dem Händler nichts verkaufen. Der Händler soll dem Kunden was verkaufen. Dann spreche ich den natürlich nicht an wie einen Endkunden. Also allein die Ansprache, das sollte ja basic sein, funktioniert hinten und vorne nicht. Und es ist vielen Verantwortlichen auch gar nicht klar, mit wem die hier reden. Und
woran liegt das alles? Haben die alle keinen Plan in diesen Marketingabteilungen? Verstehen die ihren Job nicht? Haben die ihren Beruf schlecht gelernt?
Also ich glaube,
oder sind keine Leute mehr da?
Ich glaube, was eine Mangelerscheinung ist zu sagen, okay, ich mache jetzt Marketing, alles klar. Aber dann zu sagen, okay, ich schau mal von oben auf die Welt und fang mal an, in Zielgruppen zu segmentieren und überleg mir, wen muss ich wie ansprechen. Und ich denke, bevor ich einen Text schreibe, vielleicht 3 Minuten drüber nach, dass ich in dem Text eine Geschichte erzählen soll, die nicht mit mir was zu tun hat, sondern, das du hast ja vorhin schon mal gesagt, Alex, die nicht mit mir was zu tun hat, sondern
mit der Person,
dem ich die erzähle. Das machen die Leute nicht. Die sind sehr kurzatmig unterwegs. Dann sind viele interessiert, waren sehr schicke Broschüren zu machen.
Also rein optisch.
Wenn ich, also optisch ansprechend, ich habe Ich habe neulich ein wirklich ganz toll gemachtes Kundenmagazin gesehen von einem großen Anbieter. Das war so angelehnt an Apple-Style, wie die Produkte aussehen. War wirklich ganz toll gemacht. Schlägst du auf, fängst an zu lesen, denkst dir, meine Fresse, was ist das denn? Hat ein Analphabet geschrieben. Und was wir sehen, auch wenn wir mit den Unternehmen sprechen und dann sagen, okay, was brauchen wir an Budget, zum Beispiel für den Text, dann wird ein Aufwand getrieben bei Grafik und bei Text. Ja, Text darf aber, Text soll auch was kosten. Das
nur Buchstaben.
Hallo? Der muss nur was schreiben und erzählen. Ja. Und toll. Es fehlt die Wertschätzung.
Für mich ist das Argument das Entscheidende, dass Sales und Marketing häufig nicht richtig miteinander sprechen. Was ich ganz häufig erlebe,
kommt dazu, schlimme Geschichte.
Dass Sales sich gegen Marketing häufig durchsetzt. So. Oder die Techniker, und die machen da die Broschüren, und das Marketing darf nur noch die Bildchen dazu setzen. Und die Techniker haben aber häufig überhaupt gar keine Ahnung, wie das mit den Zielgruppen ist und wie die Themen halt gut formuliert werden und ausgewählt werden und die richtige Dosierung ist. Aber die setzen sich häufig durch. Und wenn sich das Marketing durchsetzt, sieht es hübsch aus, aber sind die Texte häufig grausam, weil die Marketingleute häufig nicht aus der IT kommen. Und das ist genau diese Brücke so zwischen Sales und Marketing. Und ich erlebe sehr häufig in Systemhäusern, dass die Sales sich im Zweifel durchsetzen. Zum Beispiel, was die Inhalte der Homepages angeht. Auch wenn es gar keinen Sinn macht, da irgendwie die 12 tiefste ISO-Zertifizierung anzubringen, knallt die einem gleich als erstes auf einer Homepage von einem System.
Ja.
Und der Sales spricht ja gerne in Superlativen und solchen Dingen. Ja. Und das ist einfach nicht das, was die Menschen lesen wollen. Ja. Auch wenn jeder Vertriebler denkt, wir müssen doch sagen, dass wir von der Welt das allerbeste...
Das Marketing traut sich dann nicht, weil dann im Zweifel der CEO auf den Tisch haut und auf der Seite des Sales ist. Und es traut sich nicht, zu sagen, hau mal alle ISO-Zertifizierungen raus aus deiner Cloud-Lösung, sondern sprech mal den emotionalen Nutzen an, den du davon haben kannst, und auch den praktischen und nicht den technischen. Mhm. Und da scheitert es häufig dran. Oder die Broschüren sehen dann so aus, wie du gerade beschrieben hast. Sehr hübsch, aber halt nicht von technischen.
Inhaltsleer. Also es gibt schlimme Beispiele. Und richtig schlimm wird's, wenn du dir anschaust, was so als Mailings rausgeht. Das ist auch eine interessante Geschichte. Mit Mailings erreichst du Händler zunehmend nicht. Warum? Weil wahnsinnig viele rausgehen. Warum noch? Weil die meisten halt schlecht sind. Die meisten Mailings sind schlecht gemacht, sind schlecht aufgemacht, sind schlecht getextet. Das heißt, selbst wenn jemand dann das Mailing aufmacht und anfängt zu lesen, dann denkt sich, was ist das denn? Und klickt halt wieder weg. Und es machen sich viel zu wenig Leute im Vorfeld Gedanken drüber, was will ich eigentlich sagen? Wie positioniere ich meine Produkte eigentlich wirklich? Und dann meistens geht's dann nur noch drum, okay, ist billiger.
Da gibt es übrigens eine Studie zu, wo du das gerade ansprichst, über die unverständlichen Mailings, Mitteilungen. Ja, ein Ranking wurde sogar aufgesetzt, was Webseite angeht, Verständlichkeit, Pressemitteilungen und die Kommunikation über E-Mails an Kunden. Ne? Bei Pressemitteilungen liegt Microsoft auf dem letzten Platz, fand ich ganz interessant, obwohl er eine recht große Abteilung ist. Das ist sogar sehr wissenschaftlich gemacht. Die haben einen Verständlichkeitsindex aufgestellt und da hat Microsoft 20 ist gut und 0 ist schlecht. Hat Microsoft 3,11 Index bei Pressemitteilungen.
Das ist ja brutal.
Wir kennen sie alle. Nein, steht nichts drin.
Zum
Marketing.
Ist USA
gestorben.
Bei E-Mail ist übrigens LG Acer UI ist unten. Ne? Was die Website angeht, Apple auf Rang 1 und Lenovo ganz unten. Und zwar ist das eine Studie gewesen vom H&H Communication Lab, kannte ich nicht, und eine Unternehmensberatung der Universität Hohenheim. Und die haben die Kommunikation von Firmen bei Produktbeschreibungen, Pressemitteilungen und E-Mails unter die Lupe genommen und mit dem Hohenheimer Verständlichkeitsindex bewertet.
Sensationell.
Ja, der ist auf einer Skala von 0, sehr schwer verständlich, bis 20 und misst kurze Sätze, aktiver Sprachspiel, Vermeidung von Anglizismen und Produktbeschreibungen und Pressemitteilungen sind am schlechtesten abgeschnitten. Die E-Mail-Kommunikation, die ist noch, also Mailings auch, ne, ist noch einigermaßen verständlich. Aber wie gesagt, letzter Platz, Lenovo bei Webseite.
Ganz interessant, den Link sollte man da mal
aufnehmen. Ja, den sollten wir verlinken.
Das ist
Ja, ist also eine ganze, ganz absolut, interessante, interessante Studie.
Absolut. Also gerade das da bei der Webseite, wie der Apple oben steht, und wenn du auf die Apple-Webseite drauf geht, da steht ja eigentlich nichts drauf, ne? Außer dass Bilder drauf sind, aber die machen dann halt ein, zwei Sätze, aber
ja, die
null Technik drin.
Ja, sagen wir mal so, bei Apple merkst du, es ist erheblich viel Gedankenarbeit vorweggegangen, und dann wird was gemacht, was sehr prägnant ist.
Ja, das stimmt.
Apple ist auch eine der wenigen Webseiten, die die Wertigkeit der Produkte tatsächlich vernünftig transportiert.
Visibel machen, ja.
Und das mit sehr wenig Worten, ohne Superlative, sondern man lässt es wirken, man inszeniert das.
Ja, hier wird die Verständlichkeit der Produktbeschreibung gelobt.
Das stimmt, ja, die sind wirklich einfach zu lesen. Und in einem ganz anderen Duktus auch, so dass man den Eindruck hat, hier wird der normale Mensch angesprochen und nicht ein Techie.
Ja, und die wiederum nehmen allerdings dann für Fotografie und solche Dinge richtig viel Geld in die Hand. Um die Produkte halt, ja, es wird inszeniert.
Ja, aber so nach deiner Einschätzung, was du dir jetzt gerade erzählt hast, oder ihr beiden da gerade erzählt habt, wird es besser?
Nein.
Oder wird es schlechter? Nicht. Oder
nein, ich glaube, das ist
gleich schlecht
wie immer. Ich glaube, das ist gleich schlecht wie immer.
Ja, na gut, aber es ist, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, weil es wird dadurch schlechter, weil es gleich schlecht wie immer ist, weil sich die Branche wandelt.
Weil es nutzt sich natürlich ab und kein Mensch erwartet irgendwas und kein Mensch klickt dann irgendwann mehr.
Genau, genau.
Also das siehst du schon, die Abnutzungseffekte, da hast du absolut recht, die Abnutzungseffekte sind schon gigantisch. Das heißt, die Leute machen es nicht auf.
Ja. Also es erfordert die Branche, dass man, der Wandel der Branche erfordert, dass man sich auch hier bewegt und das macht keiner und dadurch wird es schlechter.
Und es ist ja tatsächlich so, wenn du jetzt heute anfängst, deine E-Mailings zu überarbeiten, dann dauert das bestimmt ein Viertel bis ein halbes Jahr, bis du die Leute tatsächlich zurückgeholt hast, wenn du sie überhaupt zurückholst, weil die merken ja gar nicht, dass du sie überarbeitet hast, weil sie schauen ja schon die ganze Zeit nicht mehr rein.
Ja.
Und was auch recht interessant ist, es gibt ja die Möglichkeiten, diese Dinge alle zu tracken. Mhm. Es macht aber kaum einer. Mhm. Das heißt, die
wissen gar nicht, wie
die Auswertung ist. Und nein.
Welche Inhalte gelesen wurden.
Und wer hat es gelesen und wer hat geklickt? Und, ja, keine Ahnung. Mhm. Müssen wir mal rausfinden irgendwie. Und das zieht sich aber, das ist nicht bei einem so, sondern das zieht sich quer durch die Branche.
Man beschäftigt sich einfach
mit diesem Thema. Und bei Herstellern und Distributoren ist, ich glaube, was auch ein Problem ist, ist, dass halt Marketinggeld da ist, das muss dann weg. Mhm. Dann muss das, wenn das so, was weiß ich, so Co-Marketing-Geschichten sind mit einer Microsoft oder mit einer Intel, dann gibst du ein Kommunikationskonzept ab und du musst das Geld im Quartal ausgeben. Bis das Kommunikationskonzept mit allem aber durchgewunken ist, ist das Quartal fast zu Ende. Mhm. Das heißt, du hast dann aus einer Aktion, die eigentlich über Monate laufen sollte, für die hast du dann gerade noch 4 Wochen Zeit. Und das, ich meine, es kann nicht funktionieren.
Das ist systemimmanent, ja.
Es kann nicht funktionieren. Es sind so viele Hürden da. Und dann ist natürlich so, in der Distribution ist ganz häufig so, man hat so ein WKZ-Sammelbecken und da muss man dann halt irgendwas mitmachen. Ist dann auch egal, weil es kommt nicht drauf an. Es kommt nicht drauf an, ob es funktioniert, sondern Kohle muss weg.
Genau.
Und das ist nicht bei allen so, ist bei allen so. Oder bei fast allen. Ja. Es gibt dann immer Geschichten, die besser laufen oder weniger gut. Aber wo man hinschaut, dann sammelt mal die Distributionsmailings, die kommen von egal wem. Kleiner, großer, mittlerer Distributor, völlig egal.
Grauenhaft.
Und schaut euch das mal an und schaut euch an, was ihr davon lesen würdet, wenn ihr Händler wärt.
Mhm.
Also, puh.
Ja, das ist ja wirklich nur ein kleiner Bereich der Mailings. Also es ist ja ein Teil
der gesamten. Und es zieht sich durch. Es zieht sich durch.
Ja.
Apropos Distribution und Geld, die Techdata-Geschäftszahlen, habt ihr die mitgekriegt vom zweiten Quartal?
Nein.
Die sie gestern kommuniziert haben? Ja, der Umsatz ist um 8% auf im zweiten Quartal auf 6,8 gestiegen. Der Gewinn, also Betriebsgewinn, um 54% von 48 Millionen Dollar auf echt? 74 Millionen.
Das hängt da
im zweiten Quartal, also schon sehr stark.
Ich
habe jetzt nicht genau angeguckt,
mit welches Land war das, Kanada oder so war zusammen, die eine Weile aussetzen mussten jetzt.
Nee, das war die englische Niederlassung wegen der.
Die sind aber schon wirklich, die sind schon die ganze Zeit.
Das ist aber durch das Thema.
Seit Anfang des Jahres durch.
Ja.
Da hatten wir auch schon drüber berichtet.
Gibt's da irgendwelche,
wie viel sie den Umsatz, Gründe
genannt,
wie viel sie den Umsatz?
Da, ich meine, plus 54% im Net Profit, das ist schon enorm. Also das ist allerdings enorm für einen Distributor. Wäre schon mal interessant zu wissen, warum das ist.
Ich habe es jetzt nicht...
Na, siehst du, hast genau. Ja auch eine Hausaufgabe.
Warum?
Na, kriegt ja. Jeder seine Hausaufgabe
ja.
Heute.
Oh ja, die haben massiv zugelegt, der Donnerwetter.
Ja, aber da wäre mal interessant zu wissen,
warum das, das halt so ist. Ja, sicher.
Also einen Grund geben sie an, gut, PC steigende, für das aber Umsatz,
ja.
Warum der Umsatz ja, gestiegen gut, ist, klar. Steigende PC-Verkäufe, klar, da hat die Nachfrage aus den altbekannten zugenommen.
Aber da kommt sie hier nicht
der Profit her. Warum der Gewinn so nach oben ist, nein, warum der Gewinn so nach oben gegangen ist, steht ja nicht.
So ist es wohl.
Muss man mal in die Tiefe schauen.
Dafür bist du ja da zuständig, Markus.
Ja. Oder ich gebe alles weiter. Den Fachmann für die Tiefe.
Ja, genau. Jetzt ist vorhin hier schon zweimal die Regina vorbeigehuscht. Ich habe ihr auch immer wieder gewunken. Aber die
hat sie dann, hat immer zurückgewunken.
Sie hat dann auch freundlich zurückgewunken. Ich hatte eigentlich mit ihr abgesprochen, dass sie dann mal zu einer gewissen Uhrzeit auch hierher kommt und wir uns noch ein bisschen über den Systemhaus Award mit ihr unterhalten können. Die ist jetzt wahrscheinlich da hinten irgendwo beim Mittagessen oder
das wird ein Nachspiel haben.
Auch, oder ich weiß es auch nicht.
Soll ich mal schnell holen gehen?
Jetzt ist die Frage, wie wir es machen wollen.
Das Mittagessen ist hier übrigens sensationell. Wo das
ich weiß, Andreas, du kriegst lässt. Schon noch was.
Soll ich sie mal schnell holen gehen?
Das wäre vielleicht wäre vielleicht ganz nett, wenn du dich mal auf den Weg machst und mal versuchst, sie irgendwie...
Ich klinke mich mal kurz aus.
Du klingst dich einfach mal aus, genau. Dann kriegen wir sie vielleicht nachher und wir machen so lange noch irgendwie irgendwas anderes. Außer Essen.
Kommt gleich, Andreas.
Was ja schon wirklich immer erschütternd ist in der Distribution. Aus einem Umsatz von 6,8 Milliarden im Quartal bleibt übrig ein Gewinn nach Steuern von 39 Millionen.
Das ist irre. Was ist das für eine Marge, für eine
Nettomarge? Ich kann nicht Kopf rechnen, das ist echt nicht viel.
1,
1, nein.
Nein, das ist weniger als 1.
Weniger als 1?
Ja, ja.
Ach, das ist ja brutal.
Also die haben operativer Gewinn ist 1%, nämlich 67 Millionen. Mhm. Und dann ist die Hälfte 0,5, 0,6.
Gut, das alte Thema, ne?
Im Moment tatsächlich am stärksten abschneidet. Und lange Zeit hat die Techdata aber am stärksten abgeschnitten. Mhm. Aber Techdata musste dann die Ergebnisse korrigieren. Mhm. Und ich denke, da hat sich's dann wieder egalisiert.
Bei Techdata ist übrigens interessanterweise die Marge im zweiten Quartal in USA deutlich besser als in Europa.
Ja,
ich glaube, 1, irgendwas hatten sie angegeben für Amerika. In Europa, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich meine 0,8 oder sowas.
Die Operative, ja.
Also da weißt du ja gleich, da darf aber auch gar nicht schief gehen. Ne? Irgendwie ein kleiner Husterer und reißt sich ja.
Nein, deshalb ist das ja auch eine gewisse Nervosität da auch zu spüren, ne? Klar.
Hart.
Ja. Ja.
Es klappert so schön hier überall, ne? Das Ganze ist schön. Ich bin echt mal gespannt.
Es riecht auch nach...
Ich riech das nicht. Mhm.
So, lass uns mal sehen, was wir noch unterdessen vielleicht noch besprechen könnten. Hatten wir schon mal über das Thema Chromebooks gesprochen?
Ich glaube, wir hatten schon mal kurz über das Thema Chromebooks gesprochen, aber nicht ausführlicher.
China arbeitet an eigenem Windows-Konkurrenten, fand ich auch ganz interessant. Ne?
Die Chinesen haben doch jetzt Microsoft so verklagt, die wollen von Microsoft wahnsinnig viel Kohle, weil das Betriebssystem, die Office-Anwendung und der Browser verwoben sind und Microsoft da keine konkreten Angaben dazu gemacht hat, wie es kommt mir irgendwie bekannt
vor. Ja. Ich habe mir nur so gedacht, also einerseits haben sie ja schon... hat Microsoft ja schon ordentlich Schiss vor diesen ganzen Chromebooks, offensichtlich, ja, also
Obwohl der ich habe diese Gartner-Studie gerade mal aufgemacht, der Anteil am PC-Markt bei Chromebooks
liegt weltweit,
in Jahr bei 1,5%. Weltweit, also wir reden auch von einem wirklichen Nischenmarkt. Die Zahlen sollen sich im verdreifachen.
Was sagt denn Gartner?
Ich habe zumindest in den viel stärker.
Muss erheblich stärker
sein. Jedes dritte Notebook ist angeblich ein Chromebook.
In den
ganz stark da im Schul...
Weil in den Amazon-Bestsellern sieht man das schon die ganze Zeit in den USA, dass auf den Top 10 immer 7 oder 8 Chromebooks stehen.
Der Alex ist wieder da, er findet die Regina wohl offensichtlich nicht.
Ich war auf der gesamten Veranstaltung unterwegs und habe zweimal nach der Regina gefragt, aber die ist irgendwie gerade nicht aufzufinden.
Ich schreibe ihr mal eine... eine SMS, wenn ich... Ich hoffe, ich habe ihre
Nummer. Echt? Schreibst du es auch so als altmodisches wie SMS?
Ja, da weiß ich wenigstens, dass sie vermutlich darauf reagiert und es vielleicht mal mitbekommt.
Aha.
Wenn ich hier jetzt eine E-Mail schreibe, nutzt wahrscheinlich relativ wenig. Oh Gott, jetzt habe ich da auch noch zwei Nummern drin. Nehmen wir mal die.
Also über die Chromebook-Studie kann ich in der Zeit nicht mehr viel weiter erzählen, Christian. Okay. Da ist nicht mehr viel rauszuziehen. Ja, warte auf
dich. Ich finde das Chromebook-Konzept schon interessant.
Ja, für den
also nicht nur, nicht nur für den Schulbereich, ich finde das, auch generell interessant. Wenn man halt eine stabile Online-Verbindung hat, dann geht das schon gut. Wenn man es nicht hat, ist es doof.
Ja, wobei die ja schon Technologien auch reinmachen, dass du bestimmte Daten einfach hier, auch wenn du offline bist, vorhalten kannst. Ne? Also Google Drive und ähnliches kann das ja mittlerweile.
Ja, inzwischen kannst du mit offline und, arbeiten, ist richtig.
Ja, also das passt soweit schon. Interessant fand ich ja auch, dass sie das HP jetzt da auch versucht, jetzt ist die Seite wieder weg, das HP da auch versucht, noch ein Gerät auf den Markt zu bringen, was auch in diese Preisklasse reingeht, mhm. Ne? Um den
Gegensatz. 65% Marktanteil Samsung, Chromebook, 6% HP.
Ah, ja, okay. Ja, HP steht dann auch ganz am Anfang.
Gut, ja.
Ja. Samsung hat ja auch
alle. Acer ist da auch sehr stark gekommen, hat den neuen raus.
Ja, ja.
In Deutschland allerdings noch nicht wirklich sehr stark.
Mhm. So, was machen wir jetzt? Haben wir die Regina nicht da?
Na, das ist ja echt ein Ding.
Sollen wir selber ein bisschen mal über wenigstens die Ergebnisse mal reden? Von dem Systemhouse Award. Also, Systemhouse Award geht wie folgt. Die Kollegen der Computerwoche oder die Computerwoche hat die Leser befragt. Die Leser der Computerwoche wiederum sind die IT-Unternehmen und IT-Verantwortlichen in den Unternehmen. Und über mehrere Wochen hinweg durch eine Online-Befragung. Dort gab es insgesamt 4.300 oder 4.400 Rückläufer, ausgefüllte Fragebögen sozusagen von dieser Online-Befragung.
Echt, das ist eine große Fallzahl.
Es wurden weit über um die 2.400 Projekte auch beurteilt, die Systemhäuser durchgeführt haben im Auftrag dieser IT-Anwender. Und dann gibt es eben einen großen Kriterienkatalog, der geht dann von hin, wie schnell wurde das Projekt umgesetzt, wie gut ist die Lösung dann geworden, was weiß ich, keine Ahnung. Viele, viele Kriterien, müssen wir jetzt nicht immer einzeln durchgehen. Aber wir sollten zumindest mal hier auch noch sagen, wer gewonnen hat. Dazu bilden die drei verschiedene Cluster nach Umsätzen, nämlich einmal Systemhäuser ab 250 Millionen Euro Umsatz, dann 50 bis 250 Millionen und unterhalb von 50 Millionen. Und wir fangen mal mit den ganz Großen an. Da ist auf Platz 3 gelandet die Fritz und Macchio. Die hat sich da ordentlich nach vorne katapultiert, weil die im vergangenen Jahr natürlich auch nicht mit dabei war. Die Allgäuer ist auf Platz 2 gelandet und auf Platz 1, wir haben es vorhin schon gehört, die Cancom. Dann schauen wir mal bei den mittelgroßen Systemhäusern rein, also Umsatz 50 bis 250. Dort haben wir auf dem dritten Platz die SVA Systemvertrieb Alexander. Kennt die jemand von euch übrigens?
Mhm.
Vom Namen her? Okay.
Vom Namen.
Großer IBM-Partner, Storage-Infrastruktur macht da sehr viel. Platz 2, die IT-House, die war auch in den vergangenen Jahren schon immer wieder auffällig.
Großer HP-Partner.
Auch damals bekannt geworden, weil sie der erste Dell-Distie waren und Dell-Drucker gemacht haben. Und auf Platz 1 ist die Syspec. Die Syspec sitzt in Hamburg und ja, ich glaube, die war die vergangenen Jahre auch schon relativ gut mit dabei. So, und dann schauen wir noch rein bei den kleinen Systemhäusern. Also Umsatz bis 52. Da haben wir auf Platz 3 die Advanced Unibyte. Mhm. Die sind Storage und Cloud-Lösungen vorwiegend. Ja, großer NetApp-Partner. Auf Platz 2 ein alter Bekannter, die Krämer IT aus dem Saarland. Die sind dort einfach Lokalmatador. Ja. Und Platzhirsch. Und auf Platz 1 ist die ProDadec.
Die kannte ich nicht.
Aus dem Bergisch Gladbach, die kannte ich auch ehrlich gesagt nicht.
Überhaupt
also
nicht.
Aus Bergisch Gladbach mit Niederlassung in Köln und Berlin. Und ja, bei denen wurden insgesamt 38 Projekte bewertet und haben dann auch eine ziemlich gute Note bekommen. Jetzt wären noch ein paar so interessante Aspekte gewesen, die man... Da hinten ist die Regina. Da hinten läuft sie. Ja, und du gehst jetzt sofort hinterher, Alex. Sie läuft. Da läuft sie. Da die kommt sogar in unsere Richtung.
Sie telefoniert.
Ja, wunderbar.
Das ist skandalös.
Weil dann kann sie uns noch ein bisschen...
dann kann sie uns vielleicht noch ein paar Details
noch,
sagen,
noch, ja, noch verraten, die ganz interessant sind. So, dann gibt's noch einen abschließend einen Aufsteiger und einen Newcomer des Jahres. Der Aufsteiger des Jahres ist das Systemhaus, das in der Note den größten Sprung nach vorne gemacht hat. Und der Aufsteiger des Jahres ist in diesem Jahr gewesen die Rabe und Merker. Nee, die Rabe und Merker ist der Newcomer des Jahres, also Neueinsteiger. Wo steht? Nee, Aufsteiger
des Jahres,
Rabe und Merker, genau, und der Newcomer des Jahres, das sind also diejenigen, die das erste Mal es überhaupt in dieses Ranking hineingeschafft haben. Das ist die Netgo. Aus, wo sind die eigentlich her? Und Herr Mayer stellt sich ja schon neben uns mit seinem Dessert, ja,
mit dem Essen,
und winkt,
um Andreas zu ärgern. Ne?
Alex, kommt die.
Ja, die kommt gleich. Die ist nochmal in der Masse.
Auch ganz wichtig für so einen Audio-Podcast,
yes,
wenn man da nochmal schnell pudern geht.
Vielleicht denkt sie, das ist auch...
ja, Bild, wahrscheinlich denkt sie das, ja. Das kann gut sein. Nee, die kennt das Format natürlich auch, ja.
Ja, das sagst du immer so.
Ja, das sag ich immer so.
Leichtfertig.
Ja, wir können ja nicht meckern. Also Channel Cast entwickelt sich ja so als Format doch ganz gut.
Es gibt
wir
viele,
können ja da mal
kennen,
so bisschen
viele,
über die,
das ist echt interessant,
die
ja,
Interna plaudern. Also als wir das Projekt damals gestartet hatten, war so meine Überlegung, mal so 300 bis 400 Zuhörer zu bekommen. Jetzt sind wir da bereits im vierten Jahr. Und wir haben jetzt hier auch, Andreas und ich zumindest mal die zwei Tage, wenn wir uns mit Leuten unterhalten haben, sind wir auch immer wieder mal drauf angesprochen worden, die das auch hören. Und ja, wir sind jetzt so im Bereich Richtung 9000 Hörer unterwegs.
Ja, das ist sehr ordentlich.
Und das ist, denke ich, für einen Podcast schon eine ordentliche Hausnummer.
Ja.
Und da auch nochmal, ja, vielen Dank für die Treue und für die Leute, die uns da auch zuhören. Immer wieder sagen viele, sie hören uns auf im Auto mit zur Arbeit und zurück, weil wir geben uns ja natürlich nicht mit 10 Minuten zufrieden, sondern wir machen ja immer,
keinesfalls,
wir machen immer ein kleines bisschen länger. Aber es geht eben in vielen Fällen darum, Nachrichten mal ein bisschen einzusortieren, mal einzuordnen, die mal in den Kontext zu sehen, sich auch mal Zeit zu nehmen, über ein Thema zu sprechen und dort auch mal in die Tiefe zu gehen, wie wir es heute zum Thema mal hatten, Kommunikation von Systemhäusern, dass man da mal ein bisschen länger drüber spricht. Die Regina ist schon wieder weg, sagt sie. Ihre Sachen liegen schon mal da, es muss ja nichts heißen. Da hinten ist sie. Da hinten ist sie. Also wenn du da mal geradeaus durchgehst, da steht sie. Einfach nochmal winken, wir warten dringlich auf sie, dass sie mal zukommt. Sonst müssen wir hier jetzt noch eine 20 Minuten überbrücken. Irgendwann fängt der Markus vielleicht dann mal auf Bitte an, was uns was vorzusingen oder so.
Andreas was
trägt dann Gedichte
holen
vor, oder wir fangen dann nebenher schon mal das Essen.
Kannst du Gedichte auswendig, Christian?
Das Reh springt hoch,
okay.
Das Reh springt weit, das darf es auch, es hat ja Zeit.
Sensationell.
Nein, oh, das okay, ist...
Schwitte.
Nein, das ist...
Ludwig Erhard.
Nein, ja,
nein, also Ludwig Erhard,
in die Richtung, in die Richtung geht's.
Heinz Erhard.
Ja, in die Richtung geht's. Ist mir sauer entfallen. Rot. Der ist noch nicht so lange tot. Der hat viele solche
Sachen.
Ja,
das war,
Nein,
das ist nicht Loriot. Das ist, Gernhard.
Genau.
Gernhard.
Gips Asmus,
Gernhard.
Nee, der lebt richtig.
Gernhard. Genau, von dem ist es. Also, Alex, was sagt die Regina?
Sie kommt unmittelbar.
Unmittelbar.
Sie hat gewunken, was immer das auch heißt. Sie telefoniert immer noch, oder? Ja.
Also sie macht den Auftritt
auch,
so spannend.
So, jeder wartet drauf, wer ist denn jetzt diese Regina und was wird die denn alles zu sagen haben?
Das steigert die Spannung ins Unermessliche.
Wir waren da in Urlaub, Markus.
Du, der war schön. Wir hatten in Deutsch-Sibirien, wie das mein Ex-Chef genannt hat, die Gegend da oben.
Norddeutschland, richtig gutes Wetter die ganze Zeit da stand.
Ja, 27 ja. Grad Temperaturrekord.
Sylt.
Sylt. Ja, Sylt. Und 27 Grad Temperaturrekord. Man konnte im Meer schwimmen. Also man konnte auch langsam schwimmen, man musste sich nicht so schnell bewegen, damit man nicht erfriert. Also es war sehr, sehr schön, ja.
Das geht schon. Ich bin ja 6 Wochen vor euch dort gewesen. Und auf Röde. Da konnte man schon im Meer schwimmen.
Ich bin ja verwundert, der du in Flensburg ja mittlerweile wohnst, wie man dann Urlaub auf Sylt machen kann. Das ist so weit weg. Das ist logisch. Aber ich denke mir dann immer, treibt es dann nicht so jemand dann eher Richtung Süden, Richtung Italien, Spanien, Griechenland?
Hat man dieses Jahr eigentlich auch angepeilt, Italien. Im nächsten Jahr dann.
Ja.
Aber wir haben, von da oben ist es halt auch schon mit dem Auto recht
komplex. Ja, da musst du fast schon fahren. Ne?
Die A7. Ja, die mit Auto.
Du bist ja, bevor du erstmal in Deutschland schon durch bist, schon mal 6-7 Stunden unterwegs. Bis dann München, wenn du dann noch weiter willst Richtung Toskana, dann bist du ja nochmal 6 Stunden unterwegs. Ne?
Ja, 16
Stunden. Das müssen Auto, die Kinderlein auch erstmal mit. Das muss man erstmal mögen. Ja.
Oh, wir haben jetzt 2 Fernseher hinten, sieht man das an den Rücksitz montiert. Ne?
Ja, aber
dann
auch
ist ruhig, aber.
So, Andreas, büchst jetzt auch schon aus vor Hunger, oder? Er hat so Hunger. Ja, jetzt kommt die Regina, endlich. Ja, sie kommt hier gerade, das Telefonieren aufgehört. Die kannst zwei. Nimm mal das Headset vom Andreas.
Ja.
Regina, ruhig, weil der Andreas geht, glaube ich, auch mal. Geht auch sich Fisch pudern. Essen. Du musst das Headset noch aufsetzen. Genau, so rum. Jawohl, man hört dich. Und du hörst uns?
Ja, ich höre euch wunderbar.
Wir hören dich auch gut. Ja, hallo Regina, auf dich haben wir haben uns hier geschlagene, glaube ich, 20 Minuten verbracht, um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ich hatte dir immer wieder mal zugewunken, dass du mal zu uns kommst.
13 Uhr?
Achso, ich dachte 12.30 Uhr, aber ist egal, falsche Absprache.
Wie lange gibt es eigentlich Mittagessen heute?
Ja, bis der Gong kommt.
Okay.
Der kam
Toujours,
nein,
immer.
Geht durch. Ja, Regina, schön, dass du noch ein paar Minuten Zeit hast, bei uns nochmal mit reinzuschauen. Wir haben es gerade vorhin erzählt, gestern war die Verleihung der Systemhaus Awards. Ich bin das Ranking zumindest schon mal kurz durchgegangen und habe schon mal gesagt, wer in diesem Jahr die jeweils auf den Plätzen 1 bis 3 lag und wer der Newcomer und wer der Aufsteiger war. Vielleicht mal an dich noch die Frage, was war denn für dich so die auffälligsten Beobachtungen in diesem Jahr?
Also eine der auffälligsten Beobachtungen war, wenn man jetzt mal die kleineren Systemhäuser anguckt, so in dem Umsatz, in der Umsatzgröße von bis zu 50 Millionen Euro, dass da sehr, sehr viel Bewegung zu beobachten ist. Also nicht nur, dass wir einen sensationellen Newcomer des Jahres auszeichnen konnten, der erst seit 7 Jahren am Markt ist.
Die Protatec oder
die,
wer ist das?
Netco.
Nee, die Netco.
Die Netco, die wurde wie gesagt vor 7 Jahren gegründet und verzeichnet jährlichen Wachstum von über 20%.
Was machen die?
In einem sehr besetzten Markt. Aha. Also es ist ja eigentlich nicht so, dass die Systemhauslandschaft sehr ausgedünnt ist und jeder noch darauf wartet, dass endlich ein neuer Dienstleister am Horizont erscheint. Die machen einen sehr, sehr sensationell guten Service, lassen sich sehr stark auf die Geschäftsprozesse ihrer Kunden ein, also befassen sich wirklich mit dem, mit der Ausrichtung und den Bedürfnissen, die ihr jeweiliger Kunde ganz individuell hat. Und das scheint mir so eines der großen Erfolgsrezepte zu sein, weshalb das Unternehmen einfach sehr, sehr schnell gute Kunden gewonnen hat und die auch eigentlich diejenigen, die sie vor 7 Jahren gewonnen hatten, immer noch betreuen. Mhm. Also das ist die eine Beobachtung und auch wie gesagt, die Tatsache, dass die Noten nach wie vor sehr, 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 sehr gut sind in dieser Umsatzklasse, mit die besten in der gesamten Systemhauslandschaft und dass aufgrund dieses sehr, sehr engen Kopf-an-Kopf-Rennens hier auch immer wieder Verschiebungen stattfinden, was jetzt das einzelne Ranking und die Siegerauszeichnungen anbelangt. Also einer der Konstanten in diesem sehr wechselvollen Umfeld ist die Krämer IT, die sich nach wie vor immer so in den Top-Platzierungen halten kann, die in diesem Jahr auf Rang 2, aber auch war auch schon häufig auf Rang 1.
Ja.
Das ist eine Konstante. Und
liegt woran deiner Meinung nach, dass die einfach da Lokalmatador sind und niemand auch haben, der ins Wasser abgräbt oder irgendwie streitig machen könnte?
Ja, also Lokalmatador auf jeden Fall und auch ein sehr, sehr klares, sehr dezidiertes Geschäftsmodell, das stark ausgerichtet ist auf Managed Services, Managed Security Services, um genau zu sein, und sich da wirklich sehr, sehr fokussiert ihre Nische auch erobert hat und die sehr, sehr konsequent hält, auch durch engen Kundenkontakt und ja, und auch was die die Sichtbarkeit des Unternehmens anbelangt, also nicht nur in der Region selber, sondern wenn man sich die Google Rankings anguckt oder Krämer IT einfach als Namen eingibt, findet man die ganz, ganz weit oben. Also sich auch marketingseitig sehr, sehr stark mit Möglichkeiten
befassen. Du hast es wieder, Alex.
Die, ja. die jetzt über das klassische Marketing und die Sichtbarkeit im regionalen Umkreis auch hinausgehen. Und
und sie haben natürlich auch ein Produkt, eine Software am Start, die Server-AI, die ja PCs monitort und Server monitort, ob die Festplatte voll läuft, ob die Temperatur zu heiß wird, keine Ahnung irgendwie.
Ja.
Und da natürlich auch noch ein Stück weit zu ihrer Bekanntheit beiträgt,
die
Software.
Also das ist das, was mich so in dieser Umsatzklasse, wie gesagt, der kleineren Systemhäuser, erstaunt, muss man sagen. Und die zweite erstaunliche Beobachtung ist meines Erachtens, dass in der Umsatzklasse drüber, also in der Größenordnung von Systemhäusern, die Jahresumsätze zwischen 50 und 250 Millionen Euro erwirtschaften, die IBM-Partner sehr, sehr stark vertreten sind. Und das schon seit Jahren. Also wenn man sich anguckt, IT-Haus oder SVA, Systemvertrieb Alexander, die Profi Engineering, auch eine ACP, die immer wieder im vorderen Drittel dieses Rankings auftauchen und immer gut bewertet werden, das sind viele, viele IBM-Partner. Also
gibt es auch hierfür irgendwie eine Interpretation zumindest?
Das ist eine
Erklärung
gute Frage.
Vielleicht nicht, aber wie würdest du es selber interpretieren, also, oder ist es eher ein Zufall? Zufall oder?
Für Zufall ist es eigentlich
zu auffällig,
konstant.
Ja.
Meine persönliche Interpretation oder versuchte Erklärung wäre, dass IBM in den letzten Jahren oder man kann auch schon sagen Jahrzehnten fast eine sehr konsistente und sehr konstante Partnerstrategie, aber auch eine konstante Produktstrategie gefahren ist und die sicherlich auch dazu beiträgt, dass Partner eine klare Roadmap, eine klare Ausrichtung erkennen und die auch entsprechend klar und konsistent ihrem Kunden vermitteln können. Das ist bei vielen anderen Herstellern oder bei einigen anderen Herstellern nicht so konsistent gewesen.
Also du würdest jetzt sagen, Richtung Verlässlichkeit, Richtung
Berechenbarkeit
sozusagen, ja. Konstanz, so etwas auch, was, denke ich, viele Unternehmen auch schätzen.
Ja.
Also dass es nicht so wechselhaft irgendwie ist, dass sie sagen, ja, wir haben zwar letztes Jahr mit dem Hersteller XY noch zusammengearbeitet, gibt es aber bei uns nicht mehr und da haben wir jetzt den dafür und den nimmst du jetzt.
Ja.
So, die Richtung.
Oder auch, also sowohl in Richtung des Endkunden, dass auch ein Hersteller imstande ist, wirklich innovativ zu bleiben. Da gibt es den ein oder anderen Hersteller, der in einem bestimmten, wirklich für Unternehmenskunden strategisch wichtigen Umfeld, ich sage jetzt mal es deutsch, da ein paar Jahre lang eine Lücke hatte.
Mhm.
Und die muss dann natürlich mit anderen Herstellern gefüllt werden. Da muss sich auch der Partner wiederum umstellen. Und wie gesagt, das ist eine persönliche Einschätzung und es war eben bei IBM eigentlich immer sehr, sehr konsistent, auch in der Breite des Portfolios, die im Bereich Infrastruktur benötigt wird und auch softwareseitig, Middleware. Und das trägt zum einen auf Endkundenseite dazu bei, dass man für alle Bedarfe wirklich eine Lösung bekommen kann und auf Partnerseite, dass sich der Partner auch auf diesen Hersteller verlassen kann und sich natürlich dann auch eher strategisch darauf ausrichten kann. Also das wäre jetzt eine mögliche Erklärung, muss nicht die richtige sein, ist auch sicherlich nicht die einzige. Und ja, wenn ich jetzt nochmal angucke, Suspect, IT-Haus, SVA, Profi-Engineering, ACP, das sind doch alles Häuser, die jetzt zwischen Rang 1 und 5 rangieren, sind auch Häuser, die eng mit anderen Partnern sich vernetzt haben. Also die SVA beispielsweise ist ja schon seit mehreren Jahren in einem Verbund, in einem losen Verbund, also da gibt's jetzt keine Holdingstruktur oben drüber, in einem Verbund mit 9 anderen IBM-Partnern zusammen aktiv. Die agieren unter der Dachmarke TrueBlue. Und jedes Haus bringt in diesen Verbund eben seine Kompetenzen mit ein, die sich ergänzen. Und auf diese Weise hat es das Unternehmen auch geschafft, die Vertriebsschlagkraft zu erhöhen, weil sie plötzlich jeden
andere
Kunden,
Sachen auch anbieten können.
Genau, also jedem Kunden aus diesem Verbund das Komplettportfolio mit anbieten können. Also und IT-Haus ist auch vernetzt, Suspect ist auch jemand, der sich stark vernetzt, Profi-Engineering arbeitet viel mit Consultants auch zusammen. Eine ACP hat ein breites Systemhaus-Partner-Netzwerk. Mhm. Vielleicht mag das auch mit ursächlich sein, aber wie gesagt, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich in der Runde auch noch Einschätzungen dazu, wie das zustande kommt, dass es eben gerade viele IBM-lastige oder historisch sehr eng an IBM gebundene Häuser sind, die hier auf den vorderen Plätzen
rangieren. Nee, ich glaube, ich teile da deine Einschätzung schon ein Stück weit. Kann ich mir schon eigentlich ganz gut vorstellen. Und ich halte die IBM-Partner auch für Partner, die einen sehr hohen Professionalisierungsgrad erreicht haben. Mhm. Also der von Haus aus auch schon immer sehr, sehr hoch war, weil man auch eine sehr anspruchsvolle Klientel bedienen muss.
Mhm. Ja.
Die anders als, wenn ich sagen wir mal, eine Klientel habe, die denen es eigentlich auch egal ist, welche Hardware eingesetzt wird und letztendlich auch egal ist, welche Software dann irgendwie dahinter steckt, die halt ihr Problem gelöst haben wollen, aber zum Händler oder zum Systemhaus danach sagen, wie du das machst, ist mir eigentlich egal. Ich will auch gar nicht wissen, was auf diesen Kisten draufsteht und was du da für eine Software nimmst. Du musst mir nur versprechen, dass es geht. Wohingegen, glaube ich, IBM da einfach in einer gewissen anderen Liga sozusagen spielt. Ja, also da haben die Unternehmenskunden, denke ich, eher eine klare Vorstellung und Idee davon, warum sie mit IBM zusammenarbeiten wollen.
Ja. Ja.
Einerseits wegen den Produkten oder weil es bestimmte Lösungen dafür gibt, aber wahrscheinlich auch, weil das eine Marke ist, der man, denke ich, auch ein hohes Vertrauen entgegenbringt, dem man auch kritische Geschäftsprozesse gerne mal reingibt und denkt, das kriegen die dann schon hin und läuft mit deren Lösungen irgendwie.
Ja.
Also wäre jetzt auch so meine Erklärung. Rauskriegen werden wir es wahrscheinlich nie, aber ich finde die Erklärung so insgesamt ganz nett.
Ja, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer da noch ganz andere Meinungen und da freuen wir uns auf das Feedback über channelcast.de.
Ja. Wir haben heute Morgen war der Meier noch da, Michael Meier von der Cancom, und da hat man schon drüber gesprochen, dass jetzt in dem Segment ab 250 die Zahl der Systemhäuser zugenommen hat.
Ja.
Ja, die Liste wächst ja hier kontinuierlich.
Ja, da gab es einen Neuzugang, der aus der Umsatzklasse 2 in die Top- oder Königsliga gewechselt ist. Das ist die Dimension Data Gruppe. Bedingt dadurch, dass Dimension Data die Nextera One übernommen hatte im vergangenen Jahr. Die Dimension Data Gruppe ist ja eine Tochtergesellschaft der NTT Europe, also eines in Japan ansässigen TK-Konzerns, Telekommunikationskonzerns, der sehr, sehr aktiv ist, auch in Europa Systemhäuser zu akquirieren. Teil dieser Gruppe ist, also nicht der Dimension Data, aber eine direkte Tochter der NTT, sind beispielsweise auch die Integralis, die frühere Integralis oder auch die Intelligence. Das heißt, auch im SAP-Umfeld sondiert die NTT danach potenziellen Kandidaten. Und ich denke, aus der Richtung ist auch noch mehr zu erwarten. Ich vermute, die Dimension Data guckt sich am Systemhausmarkt auch nochmal sehr genau um, was da noch ins Portfolio passen könnte. Also dieser Neuzugang wird vermutlich auch in dieser Klasse bleiben oder auch nochmal wachsen. Und wenn man sich jetzt anguckt, das Entity ist ja ein Beispiel dafür, dass auch Systemhäuser in Deutschland künftig schon damit rechnen müssen, auch aus neue Wettbewerbs, ja, eine neue Wettbewerbsklientel sich darauf einstellen zu müssen, und zwar von international agierenden Konzernen, zum Teil auch gemischt Konzernen, die sich in die Systemhauslandschaft in Deutschland einkaufen. Die Entity ist da ein Beispiel dafür. Das zweite, ganz, ganz frische, ist die Muttergesellschaft der Fritz und Matziol, die neue Muttergesellschaft, die Vinci. Das ist ein französischer Gemischtkonzern, auch stark im Immobilien- und Gebäudemanagement-Umfeld aktiv, die vor Jahren schon die Axians Networking und Services übernommen hat, auch ein Systemhaus, das in der momentan noch in der Umsatzklasse 2 rangiert.
Das wusste ich auch nicht, dass die schon mal ein Systemhaus gekauft hatten.
Okay. Und die Vinci hat, wie gesagt, am Montag, glaube ich, wurde der Deal unter Dach und Fach gebracht, die Fritz und Matziol Gruppe übernommen, aber eben nicht nur die Fritz und Matziol Gruppe, sondern auch die gesamte Holding und die gesamte Muttergesellschaft, zu der auch die Fritz und Matziol als IT-Systemhaus gehört, nämlich die Imtech. Und ja, also das sind so Anzeichen, dass auch...
Du hattest gestern ja noch die Gelegenheit, glaube ich, mit Oliver Schallhorn zu sprechen.
Ja.
Der Oliver Schallhorn ist jetzt zurückgekehrt zu Fritz und Matziol, nachdem er, glaube ich, ein Jahr oder sowas um den Dreh rum draußen war. Er wollte ja eigentlich gar nichts mehr machen, war dann aber in Düsseldorf bei einem Spezi sozusagen, hat dort ein bisschen so sich Marketing geübt, wie er mir erzählt hatte, und ist jetzt aber zurückgekommen.
Ja.
Was gibt's denn da für... Was hat er denn zu dem ganzen Thema sagen können? Hat er da irgendwie schon ein bisschen was anklingen lassen?
Ja, also soweit er jetzt dazu zu dem frühen Zeitpunkt was sagen konnte, ist erstmal eine große Erleichterung. Zum einen, dass das Unternehmen eben nicht zerschlagen wurde oder Einzelteile verkauft wurden, bezogen speziell jetzt auf die Fritz und Matziol Gruppe. Und dass auch Erleichterung herrscht, dass der Deal sehr, sehr schnell, so überraschend schnell auch über die Bühne ging. Weil je länger diese Meldung und diese Situation, der Zustand angedauert hätte, dass eben die Gruppe zum Verkauf steht und das am Markt eben auch zu Verunsicherungen führt und natürlich auch zu Begehrlichkeiten auf der einen oder anderen Seite, die ja schon stattgefunden hatten, seitens des ein oder anderen Wettbewerbers, die natürlich versucht haben, auch diese Lage zu nutzen, zu ihren Gunsten, ist ja auch erstmal
ein nachvollziehbares
Vorgehen, um Kunden abzuziehen, diese Unsicherheitsphase zu nutzen. Also das hat eine große Erleichterung gebracht, dass hier jetzt klare Verhältnisse herrschen. Und das Zweite, was zur Erleichterung beitrug, ist, dass die neue Muttergesellschaft offensichtlich plant, wie die Imtech vorher auch, Fritz und Matziol wirklich eigenständig auch nach wie vor agieren zu lassen mit dem bisherigen Management. Und sich von daher auch nichts ändert. Es ist ja auch keine Mutter, die jetzt in irgendeiner Form schon in dem Bereich tätig gewesen wäre, wo es eine Konkurrenzsituation gibt und Stellenabbau zu befürchten wäre, ist überhaupt nicht der Fall. Und diese zwei ganz, ganz großen Punkte, also schnelle Umsetzung und auch die in Aussicht gestellte bisherige Beibehaltung der bisherigen Organisationsstruktur, trägt schon zu einer Erleichterung bei, und Oliver Schallhorn hat gesagt, das ist die beste Lösung, die wir finden konnten, und von daher wollen sie jetzt nochmal richtig Gas geben, und er hat auch durchblicken lassen, man wird wirklich auch sehr sichtbar und auch aggressiv am Markt agieren, was nicht heißt, dass man preislich irgendwie im Wettbewerb Preisdumpingkämpfe mit einlässt, das nicht, aber dass man sehr sichtbar weiter agieren wird und ist auch nicht ausgeschlossen.
Zukäufe? Gab es da irgendwie ein Statement dazu von ihm?
Da müssten wir die Vinci fragen. Das war das Statement von Oliver Schallhorn dazu, was sie vorhaben. Aber grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, weil, das ist eigentlich der dritte Punkt, der zur Erleichterung beiträgt, es ein sehr gesundes und sehr finanzstarkes Unternehmen ist, die Vinci, und von daher einfach auch die Kapitalkraft da wäre, um Zukäufe zu tätigen, und von daher ist es nicht ausgeschlossen, aber was da genau die Planungen sind, da müssen wir nochmal mit dem Vinci-Management.
Gut, vielleicht hat er das gestern nicht so offiziell vor laufender Kamera sozusagen gesagt, aber am Rande der Veranstaltung sozusagen ist er auch ein bisschen auf das Thema angesprochen worden, ja. Und da hat er gesagt, ja, also das ist schon klare Wachstumsstrategie,
ja.
Dort auch über die Zukäufe. Es geht nicht darum, große Unternehmen zu übernehmen, aber Spezialisten, Bereich Managed Services, Cloud etc., wo man eben auch noch, wo man sich das ganz gut vorstellen kann, um da noch weiter zu wachsen.
Ja, ja. Genau.
Insgesamt ist ja der Trend zu beobachten. Du hattest da gestern aber auch noch eine Erklärung dafür geliefert, wenn wir uns die Noten anschauen von den ganz kleinen Systemhäusern, die Noten anschauen von den großen Häusern, gibt es schon eine große Diskrepanz. Also es gibt ganz kleine Häuser, die mal mit einer 1,1 abschneiden oder 1,09, glaube ich sogar, im besten Falle. Und bei den großen Systemhäusern reden wir dann schon über Noten 1, bis 2, ne? 2, 2,6 und so weiter. Wie kommt das zustande? Was gibt es da noch für eine Erklärung dafür?
Ja, also das ist auch eine Konstante, die sich durch die Studien der letzten Jahre eigentlich durchzieht und auch in anderen Studien zu beobachten ist. Das erklärt sich sehr wahrscheinlich daraus, dass die kleineren Häuser einen sehr, sehr engen, sehr persönlichen Draht auch haben, zum einen zu ihren Endkunden, und auch Wünsche sehr, sehr flexibel umsetzen können, einfach weil es keine großen hierarchischen Strukturen gibt, über die dann erst Entscheidungen getroffen werden müssen. Also das heißt, die Entscheidungen fallen sehr schnell. Die Kunden, die ist eine sehr, sehr hohe, und das trägt natürlich alles dazu bei, dass sich der Notendurchschnitt insgesamt bei den kleineren Häusern sehr, sehr viel besser ausnimmt als bei den großen. Also um mal konkrete Zahlen zu nennen, also der Notendurchschnitt der kleinen Systemhäuser insgesamt liegt bei 1,59, der ganz großen im Schnitt bei 2,13. Also das ist schon
ein deutlicher Unterschied.
Und das hält sich eigentlich über die letzten Jahre auch so in der Größenordnung. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wenn wir schon bei den Unterschieden sind, große, kleine Häuser, wir fragen ja auch immer, wen nehmen Sie als stärksten Wettbewerber wahr? Also wie gestaltet sich da die Systemhaus-Perspektive?
Ja.
Und da hat sich über die letzten 4 Jahre ganz deutlich rauskristallisiert, dass die Bedeutung der überregional tätigen Häuser, sprich eben diese Häuser in der ersten Umsatzklasse, Kencom, Allgeier, Fritz und Mazzio, Comparex, Bechtle, Computer Center, dass die über die letzten 4 Jahre hinweg kontinuierlich zurückgeht, während die Bedeutung der lokal aktiven, und das sind ja meistenteils die kleineren Häuser, dass sie zunimmt. Also dass sie stärker als Wettbewerber wahrgenommen werden in dem Umfeld als jetzt die großen. Und das wird jetzt spannend zu beobachten sein, ob das so bleibt oder ob sich die Entwicklung an irgendeiner Stelle auch einpendelt. Was zu beobachten ist, ist auch, dass die im Gegensatz dazu die Wahrnehmung der Hersteller als direkter Wettbewerber schwankt. Also letztes Jahr ging die ein bisschen zurück, dieses Jahr hat sie wieder leicht zugenommen. Mögliche Erklärung für diese stärkere Wahrnehmung der Hersteller als Konkurrenz könnte in dem Cloud-Umfeld liegen, weil hier, das hat die Umfrage auch ergeben, die Partner stärker befürchten als noch in den vergangenen Jahren, dass der Hersteller als Direktanbieter von Cloud-Angeboten ihnen stärker in die Quere kommen könnte als in der Vergangenheit. Also speziell in dieser Cloud oder Managed-Service-Bereich.
Was ja durchaus denkbar ist. Und du sprichst da gerade nochmal ein interessantes Themenfeld an, über das wir uns vorhin auch mal unterhalten hatten. Dem Alex fallen jetzt gleich die Augen zu.
Er kriegt noch einen Kaffee.
Ich bin ganz wild dabei. Ich habe schon einige Beiträge in meinem Kopf gesammelt.
Kann kaum an sich halten.
Nee, wo wir gesagt haben, ihr habt ja auch sehr schön gezeigt, welche Projekte bewertet wurden. Da kam es ja aus dem Bereich Infrastruktur, Netzwerkthemen und so weiter und so fort. Und einer der Punkte waren ja auch Cloud-Projekte.
Ja.
Dort war ja die Zahl der Projekte deutlich geringer als in allen anderen Bereichen. Ja. Liegt es einerseits daran, dass Cloud-Projekte nach wie vor noch eine Randerscheinung sind, was Projekte anbelangt? Ja, also dass da einfach noch nicht so viel Geschäft damit gemacht wird? Ist das die Erklärung? Oder?
Das ist eine mögliche Erklärung, weil der Großteil der Projekte, also das waren knapp 1000 Projekte, die bewertet wurden, im Infrastrukturbereich, also im ganz klassischen Bereich der Installation, Implementierung, Entwurf der Architekturen für Storage-Server und Netzwerkprojekte lag. Die Erklärung, dass es im Cloud- und Managed-Service-Umfeld wirklich sehr, sehr wenig waren, also um die 100, 110 ungefähr, kann sein, dass die Anzahl der Projekte noch relativ klein ist. Es kann aber auch sein, dass das an der Wahrnehmung der Kunden liegt. Und zwar dahingehend, dass Services und Wartungsdienste, Support, Backup, Service Desk Management schon länger ausgelagert ist oder klassischerweise auch von Partnern übernommen wird. Und diese Arbeiten und diese wichtigen Dienstleistungen gar nicht als Projekt wahrgenommen werden, die man jetzt als Projekt bewerten könnte, sondern ja fast schon selbstverständlich geworden ist und deswegen vielleicht nicht als einzelnes Projekt wahrgenommen wird, weil es ja auch ein kontinuierlicher Prozess ist und nicht ein Projekt, bei dem man sagt, das wird jetzt eingeführt, dann gibt es eine Implementierungsphase, dann ist abgeschlossen, dann wird es feinjustiert, das war ein Projekt, das ist abgeschlossen, fertig, wird bewertet, sondern diese Managed Service Dienste, die laufen ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg und das wäre auch, also wie gesagt, aber jetzt eine persönliche Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür, dass man das nicht als Projekt wahrnimmt und deswegen auch nicht als einzelnes Projekt bewertet wird.
Wahrgenommen wird eher, wo Blechen gestellt wird und Kabel gezogen werden und einer mit der Bohrmaschine steht.
Genau, da kommt was Neues und
was Neues, funktioniert und das, oder hat das, nicht das funktioniert. Sieht man und irgendwie läuft der Rechner dann plötzlich schneller oder sonst irgendetwas, das nimmt man dann wahrscheinlich eher wahr. Als wenn irgendwelche Wartungsgeschichten, die vorher eine IT-Abteilung beispielsweise übernommen haben, plötzlich von einem Dienstleister gemanagt werden oder man Druckerumstellung hat oder sonst wie irgendwie so Richtung MPS, keine Ahnung.
Ja, also wäre eine Erklärung, aber ich weiß nicht, habt ihr noch.
Wir haben vorhin auch ein Stück weit drüber geredet.
Also wir haben vorhin auch drüber geredet, gerade im Cloud-Umfeld wäre halt so eine These, die Projekte, die da gemacht werden, werden von ganz anderen Dienstleistern gemacht und dann auch zum Teil an der IT vorbei, anders beauftragt. Das heißt, letztendlich, also meine These dazu wäre, die zu untersuchen wäre, womöglich gibt es da einen großen Markt, den wir allesamt nicht sehen, weil wir komplett falsch auf den Markt schauen, nämlich aus dieser klassischen IT-Brille. Womöglich sind die Projekte anders aufgehangen. Die sind dann gar nicht mehr
Beratungshäuser, Service-Provider, die hier
ja, aber diese Projekte
aber auch im Unternehmen, nicht beim IT-Leiter.
Gar nicht mehr beim IT-Leiter verortet, sondern in der Fachabteilung. Und solange wir uns auf diese klassische IT zubewegen, auch in Befragung, können wir niemals sichtbar machen, wie groß das Phänomen wirklich ist. Das wäre so mein, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Spannender Punkt,
ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe den Verdacht, dass sich das so verhalten könnte und den Verdacht unterstreicht ja auch zum Beispiel die Ausrichtung der IBM, die sagen, wir müssen an ganz andere Häuser gehen, müssen an total andere Ansprechpartner gehen. Und die These würde auch unterstreichen, ein Gespräch, was ich vorhin mit einem Berater hatte, der Systemhäuser berät in Richtung Cloud und der gesagt hat, er hat da so ein Kunden, ein relativ großes, gut aufgestelltes Systemhaus.
Das hört man dich fast gar nicht gerade.
Die Richtung, okay. Die Richtung Cloud viel machen könnten, überlegen, ob sie das jetzt tun sollen oder nicht. Und die sagen, okay, es ist erstmal ein massives Invest, weil die Verkäufer, die wir bis jetzt haben, die können das gar nicht. Wir müssten ganz andere Leute einstellen. Wir bräuchten gleich eine größere Truppe. Wir müssen ihnen ganz andere Unterlagen zur Verfügung stellen, wenn die rauslaufen. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir uns damit womöglich in unserem normalen Geschäft kannibalisieren würden. Interessante Diskussionen, die da laufen und die schon dafür sprechen, dass es da schon erhebliche Nachfrage gibt, die wir allesamt so überhaupt nicht sehen.
Halte ich für einen ganz spannenden Punkt. Also das könnte auch eine Erklärung sein, werden wir aufgreifen, weil wir haben jetzt natürlich Entscheider, also es sind auch Geschäftsführer dabei, und IT-Leiter vorrangig befragt. Aber das ist natürlich wichtig, weil ein Großteil der gerade im Bereich Cloud genutzten Dienste ja, wie du schon sagst, von Fachabteilungen, also aus dem Vertrieb oder Marketing heraus angeschlossen werden.
Braucht man plötzlich eine CRM-Geschichte oder sonst irgendwas und klickt sich die dann irgendwo.
Bevor du halt bei der IT wartest, bis deine Priorität 250.000 irgendwann bearbeitet wird, weil die Prio 1 bis 5 das Blech am Laufen zu halten ist, dann Ja, es ist immer überspitzt gesagt, aber das ist ja irgendwie ganz ähnlich.
Mhm. Das stimmt, ja. Ach, der Regina ist jetzt gerade der Stecker rausgefallen. Kriegst du es hin, sonst zieh ich sie rein? Ja. Ja, feste. Muss fest drücken, ja, das ist ziemlich.
Was dann? Jetzt muss ich mal auf Regina gerade warten, bis die wieder was hört.
Ja, warte. So, jetzt.
Was dann natürlich auch eine massive Herausforderung für zum Beispiel Medien wie die Computerwoche bedeutet. Also für eine Channel-Partner, die dann ja ganz neue Zielgruppen erschließen muss, die da plötzlich unterwegs sind. Aber auch für eine Computerwoche dann, die Leute in den Unternehmen zu erwischen, die IT inzwischen auch was angeht.
Ja.
Und die da was tun, die man bis jetzt auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte.
Ja. Also ja, aber die IT auch nur peripher interessiert in dem Sinne, dass
die Technik gar nicht interessiert.
Gar nicht interessiert, weil ihr eigentlicher Job ganz was anderes ist.
Genau, die interessieren sich fürs Werkzeug, aber nicht
dafür, wie es funktioniert. Also das sind diese sogenannten Line of Business
Verantwortlichen,
die man braucht. Also Marketingleute, Vertriebsleute, Salesleute, was es halt alles so noch gibt. Ja, das stimmt schon.
Und die interessante Frage ist einfach, wie man die erreicht.
Ja.
Und das ist ja nicht ganz trivial, weil mit der normalen Ansprache, die man so drauf hat, funktioniert es gar nicht. Die muss von den Business-Themen abholen. Mhm. Und dann brauchst du wiederum auch Leute, die ganz anders denken und die dann anders an die Themen rangehen, als die meisten Redakteure, die IT machen, das heute halt tun.
Ja, das stimmt.
Was nicht ganz trivial als Aufgabe ist.
Mhm. Ja. Also dieses Thema CXO, also CMOs und Vertriebschefs, ist auch ein Thema, zu dem die Gartner sehr interessante Studien rausgegeben hat, dass schon 2014 oder 2015, ich glaube 70% der IT-Budgets nicht mehr vergeben werden durch den IT-Leiter, sondern durch die Fachabteilungen. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander über die Zahlen oder über den Anteil der Entscheidungsbefugnisse, die jetzt Fachabteilungen über diese Budgets haben. Ich habe mich da mit dem Rainer Lewis von Computer Center neulich mal drüber unterhalten und er sagt, hält er nicht für realistisch, wenn er seine Kunden, Großkunden sind es ja zum Großteil Teil beobachtet, dann ist es schon so definitiv, dass mehr und mehr Projekte angestoßen werden aus den Fachabteilungen. Die gucken sich auch um, die sagen auch was sie wollen. Aber dass es inzwischen schon wieder in die Richtung ginge, zumindest bei den Großkunden, dass die Entscheidung darüber, was dann tatsächlich gekauft wird und das Ganze zu managen, wieder stärker in Richtung IT-Leitung geht. Mag jetzt sein, dass es bei den Großkunden eher so ist, aber ich bin da noch unflüssig, weil ich das auch, wenn ich mich selber angucke, mein Nutzerverhalten und auch in vielen kleineren Unternehmen, da ist es einfach so, dass man kennt bestimmte Anwendungen aus der Cloud und die bezieht man dann und solange das funktioniert, wird das auch gemacht. Und
der Herr Mayer von Cancom hatte da ja auch vorhin ein schönes Beispiel mit der Versicherung, wo der IT-Leiter da WLAN verboten hatte, dass es gar nicht geht aus Sicherheitsgründen und man dann das Gebäude mal ausgeleuchtet hat und festgestellt hat, dass da eine Vielzahl an Hotspots durch Privatgeräte an den Start gebracht wurden.
Das war ganz gut. Ja, wurde ja gestern auch diskutiert, dieses Thema verbieten oder zulassen und die Antwort ist ganz, ganz eindeutig auch und da versuchen die Systeme also auch drauf zu drängen, die Unternehmen dahingehend zu missionieren oder zu beraten, es zuzulassen, aber in einem abgesicherten Modus. Und Cancom ist ja da auch ein Beispiel dafür, wirklich dafür auch eine Plattform anzubieten, über die man solche extern bezogenen oder aus der Cloud bezogenen Dienste mit einbinden kann, absichern kann. Und ich denke, da wird die Entwicklung auch hingehen. Und es greifen ja mehr und mehr Häuser auf. Aber es gibt eben nicht viele, die es tatsächlich so in der Vollständigkeit abbilden können.
Und Ja. Super, Regina, also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da ein bisschen Zeit genommen hast. Man könnte jetzt mit Sicherheit nochmal eine Stunde mit dir ausführlich quatschen über das eine oder andere Thema. Ich schaue nur, wir zeichnen seit 3,5 Stunden
Ja, wir laufen langsam aus der Zeit.
Wir gehen langsam auf die...
Das ist Rekord.
Rekord sind ein gutes Stück über 4 Stunden, aber auch der Markus streckt sich schon.
Und der Andreas braucht seinen Hunger.
Ich glaube, das Essen ist schon durch.
Denke, wir machen an der Stelle mal Schluss, aber vielleicht gelingt es uns ja mal, dich für eine Episode mal an Bord zu holen. Du bist ja wirklich, kennst dich ja exzellent auch im Systemhausmarkt aus. Und da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Fragestellung und eine oder andere Perspektive, die man da nochmal näher beleuchten könnte. Ja. Ganz herzlichen Dank, Regina.
Ja, danke.
Und
danke
wir euch entlassen dich wieder und darfst wieder in die Veranstaltung rein. Vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank euch
allen. Alles klar. Tschüss. Jetzt ist aber der Alex eh nicht da. Dann machen wir die Alex Verabschiedung weg. Ohne ihn. Ne?
Ja,
wenn der sich hier schon polnisch verabschiedet.
Wahnsinn, oder?
Alles klar, danke. Dann.
Warum tut er das?
Keine Ahnung. Hat von euch noch irgendjemand noch etwas Wichtiges zu sagen? Ansonsten würde ich die heutige Sendung dann, ob mit oder ohne Alex, schließen. Nee, ihr schaut mich alle an. Hunger. Gut.
Ja. Hat Spaß gemacht. Jetzt sind wir nach Deutsch-Sibirien.
Alles klar. Genau. Dann wünschen wir euch da draußen noch viel Erfolg, einen schönen Tag, eine schöne Zeit.
Und
bis zum
Wochen.
Nächsten Mal in etwa 4 Wochen. Genau. Macht's gut.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.